Gute, ihr Bobo und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch hier.
Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Gut.
Das überrascht mich gerade immer wieder. Also nicht müde.
Nicht müde.
Mhm.
Sonne scheint, es scheint irgendwas zu machen. Mhm. Urlaub ist nicht mehr weit weg.
Ja.
Licht am Ende des Tunnels.
Plus.
Der Gast heute, der ist schon lang erwartet.
Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben einen lang erwarteten Gast hier. Wir haben lange dafür gekämpft, dass er endlich hierher kommt.
Viel beschäftigter Mann.
Warum es so ist, wird es so lange gedauert, kann er uns ja gleich selber erzählen, aber wir stellen erstmal vor. Und zwar ist heute Abend hier DJ Dogtown.
Yeah, ladies and gentlemen, live on direct heute bei den Jungs. Siggis yes. Bar.
Genau.
Gude.
Ja, ich mach's kurz. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, immer die Leute, die hier sind, vorzustellen. Und ich muss sagen, also ich sag ein paar Sachen, wir müssen einiges davon ergänzen und vieles weiß ich, glaube ich, auch gar nicht. Aber wir können sagen, es geht locker 30 Jahre zurück, dass wir uns kennen. Ja, ja, ne? kann man sagen. Tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, zumindest so ein bisschen bei den Anfängen auch dabei gewesen zu sein. Also das können, also da werde ich auch gleich zu Beginn schon eine Anekdote gleich erzählen, die mir sehr auf dem Herzen liegt, dass ich die loswerde. Aber was darüber hinaus noch kam, wo ich sagen muss, also da werden wir über alles sprechen, aber ich reiße es mal kurz an. Du warst ja dann auch DJ einer, sag mal, hat man damals eigentlich Band gesagt?
Boah, Gruppe, Liveband.
Ja, ja, so da, das, dann, du hast natürlich sehr, sehr viele Partys als DJ begleitet, aber auch sehr, sehr viele Partys selber gemacht.
Mhm.
Du hast, soweit ich weiß, du hast auch mal, weiß nicht, ob du es noch machst, aber du hast auch für Roland gearbeitet, ist
wow,
richtig?
Ja, für Roland auch, Produktmanager für die DJ-Controller.
Genau, das ja. Hast du auch gemacht, ne?
Ja.
Bist natürlich immer noch als DJ aktiv.
Natürlich.
Hast aber irgendwann auch mal einen musikalischen Switch hingelegt, so ein bisschen, ne? Weil es war, du kamst ja schon aus dem Hip-Hop eigentlich, oder hast sehr viel Hip-Hop früher aufgelegt?
Eigentlich schon immer alles.
Schon immer alles?
Schon immer alles,
ja. Okay, weil die Partys, an die ich mich erinnere, war meistens irgendwie schon Hip-Hop eher.
Bekannt geworden, sag ich mal, mehr ja. So als Hip-Hop-DJ ja. Damals, ja.
Okay, aber du hast schon immer alles gemacht?
Schon immer alles, ja.
Und bist aber dann so ein bisschen auch in hier, sagt man nur Reggaeton oder sagt man einfach allgemein?
In die Latino-Szene gerutscht, so. Ja. Nee, das habe ich auch schon ewig gemacht,
ja?
Wo die ersten Latino-Tracks rausgekommen sind, so damals.
Okay.
Mit Daddy Yankee hat es angefangen.
Mhm.
Und wow, das kam auch vielleicht so, weil ich Rico Sparks damals kennengelernt habe und der ja absolut Latino Number One DJ war hier in Deutschland.
Mhm.
Und ja, so vielleicht, dass ich mit ihm zusammen auch rumgehangen habe und wir Nächte verbracht haben im Studio. Auch mehr in die Latino-Richtung gegangen bin. So.
Okay. Ja, wie gesagt, also es gibt viel zu klären. Aber kurz meine Startanekdote. Ich muss tatsächlich sagen, du hast mein erstes Mixtape gemacht. Also auf Kassette, mein privates. Also das, ich durfte mir aussuchen, welche Songs
wow.
Draufkommen. Das ist tatsächlich, ich habe es leider nicht mehr gefunden, aber ich habe 3 Schuhkartons mit Tapes. Vielleicht ist es drin, ich muss mal gucken, ob ich es noch finde. Aber ich weiß, dass du das erste gemacht hast und ich weiß noch, dass du hattest damals die Anlage in deinem Kinderzimmer.
Wow, long time ago.
Ja, richtig,
yes.
Long time ago. Das war so für mich der Anfang, da habe ich dich kennengelernt.
Auf jeden Fall,
und, aber ja. Ich weiß, dass an dem Abend, wo du das Mixtape gemacht hast, warst du alleine zu Hause und hast die Anlage ins Wohnzimmer umgebaut, dass mehr Platz ist.
Wow, ja.
So, das ist wirklich meine Erinnerung. Und dann durfte ich in den Plattenkisten, waren es ja damals noch, durfte ich mir aussuchen, oder besser gesagt, ich habe das entschieden, dass ich aussuche, was draufkommt. Und
wow.
Du hattest echt Probleme, weil wenn dir halt einer den Song gibt und danach sagt, den will ich auch noch und den auch noch, dann kannst du es ja nicht immer mixen. In dem Sinne so, ne? Also
ich weiß nicht, ob ich damals schon 2 Technics hatte.
Hattest du schon, ja.
Hatte ich schon?
Du, ja.
Okay, weil ich weiß noch, die Anfänge, da hatte ich nur 1 Technics und einen so einen Sony-Plattenspieler und ich musste immer das Lied, das ich neu reingemixt habe, auf den Technics so anpassen, dass es wieder auf dem anderen gepasst hat.
Ach so, okay, stark. Ja. Ich glaube, du hattest schon 2 Technics. Aber trotzdem war es ja manchmal schwierig, weil wenn die Songs zum Beispiel sehr große Unterschiede in der Geschwindigkeit haben, wird es ja schon sehr schwer, den zu mixen. Und ich weiß, dass du mich so, nicht schlimm, aber ein bisschen verflucht hast, weil du irgendwann gesagt hast, Steve, Mann, warum jetzt den Song? Und ich so, ja, ich wollte, also mir ging es eigentlich darum, es war völliger Eigennutz, ich wollte einfach die neuesten Songs haben, weil du ja auch da jemand warst, der halt immer die neuesten Platten hatte. Weil das war, ich glaube, das war halt auch damals als DJ natürlich sehr wichtig, plus auch viel schwerer als heute. Dass du halt wirklich so die angesagtesten Songs und Tracks halt hast, ne? So.
Das war komplett anderes Level damals. Ich meine, damals musstest du ja jede Woche eins, zweimal hinrennen, um die Platten zu bekommen.
Ja.
Weil wir hatten damals in Frankfurt um die, wir waren 30, 40 DJs bestimmt schon damals. Und jeder wollte die heißesten Platten haben.
Mhm.
Und von jedem, also von jeder richtig geilen Hit, so Loonies I Got Five On It oder so, da kamen halt damals in den Plattenladen vielleicht 4 Stück oder 6 Stück. Mhm. Dann zu der Zeit damals wolltest du natürlich nicht nur einmal die Platte haben, du hast die zweimal gebraucht, um Beats zu juggeln.
Mhm.
Oder du hast irgendeine Platte gekauft, oh shit, wenn da jetzt ein Kratzer reinkommt, ist Game Over. Du kannst nicht mehr auflegen.
Mhm.
Ich weiß noch, meine 69 Boys, Tootsie Roll, da war irgendwo ein Kratzer und diese Platte hast du nie wieder bekommen.
Mhm.
Aber ich glaube, ich habe es trotzdem gespielt und jeder wusste, da kommt ein Kratzer, aber das war egal, weil der Track so geil ist einfach.
Sehr, sehr gut.
Ja.
Aber dann können wir eigentlich mal so anfangen, weil das war ja sehr lange her, hast du ja gerade selber festgestellt.
Ja.
Und das würde ich jetzt so fast sagen, klar, mit dieser Story gerade, mit dem, dass du zwei verschiedene Plattenspieler sogar hast, geht es ja noch einen Ticken weiter zurück vielleicht. Wann hast du denn angefangen?
Wow.
Weißt du das noch? Und vor allem auch wie und warum?
Gehen wir mal, ich glaube, weit zurück in die Zeit. Ich denke, das war so Anfang 89, 90. Ich glaube, ich war noch in der Grundschule und das war eine Abschlussparty. Und da haben wir, glaube ich, schon aufgelegt mit Klassenkameraden so. Und mein Onkel, der war früher DJ gewesen in Frankfurt, so in den Peepshows. Damals wusste ich das noch nicht, damals war es für mich DJ, klar, alles safe.
Ja.
Und der hat mir schon Musik mitgebracht, neue Platten, der ist mal nach L.A. geflogen, hat mal aus L.A. so Elektro damals noch mitgebracht, Planet Rock und sowas, Rocksteady Crew und diese ganzen Sachen so. Mhm. Und da haben wir auch schon angefangen so aufzulegen und die anderen Jungs haben angefangen Breakdance zu tanzen.
Okay.
Und dann bist du ins Jugendhaus, dann sind da noch mehr Tänzer gewesen, dann hast du so im Jugendhaus aufgelegt, die ganzen Jungs haben dann ihre Moves gemacht, Breakdancer, immer fittere Jungs, sag ich mal, kamen dazu. Ich weiß noch, aus Offenbach, Gabriel, der war einer der krankesten überhaupt, der hat da schon seine Headspins gemacht und dann, ja, hast du so angefangen, in der Schule, dann in den Bars hast du gespielt. Boah, von den Bars dann in die Clubs. Von dem einen Club kam dann ein Chef von einem anderen Club, von, keine Ahnung, von Hamburg. Dann legst du in Hamburg auf, kommt ein Chef von Rostock, dann hast du in Rostock gespielt. Und so ging das dann durch ganz Deutschland.
Aber du hast ja, also zumindest erinnere ich mich so dran, auch auf, ich sage es einfach mal so, auf kleinen Partys einfach. So, also wir haben ja auch damals irgendwelche, ich sage es einfach mal, Hauspartys gemacht, wo du ja irgendwie auch aufgelegt hast, wo man aber jetzt, ich sag mal so, ich glaube jetzt nicht, dass du da Gage bekommen hast. Also jetzt nicht, auf, also es gibt so zwei, drei Hauspartys, wo ich weiß, dass du aufgelegt hast, das war halt einfach so Geburtstag von XY, 60 Leute und da kriegst du ja keine Gage.
Ich glaube, damals, da hast du gar nicht diese, oh, ich bin DJ, weil ich Geld verdienen möchte, sondern wir haben das wirklich vom Herzen so gemacht, das war unser Ding, einfach jeden Tag nach der Schule sind wir ja nach Hause, haben da rumgescratcht wie die Wilden und das war für uns einfach Hobby, sag ich mal, was wir zum Job gemacht haben, weil das war einfach geil, wir haben das gelebt, sag ich mal.
Mhm.
Und wenn wir eine Party machen konnten und alle, deine ganzen Freunde war da, deine ganzen Jungs, wir einfach nur, lass uns Party machen, wir sind da eskaliert, ich weiß noch, das war heftig, ja.
Da habe ich eine kleine Story, weil da habe ich dich nämlich zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch dran erinnerst. Weil, das war ich, weil du bist tatsächlich meine erste DJ-Begegnung gewesen, dass ich einen DJ gesehen habe, der aufgelegt hat.
Auf einer Party.
Ja, und da hat aber keiner getanzt oder vielleicht gewippt oder sowas, aber jetzt pass auf. War von meinem Klassenkamerade der Geburtstag, vom Luigi, in der Nordi, Thomas-Mann-Straße, Gemeindehaus, irgendwie so.
Oh.
Das ist schon richtig, richtig lange her. Ich glaube, da waren wir so zwischen 12 und 14 oder sowas.
Ich glaube, die Jungs, die da waren, da konnte auch keiner tanzen.
Nee,
so.
Das war auch, das war, ja, das war damals so, guck mal, das war so, du hast halt irgendwie gab es ja das Alter, wo du dann geswitcht hast von, was weiß ich, von Topfschlagen, sag ich mal so überspitzt, zu wir machen eine Party. Ja,
Kinderdisco.
Und der Louis hat damals uns dann halt eingeladen, so Klassenkameraden, und es waren ja immer noch trotzdem, wir waren ja trotzdem noch Kinder, aber du hast da in der einen, an der einen Seite gestanden mit deinen Plattenspielern und hast richtig Gas gegeben. Das hat mich sehr beeindruckt, weil ich kannte das gar nicht bis dahin. Und ja, es war taghell, es war ein Jugendhaus. Yeah. Ja, nicht Jugendhaus, es war Gemeindezentrum.
Kirche war das, glaube ich.
Kirche sogar,
das genau. Das war in Bornheim.
Nee, das war in der Nordi. Thomas-Mann-Straße oder sowas.
Wow, warte mal, noch weiter zurück. Ich verwechsel das gerade.
Richtig, richtig lange her. Also.
Boah, ich glaube, da waren auch die Eltern von dem, haben da so ein riesen Buffet und alles.
Genau, das war eigentlich ein
so
Kindergeburtstag
essen,
mit DJ. Ja, das war richtig
cool. Wow. Und hey, wir haben sogar einen DJ.
Ja, nee, geil, aber, ich fand es halt krass, dass er das so gemacht hat, weil ich weiß, zu meinem 10. Geburtstag hat meine Mutter im Keller einen Kassettenrekorder hingestellt und wir hatten so eine Bierzeltgarnitur und es war halt auch die erste Party und nicht mehr so ein Kindergeburtstag. Und das war das erste Mal, dass ich, und es war halt überkrass, weil ich kannte das gar nicht. Und dementsprechend bist du seitdem auch so bei mir so der erste DJ. Nee, ehrlich. Nee, na gut, mit der Geschichte, die wir jetzt gleich nochmal erörtern, was danach kam und so alles, ist es ja auch nicht weit weg. Aber das war wirklich, da habe ich dich das erste Mal gesehen auflegen. Und das fand ich schon krass. Also, das muss ich mir mal überlegen. Das war halt, ich meine, gut, wir waren da auch Hip-Hop-affin seit der 8. Klasse ungefähr. Und es war das erste Mal, aber dass ich so dieses wirklich, du hast immer Kassetten gehört und so weiter. Da waren ja auch Scratches drin und keine Ahnung, was Run DMC und was weiß ich, was man alles gehört hat. Aber das erste Mal zu sehen, wie das funktioniert und was man macht. Ich habe auch erst gedacht, der macht die Platten kaputt oder so. Nein, aber das, weißt du, was ich meine? So mit Scratchen und Übergänge und allem drum und dran. Du warst da richtig in deinem Element. Da kann ich mich, als wäre es gestern wirklich. Da hast du richtig Gas gegeben und ich fand es halt schade, weil wir haben halt, man hat da nicht getanzt damals. Wir waren noch nicht so weit.
Ja,
weißt du?
Das ist
meine Story, und um dich zu ergänzen mit Hauspartys und allem drum und dran. Und es war schon krass. Dann kamen halt tatsächlich auch die Mixtapes, die dann irgendwie auch die Runde gemacht haben.
Wow. Mixtapes-Zeit war wirklich heftig. Mixtapes.
Wie hießen die nochmal?
Mixtapes waren das,
War das nicht irgendwie, hatten die nicht irgendwie Namen oder stand da irgendwas drauf? Ich weiß gar nicht mehr.
Nee, ich weiß, du meinst nein, aber ist gut. Am Anfang waren sie ja wirklich noch auf Kassetten.
Auf jeden Fall nur Kassetten, ja.
Die dann beim 10. Mal kopieren halt auch echt nicht mehr gut waren. Boah. Wenn sie die, so, hey, ich habe ein neues Tape, okay. Ich musste meins auch tatsächlich, muss ich zugeben, ich habe das ein paar Mal weitergeben müssen.
Was ich
bei dir heimlich gemacht habe.
Damals auch irgendwann angefangen, es gab Tapes, BASF und alles.
Ja.
Und dann gab es nochmal die ultra krassen, die hießen dann Metall irgendwas.
Ja, genau.
Und die Dinge, die hast du gehütet, das waren so
bessere Bänder, glaube ich.
Das waren auf jeden Fall, diesen Sound, das kannst du gar nicht mehr vergleichen. Ich meine, ich habe auch noch auf dem Dachboden, ich glaube, 3 komplette Kisten voll mit Mixtapes alten, auch Freestyles.
Auf Kassette oder auch?
Auf Kassette, ja. Auch Freestyles und alles von was weiß ich, wer alles bei uns war damals. Das war wow. Ja.
Aber du hast, ich finde es gerade geil, du hast es ja erwähnt, und das finde ich immer noch ein sehr, sehr geiles Argument, dass man damals gar nicht drüber nachgedacht hat, dass es mal ein Beruf werden könnte oder man vielleicht sogar davon leben kann, sondern es war einfach dieses, es war so.
Nee, es kam vom Herzen. Direkt. Da ist eine Party, hast es gefühlt und bam.
Hast du Bock aufzulegen? Ja, weil ich habe Bock, das zu machen, weil ich das jeden Tag mache. Und ich habe auch Bock, dass die Party geil wird, weil da Leute tanzen. Jetzt ist es ja manchmal so, also keine Ahnung, jetzt als Beispiel so, ne? Jemand macht eine Geburtstagsparty, ey, kennst du vielleicht einen DJ? Ja. Und dann ist ja so dieses, frag den doch mal, was es kostet. Ist ja blöd gesagt so, ne? Also du findest bestimmt auch noch Leute, die einfach sagen, ey, klar, beim sehr guten Freund lege ich auch umsonst auf für einen Geburtstag oder keine Ahnung so. Aber das ist schon so, ich finde so diese Unbeschwertheit, die wir damals hatten, war eine andere. Also man hat das gemacht, weil du einfach Bock drauf hattest.
Damals, dieses ganze DJing und alles, wo ich angefangen habe, da gab es ja vielleicht in Deutschland 20 DJs. Da war der Chili T, da hast du gehört noch HL3 Club Night, da waren die einzigen DJs, die du live mitbekommen hast, irgendwoher. Und da war die Lady D und der Chili T die einzigen Hip-Hop-DJs. dann, wenn du dich weiterentwickelt hast und auf Partys gehört hast, dann kam da DJ Sherry und alle noch raus, wo du sagst, wow, was spielen die für Musik, wie geil ist das denn?
Ja.
Und die machen eigene Remixes und sowas, das war, ja.
Weißt du noch, der erste Club, wo du, also offiziell dein erster, oder erst, also ich meine Partys, klar hast du ja wahrscheinlich auch hier schon hier und da dann vielleicht für eine Gage aufgelegt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht viel war damals oder so, aber...
Ich denke, nee, mit den Gagen hat das angefangen in den Jugendhäusern.
Ah, okay, krass.
Klar, da hat es angefangen mit das, nee, auf, oder, nee, schon auf Geburtstagen hast du Gage genommen, klar. Ja. Die hat dich ja vorgestellt, hier, ich hab einen DJ für dich, hier, der gibt dir 200 Mark. Ja, und das war damals so, wow, 200 Mark, geil, das sind direkt 10 Platten.
Ja,
und dann, ja. Du hast nur so gedacht, ja, in Platten, egal was du gemacht hast.
Dafür schleppe ich gerne zwei Plattenspieler dahin, baue mein eigenes Mischpult auf, bring meine eigene Anlage mit und bring noch drei Koffer mit Platten mit. Für 200 Mark.
Ja.
Ja, so, ja, ist krass.
Meine Lichterorgel.
Ja, genau, irgendeine kleine Lichterorgel, ja. Ja, ja, gut, aber das, ja, das ist geil eigentlich, weil...
Ja.
Aber ich glaube, so hat man sich ja dann irgendwie auch einen Namen gemacht wahrscheinlich, ne? So,
genau, du wurdest ja dann auch weiterempfohlen. Das ist dasselbe wie, guck mal, wir haben angefangen damals in Jugendhaus Rödelheim, da aufzulegen, dann die ersten Partys, dann, boah, ich glaube, dann ging es weiter, hast du die ersten Hip-Hop-Partys gemacht in Sossenheim, Höchst, und dann ging es dann weiter nach Bräungesheim, da habe ich dann, wow, 1993, glaube ich, die ersten Hip-Hop-Partys gemacht, die hießen dann Hip-Hop-Mania. Mhm.
Hast du einen Flyer?
Ich habe noch irgendwo einen Flyer, bestimmt.
Hab ich gedacht.
Und ich glaube, die ersten, die mal bei mir aufgetreten sind, waren, das waren ja die neue Generation.
Ja.
Nee, wie hießen die zweite Generation damals noch?
Stimmt.
Wir waren dann die erste.
Wow. Nee, genau, damals, wie hießen die zweite Generation?
Stimmt.
Ach so, und dann habe ich noch geholt... Die Chubs aus dem Untergrund.
Ja.
Genau, die sind dann mit uns aufgetreten in Bräungesheim, Jugendhaus. Und ja.
Der Rest ist Geschichte.
Der Rest ist Geschichte.
Ja, aber du bist. Aber gab es die Jungs.
Stopp, weil, du warst, willst du in den Club?
Achso, stimmt, den Club, sag noch. Weißt du noch, welches der erste Club war?
Der erste Club, wo ich aufgelegt habe.
Weil für Grey war es noch zu früh, ne? Für Dorian Grey. Weil da war immer der Sherry, das weiß ich noch.
Nee, Grey.
Nicht mehr, ne?
Zugemacht, nee. Ja. Mein erster Club. Wow. Gute Frage.
Muss ja was in Frankfurt gewesen sein schon, oder? Oder war es schon woanders?
Mein erster Club.
Boah. Vielleicht fällt es im Laufe des Abends noch ein. Ist ja, also ich weiß es leider nicht,
Frage,
aber. Ja, echt passiert, aber ist auch echt lange her. Also von daher ist es auch halb so wild. Und ich sage immer so, wenn man viel gemacht hat, dann fallen einem die ein oder andere. Also ich wüsste bei manchen Sachen auch nicht, wenn man mich fragt, wo war dein erster Auftritt als Beispiel, wüsste ich nicht. Könnte ich nicht sagen. Ich würde so ein paar Sachen eingrenzen, aber ich wüsste es nicht. Aber wir hatten ja auch schon gemeinsame Auftritte, ein paar.
Ich kann dir nur sagen, wo ich als erstes Resident war.
Ah ja, okay, dann sag doch mal das. Weißt
und
du das noch?
Das war damals im Opium.
Stimmt.
Da Resident und im Cookies Resident.
Für die, die es nicht wissen, Resident bedeutet regelmäßig.
Genau, jede Woche.
Aber warst du jede Woche im Opium auch?
Jede Woche war ich da. Ja. Und dann kamen noch neue DJs dazu.
Ja.
Und ja.
Und Cookies, weil es nebenan war halt auch noch?
Genau. Cookies, Opium.
Da habe ich übrigens auch aus dem Cookies, habe ich auch noch eine Geschichte.
Ja.
Da war Razzia. Waren wir im Cookies, war wahrscheinlich öfter da.
Kann aber sein.
Ein ja. Abend war halt Razzia.
Ja.
Und die kamen da rein mit gefühlt 50 Mann.
Richtig.
Sind rein, haben alles auseinandergenommen innerhalb von 5 Minuten und sind dann unverrichteter Dinge wieder abgezogen. Und dann waren wir neben dir, neben der DJ-Booth. Und dann habe ich zu ihm gesagt, spiel Aiken mit Locked Up. Und dann hat sich kaputt gelacht, hat es reingehauen. Und dann sind die mit Locked Up sind die rausgegangen. Rausmarschiert wieder.
Ja,
und haben ein bisschen angepisst geguckt. Aber
geil.
Nee, ja. Da haben wir jetzt uns tatsächlich auch öfter gesehen. Gut, Opium, ja. Aber Cookies waren wir auch öfter.
Aber bist du, weil ich weiß noch zum Beispiel, ich habe den, ich glaube sogar, da hat Furt noch alleine gerappt. Weil er hat ja auch, also er hat ja schon immer gerappt, sage ich. Also, oder man hat ihn irgendwann mal, also ich habe ihn zumindest irgendwann mal kennengelernt, so von wegen, ey, da ist ein Typ, der rappt. Und das auch ganz gut, so. Aber ich weiß nicht, ob es da schon quasi die Gruppe dann gab. Weil.
Nee, ne? Ich war damals mit dem Fuster, a.k.a. Saifuddin, Fuhrt waren wir damals, wow, ich habe ihn irgendwo kennengelernt. Da ist, da hat irgendjemand gesagt, ein Freund von mir, ey, da ist ein Rapper aus Bockenheim und so. Ja, ja. Und dann kam er zu mir und wir haben eine Freestyle-Session gemacht. Ich habe aufgelegt. Das war auch bei mir im Kinderzimmer, sag ich mal. Ja, ja. Und ja, seit dem Tag haben wir dann zusammen rumgehangen und irgendwann haben wir auch angefangen dann, genau, dann kam noch der Ivan dazu. Ja. Der hat dann angefangen zu produzieren. Da haben wir die ersten Tracks so gemacht. Und dadurch ist dann irgendwann die zweite Generation entstanden. Dann kam noch der Mickey dazu. Amar. Ja. Und genau, dann waren wir die zweite Generation.
Und dann die neue Generation.
Und danach mussten wir den Namen ändern, weil unsere Tracks geklaut worden sind. Von, was war das, Sony, was weiß ich damals. Ja, und dann haben
die dritte Generation.
Plötzlich gab es die dritte Generation. Genau. Mit dem Großstadtdschungel Berlin anstatt Großstadtdschungel Frankfurt. Ja. Und ja, dann haben die unsere Tracks geklaut, wir durften nicht mehr unseren Namen nennen, mussten uns neu erfinden so ungefähr, haben halt die Story auch von Fuster geklaut, wie er sich damals mit seinem Vater gefetzt hat, alles übernommen, super Hit draus gemacht, ja, und wir haben trotzdem weitergemacht.
Aber zweite Generation war, weil ihr, also die Idee war, glaube ich, dann, dass man die zweite Generation ist, die in Deutschland aufwächst, irgendwie sowas.
War's, ja, ne? War das damals.
Das ist der Gedanke,
gell? Irgendwie, ja, ja. Ja, so. Ja. Ich muss sagen, ich denke, wir waren damals einfach der Zeit viel zu weit voraus gewesen mit den Tracks, was wir produziert haben, auf was für ein Level wir waren. Ja. Wenn ich jetzt heute noch die Beats anhöre, also ich habe das noch, ja.
Geil.
Und das war einfach wirklich heftig. Das war ja 20 Jahre später, denke ich, hätten wir immer noch mit die Tracks rausbringen können, so ungefähr. Ja,
das ist echt so.
Gut, die Flows und die Raps waren jetzt damals anderes Level, natürlich, aber... ich denke, wir waren einfach viel zu weit voraus für die Musikszene so.
Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt. Ich muss auch sagen, auch, also ich weiß auch noch einmal, da haben wir beim Effe tatsächlich auch im Kinderzimmer in der Nordi gesessen bei ihm und du hattest irgendwie, ich glaube sogar neue Tracks dabei oder so. Mhm. Auch damals warst du sogar dann noch irgendwie auf DAT.
Oh, DAT-Kassetten, ja. Wow, DAT ist ja noch.
Und hast dann auch so neue Beats auch gezeigt.
Ja, ja.
Die dann eventuell zu Songs werden. Und dann habe ich auch gedacht, so, okay. Und ich habe ja da, habe ich so, na, vielleicht habe ich schon ein halbes Jahr oder ein Jahr quasi Musik gemacht und auch Beats selber gemacht. Und da war auch manchmal so der Punkt erreicht, wo ich dachte, so, pff, entweder musst du jetzt wirklich Gas geben oder hör halt lieber einfach auf. Weil da waren echt schon Sachen dabei, so, wo ich dachte, so, okay, krass. Also auch soundmäßig.
Ja,
so, nicht nur das, also auch, es gab aber auch krasse Songs. Also wo ich gedacht habe, so okay, das ist auf jeden Fall next level, ja.
Ja, wie gesagt, die Produzenten waren ja damals der Lelly und der Ivan.
Ja.
Und die waren ja auch frisch von der SAE und haben das alles gelernt und haben da auch mit Sounds experimentiert, sage ich mal. Das war wirklich Beats, also die waren geprägt von R. Kelly und was weiß ich was von den Beats. Und das war alles einfach fetter Soul schon damals. Das war nicht, wo damals Deutschrap auf dem Level war von so Studentenrap, sage ich mal.
Ja.
Da waren die schon High Class, ganz weit oben.
Ja, und ich muss auch sagen, vom Sound her finde ich, das fand ich halt auch deswegen geiler, weil es hat sich, und so haben wir es ja auch gemacht. Ich meine, F hat ja auch dann angefangen, eher in die Richtung zu produzieren, weil wir halt als Vorbild auch eher die Ami-Sachen genommen haben.
Ich muss auch so sagen, das waren ja komplett eigene Kompositionen, die Tracks.
Ja.
Das waren ja nicht mit irgendeinem Sample genommen, geloopt oder so, sondern die haben das wirklich komplett eingespielt alles.
Mhm.
Und es war neues Zeug, es war nichts, was es schon gab. Es war einfach auch viel elektronischer schon damals.
Mhm. Ja, das stimmt.
Diese Sounds, diese Synthes, was die damals benutzt haben, also wirklich Hut ab, das war next level.
Ich habe immer noch einen Song im Ohr. Ich glaube, der heißt, da ist so ein Saxophon drin. Ich glaube, das war Joya oder so ist der Song.
Wow, meine kleine Joya.
Ja, ja.
Aber wow.
Was für ein Beat.
Boah.
Da war die Drum auch so komisch versetzt. Das war damals für mich schon so, warte mal, der ist doch aus dem Takt. Aber nein, es war im Takt, aber anders.
Ja, das war
sehr stark. Und man muss auch sagen, wir haben ja auch den einen oder anderen Live-Auftritt gemeinsam gehabt. Auch da war es krass. Wenn, also auch das, da hat man auch gemerkt, so, dass der Sound, wenn du halt die Instrumentals hörst, um live aufzutreten, schon auch nochmal einfach Level
Die waren ja High-Class-Mastering schon damals, die Jungs. Deswegen, das war schon, wenn du halt normale Tracks produzierst, sagst, oh geil, lass uns Auftritts machen, Auftritte ist alles cool. Aber das war ja schon Endprodukt alles. Mhm. Das war, ja, High-End,
sag ich mal. Wie lange ging es ungefähr, weißt du es noch? Schon ein paar Jahre, ne? So mit der neuen Generation.
Wow, das ging, denke ich mal, von 91, 92 bis 98 bestimmt.
Mindestens 98.
Mindestens.
Wir haben, also ich kann mich manchmal an manchen Jahreszahlen erinnern, weil ich habe 98 Abi gemacht und ich glaube 97 waren wir zusammen in Frankreich.
Genau, und danach haben wir uns irgendwann aufgelöst, weil ich erinnere mich, wir haben doch damals den World Up Contest gewonnen, in der Butch Cup. Stimmt. Das war 99 mit Kareem. Ja. 99 ist das Jahr.
Ja, ja, stimmt.
Und da gab es die neue Generation dann nicht mehr.
Ja.
Da sind wir alle getrennte Wege gegangen. So, ja.
Aber da war Funktion bei dir hauptsächlich DJ, ne?
Damals war ich DJ, ja. Direkt. Genau.
Aber du hast auch gerappt.
So Backups habe ich mitgemacht, aber meine Orientierung in der Gruppe war DJ direkt, ja.
Ja.
Ja, du weißt nämlich, worauf ich anspiele, ne?
Nee, worauf spielst du an?
Ja, FFMC's Tape.
Ach so. Ja, stimmt, es gibt einen Lieblingssong vom Tobi.
Ja, aber das muss man auch dazu erzählen, weil wir den Frankfurt-Song, das war für uns wir haben eine Zeit, wir waren eine Zeit lang, sind wir nach Ibiza gefahren, so 4 Jahre, manche noch ein bisschen länger und dieser Song war immer dabei. Das war so, also der war immer auf so einem Mixtape oder auf einer CD war es nicht.
Nee, so war Mixtape.
Aber wir hatten ja dann auch CDs später.
Ach so, ja, ja.
Aber wir hatten am Anfang, als wir gefahren sind, das erste Mal sind wir auch 99, glaube ich, oder sowas gefahren. Und dann waren wir, das war immer dabei und es war so dieser Party-Banger, der auch nochmal da reinkam, bevor wir losgezogen sind und sowas. Das war.
Ich muss den Namen jetzt schon nochmal sagen. Wie hieß er eigentlich? Frankfurt?
Frankfurt, Boom, wie Dynamit, Power aus der Stadt mit dem Messe Tower.
Aber war das auch der Titel? Nee, der hieß einfach nur.
Frankfurt boomt.
Frankfurt boomt. Ja. Stimmt, sowas, glaube ich. Ja.
Aber das haben mir viele erzählt, dass die im Urlaub waren, von Lorette Mar bis Malle, bis was weiß ich was, und am Strand alle Frankfurt boomt und dann 20 Jungs am Strand so alles auseinandergenommen haben.
Geil. Das stimmt. Das war bei uns war es halt eher im Zimmer und sowas. War so unser Ding, dass wir halt uns da eingestimmt haben. Aber das muss man halt auch dazu sagen, das war so. Könnt mich gerne Lügen strafen, aber für uns so dieses, dass man dieses Frankfurt-Ding da war und dass man halt Frankfurt in einem Rap-Track gehört hat.
Ja, vor allem so oft, es war ja auch der
Refrain. Ja, ja, und der Refrain, der hat einen dann noch so mitgenommen und Power, vor allem, war halt dann auch mit Druck nach vorne und hat halt dann auch so richtig gute Laune gemacht und ich weiß nicht, wir haben den immer wieder angemacht und nochmal angemacht und nochmal angemacht.
Aber da hast du auch gerappt.
Da habe ich gerappt.
Genau, den Beat hast du auch gemacht, ne?
Den Beat habe ich mit dem MPC 2000 gemacht damals, bei mir im Bunker,
ja. Stimmt, du hattest ja auch mal ein Studio im Bunker.
Ja, ja. Wow. Das
an der Heerstraße, ne, in dem Bunker.
Genau.
Das war der, ne?
Ja, ja.
Der steht ja auch, glaube ich, noch, der Bunker, ne?
Boah, ich bin letzte Woche zufällig vorbeigefahren, das Ding steht noch, wie eine Eins. Steht noch,
Stimmt, aber ich war, dann war ich auch nur einmal, aber ich wusste, dass du da ein Studio hast, ja. Aber es war auch hart, da gab es ja auch keine Fenster und so wirklich.
Das war ein, das war ein 15 Quadratmeter vielleicht, wenn es hochkommt. Und die dicksten, fettesten Boxen standen da drinne, MPC und ich weiß nicht, also da waren viele Sessions, viele Rapper waren da und es war schon legendär damals.
Ja. Aber ich finde auch geil, dass sowas halt, dass man sowas hatte oder auch davon erzählen kann, weil ich, wie gesagt, ich finde immer noch auch schön, wir reden ja auch immer, wir haben ja auch schon jüngere Künstlerinnen und Künstler hier gehabt und so. Mhm. Und
ältere auch.
Und auch ältere, genau, die auch noch ein bisschen Generation sogar vor uns sind oder waren. Ne? Aber ich finde immer wieder interessant, ich finde halt, es hat eine andere Wertigkeit gehabt. Wie du auch schon gesagt hast, es gab dann 5 Platten und 30 DJs, aber nur 5 davon kriegen diese Platten.
Genau.
Oder es konnte ja auch nicht jeder Mucke machen, weil du brauchst halt, um Musik zu machen. Also, ich meine, was hat eine MPC damals gekostet? So, das kann halt auch nicht jeder sich leisten. So. Oder haben ja auch schon viele Jungs, die auch DJs sind oder waren, erzählt so, auch 12-10er waren, die guten Technics waren halt damals nicht günstig. Nee. Das heißt, du musstest irgendwie sparen. Ansonsten, wie du es vorher gemacht hast, mit irgendwie einem komischen Oldschool-Plattenspieler und halt mit dem ersten, so, das ist schon eine andere Geschichte, finde ich.
Du musstest halt
arbeiten und lernt.
Du musstest halt viele Nebenjobs machen, um dir das zu gönnen. So. Ja. Also ich musste viele Schrottjobs machen, sage ich mal, ja, um das, um die Platten kaufen zu können, auf jeden Fall. Also ich habe Fahrkartenkontrolleur in Dietzenbach und was weiß ich, was alles hinter mir habe.
Sehr gut.
Für Coca-Cola als Osterhase rumrennen am Flughafen und Coca-Cola-Flaschen verteilen. Also ich habe alles Mögliche durchgemacht, um die Platten zu kaufen, Telefonmarketing. Aber wie gesagt, ich konnte mir die Platten leisten und konnte dann auch auflegen und wurde dann auch gebucht.
Und das ist halt das Ding. Also hättest du keine Platten gehabt, also ich sage es mal, dann wärst du auch kein guter DJ wahrscheinlich, aber anders gesagt, sagen wir jetzt mal, man beherrscht die Technik, aber du hast keine Platten, bringt es dir auch nichts, weil du musst ja Platten dabei haben, um auf einer Party aufzulegen.
Du brauchst die Platten, du brauchst auch vielleicht mal, sage ich mal, Remixes, damit du anders dich anhörst als die anderen DJs. Mhm. Und dann kommt ja noch deine Kreativität dazu. Was brauchst du? Was für Mixe machst du? Und das war die Zeit, die du im Bunker gemacht hast. Du hast da ständig gestanden. Oh, was passt auf diesen Instrumental? Was für ein A Cappella? Was kannst du für Mixe machen, dass die Leute total durchdrehen? Was machst du, was keiner erwartet, dass, damit du diesen Wow-Effekt hast? Mhm. Ich erinnere mich noch damals im Sound of Frankfurt. Mhm. Auf dem Brunnen, 50.000 Leute um dich rum und du musst halt da wirklich das krankeste und geilste Set machen, was du in deinem Leben gespielt hast.
Stimmt, du hast auch aufgelegt quasi nur, soll es nicht niedrig klingen, sondern als DJ.
Nur als DJ?
Also, genau, weil es gab ja auch viele Gruppen und Bands, die aufgetreten sind, aber dazwischen gab es ja auch immer DJs, die quasi einfach Party gemacht haben.
Ne? Es waren Gruppen, die sind jede halbe Stunde aufgetreten.
Genau, dazwischen war DJ-Sets, ne?
Ja, aber das waren ja nur so DJs, die haben 15 Minuten kurz was gespielt. Ich habe ja Primetime gehabt, ich glaube von 1 bis 3.
Ah, okay, stimmt. Ach so, nach den, es kann sein, dass die letzten Gigs, also oder live war eins vorbei und dann war
Party. 1 bis 3.
Ja, ja, okay.
Ich war dort mit Danel, mit Azrael und es war einfach wild, was da abging. Ich habe noch ein Video, kann ich euch später mal zeigen.
Ja.
Boah, wir haben da DMX reingehauen, Party ab und alles. Das war ein Ausnahmezustand. Wird es auch nie wieder geben, glaube ich, weil dieser Flair, was damals, wie heiß die Tracks einfach waren und es war einfach geil, weil das waren alle Stadtteile, wo du je aufgelegt hast, alle zusammen um dich rum und ganz Frankfurt hat einfach gefeiert, als gibt's keinen Morgen.
Ja.
Das war Wahnsinn.
Haben wir letztens auch mit irgendjemandem drüber gesprochen. Mit dem Kasa mit drüber gesprochen, genau.
Europa. Der ist auch da aufgetreten, glaube ich, mit Nordmassiv davor.
Der hat gesagt,
der
ist schon 5-mal da aufgetreten.
Der war öfters da,
ja, genau.
Ja.
Aber haben wir auch drüber gesprochen, dass es halt, ja, wahrscheinlich, also einfach logistisch wäre es wahrscheinlich nicht möglich, so eine Party nochmal zu machen.
Guck mal, ich bin ja auch ein guter Freund vom Wolfgang Weyand, der das veranstaltet hat.
Ja.
Und das Lustige ist, ich habe erst vor kurzem aufgelegt. Ich habe aufgelegt bei seinem 30., bei seinem 40., bei seinem 50. Nee, nicht sorry, nicht bei seinem 30. Bei seinem 40., 50. und jetzt bei seinem 60.
Ja.
Und da haben wir auch so über die alte Zeit gesprochen und ich habe gesagt, hey, mach doch nochmal Sound of Frankfurt. Und der hat sich nur im Kopf gefasst. Hey, nein.
Nein, danke.
Ich denke, das ist einfach nicht der Aufwand, sondern man muss zu viele Sachen, Genehmigungen und dies und das, zu viele Auflagen. Es geht einfach nicht mehr. Wir haben eine andere Zeit. Und heutzutage, so eine Veranstaltung, geht nicht mehr. Wir leben einfach in einer anderen Zeit jetzt. Wir haben es erlebt, aber es geht nicht mehr.
Ja, das ist auch, glaube ich, das, was Steve auch vorhin gemeint hat, mit diesem, es war anders erstmal so, dieser ganze Prozess, das ganze Drumherum und wie gesagt, dieses Lebensgefühl, was wir ja auch schon viel hier hatten, wir haben ja auch so eine kleine Miniserie mit We Were the Crown, das ist ja praktisch schon nochmal ein bisschen davor. Aber das ist so, ne, erstmal ist es auch viel mehr, so vom Musikalischen viel mehr Business geworden, meiner Meinung nach. Da kann man mich immer noch strafen, aber früher, dass alles irgendwie neu war und dieses Entdecken und dieses sich selbst ausprobieren und das alles drum und dran, plus dann dieses Gefühl auch, was halt auch bei den Zuhörern, Fans oder wie auch immer man sie nennen möchte, dann die das auch anders gelebt haben, einfach wie zum Beispiel beim Sound of Frankfurt. Und ich glaube, ich weiß nicht, also klar, man hat die Festivals und alles und ich glaube, das ist auch alles cool, aber so mitten in der Stadt mit dem ganzen Ding. Ja. So, boah.
Mir fällt gerade, wie du es gesagt hast, ein sehr, sehr geiles Zitat ein. Also ich krieg's nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber ich glaube, es hat der Raphael gesagt. Der hat uns auch, wir haben auch ein bisschen über das Opium gesprochen, das ist ja schon früher ein sehr, sehr angesagter, oder der Hip-Hop-Club eigentlich war, weil das war schon, das, also ich wüsste nicht, wo man, gucke ich auch ein bisschen natürlich, ja, weil da auch Hip-Hop lief, oder weil ihr da ja auch aufgelegt habt, da hing ja dann auch oft mit den DJs zusammen, ja, aber es gab keinen vergleichbaren Club, wo man so cool Hip-Hop hören konnte. Außer, wie gesagt, ich habe noch so ein bisschen diese Dorian Gray-Welle mitbekommen, mit dem kleinen Raum, wo Sherry aufgelegt hat, das war schon auch noch gut.
Anders. Das war anders, aber komplett anders. War da anders, war noch nicht dieser Hip-Hop-Hype da.
Nein, das stimmt. Aber du konntest schon da trotzdem auch, hast du schon coole Hip-Hop-Mucke gehört, so die halt, ne, aber ich fand's so geil, der Raphael hat, der war relativ, er hat dann zugegeben, dass er schon im Opium war, obwohl er es noch nicht gedurft hätte, alterstechnisch.
Okay.
Und dann hat er so gesagt, so, ey, ich bin da halt voll gerne hingegangen, weil ich halt einfach auch gerne Musik gehört habe. Ist halt obergeil. Und da ich dachte so, hä? Und dann sagst du, ja stimmt, warte mal, weil bei mir war es ja ähnlich, ich bin ja unter anderem deswegen zu dir gegangen, weil, und sag mir, ey, ich brauche jetzt ein Mixtape, weil ich ja wusste, du hast diese ganzen neuen Platten, weil woher soll ich sie bekommen? Und ich meine, was passt auf so ein 90-Minuten-Tape damals? Da haben schon 20
Minuten halt.
Ja, aber 20, 30 Songs locker drauf gepasst. Ja, auf, ja, doch, ja, sagen wir irgendwas zwischen 20, 30 Songs. Und wenn du halt jemanden hast, wie dich, der diese Platten hat, weil ich hätte mir dafür halt, keine Ahnung,
es war anders,
für jeden Song entweder eine Single oder ein Album kaufen müssen. So, ne?
Ja, und das kann man, dieses Gefühl, ich weiß nicht, ich glaube, das kennen nur die es miterlebt haben, so, weil heutzutage, guck mal, es hat sich ja alles so geändert, wo auf einmal die ganzen MP3s rausgekommen sind. Erstmal, die ganzen Kids haben auf einmal ihre iPods gehabt und es ist alles so schnelllebig geworden. Die hören ja keinen Track mehr länger als 30 Sekunden. Zack, nächste. So ging das dann irgendwann los. Dann warst du auf einmal im Club. Oh, was geht ab? Die wollen gar nicht mehr so ein Lied 2 Minuten 30 hören oder so. Da musst du erste Hook, boom, nächste Track machen, damit es irgendwann interessant war. Dann hat sich das so in die Clubs eingespielt. Okay, nächster Track, bam, bam, bam. Das war...
Also hast du es auch richtig gemerkt, dieser Wandel?
Absolut. Du hast das ja auch gemerkt, guck mal, früher. Es hat sich ja auch alles geändert. So früher hast du Platten aufgelegt. Die haben im Club ein ganz anderes Feeling gehabt, wie wenn du heute mit einer MP3 spielst. Weißt du, das ist so, es fehlen einfach komplett Frequenzen. Dieses Feeling ist anderes wie früher.
Aber ich meine, klar, auch, dass du das hörst, ist klar. So, mir fällt es auch hier und da auf, jetzt auch nicht überall, aber schon. Aber meinst du das, ich glaube halt den Kids, also mein Gedanke war so, dass den halt irgendwann, weil du, die haben halt auch auf dem Handy-Lautsprecher dann halt einen Song gehört, dann ist es, glaube ich, egal. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube nicht, dass, also ich glaube schon, früher war das auch anders. Früher sind Leute auch irgendwo hingegangen. Also ich meine, guck mal, das Dorian Gray zum Beispiel hatte eine also im Techno-Raum.
Ja.
Mit einer der besten Anlagen. Da sind Leute reingegangen, weil, also deswegen, weil du dieses Musikerlebnis halt nur so da bekommst. Aber wie gesagt, jetzt, es ist halt, ich glaube, das hat sich auch damit ein bisschen verändert, dass halt die Leute sagen, du, es ist jetzt mir egal, aus welchem Lautsprecher das kommt.
Der Unterschied ist meiner Meinung nach die komplette Übersättigung vom Markt. Damals, guck mal, damals im Cray hatte Sherry eine 8-Minuten-Version vom Track gehabt. Du hast 4 Minuten gewartet, bis der Break kam, wo er dann seine Remixes gemacht hat mit einem anderen Track. Und du hast gewartet, ey, was kommt jetzt, was mixt der rein? Wo du die Musik noch verändert hast. Das war so, wow, wie kreativ ist der überhaupt? Oder dies, das. Und heutzutage, es gibt... Guck mal, wie viel Müll es gibt. Jeder kann in seinem Kinderzimmer Tracks produzieren, die er dann über irgendeine Plattform sofort raushauen kann. Und das gab's damals nicht. Ja. Du hast noch nicht mal Hip-Hop im Radio gehört. Ja. Mit Planet hattest du ganz langsam angefangen. Da warst du mal happy, wenn du Next Wifey oder irgendwas gehört hast. Boah, krass, guck mal, die spielen was, Doc im Opium spielt. Weißt du, so hattest du langsam angefangen dann. Das gab's ja damals alles nicht. Und jetzt, guck mal, alles zu, alles... Egal wo du bist, Spotify, YouTube, es ist alles voll. Du scrollst, du hast in einer Minute auf Insta 10 verschiedene Tracks.
Ja. Aber hat es auch für dich irgendwann, also ich sag mal so, ich glaube, eine positive Entwicklung kann man schon sagen, war, du musstest halt keine Plattenkoffer mehr schleppen.
Oh, das ist Game Changer im das Business, auf so, jeden genau. Fall.
Das war schon, glaube ich, ganz, ganz gut so in dem Sinne, ne?
Ja.
Okay, und wenn wir jetzt mal dieses Sound-Ding zur Seite stellen, dass es sich, na klar, ein MP3 halt anders anhört, als halt immer noch von einer guten Schallplatte ist, lassen wir es mal so, weil es hört vielleicht der Otto-Normalverbraucher
nicht unbedingt. Ja, aber ganz kurz, ich finde es trotzdem krass, weil man hat es irgendwann, dann war dieser Übergang da und dann hat man das so hingenommen.
Ja.
Ja, klar.
Und jetzt muss man, ich muss halt wirklich erstmal überlegen, wie das damals war mit den Plattenspielern, also mit den Platten auflegen, wie das anders geworden ist. Also gut, irgendwann sind wir auch nicht mehr feiern gegangen, aber wir haben ja eigentlich, sag mal so, für mich war schon die größere Zeit beim Feiern mit Platten.
Ja. Achso, als wir unterwegs waren.
Als wir unterwegs waren.
Ja. Ja, doch. Von dem,
also
von den
Jahren klar, waren wir danach auch noch unterwegs und so, aber ich weiß noch, jetzt war es beim Johnny, weil wir da immer mitgetragen haben, haben wir 6 bis 8 Plattentaschen.
Ja, anders kommt ja nicht umsonst in den Club, dann sagt man das nur.
Ja, aber es war halt...
Schlange hintereinander. Hoch, runter.
Weißt du, ja, so. Ja. Und dann irgendwann war das so, nee, ich habe nur meinen Laptop dabei und zwar, ja, ich meine, gut, wir waren ja auch im Plattenladen immer rumgehangen und so weiter und so fort und dann hast du das halt da schon mal gemerkt und gesagt, okay, läutet sich jetzt so ein bisschen eine andere Zeit ein und aber es ist krass,
ja, dafür, also ich habe da wirklich nicht drüber nachgedacht. Aufgefallen. So, wenn man überlegt, wie oft man sich damals im, jetzt nehmen wir mal den Alex mit Fresh Beats, wie oft man sich da getroffen hat.
Jeden Dienstag, um die Platten zu kaufen, genau das, was so, ich vorhin gesagt
aber
habe.
Aber dann vielleicht auch nochmal freitags oder nochmal samstags, genau. Weil halt doch nochmal, warte mal, ich bin heute Abend nochmal irgendwo und...
Ich denke eher, der war schlau. Der hat die Platten so aufgeteilt und so, Jungs, die nächste Platte kommt am Freitag, kommt dann nochmal vorbei.
Okay, Alex, wenn du jetzt zuhörst.
Ja, also
wir warten immer noch hier auf dich.
Ja. Ja, nee, Fresh Beats und Freebase, du bist halt nicht, ja, du bist ja auch nicht in einen Plattenladen gegangen, sondern du bist dann in 3 direkt gegangen, bist du von, erstmal Bockenheim Fresh Beats, bist du dann zum Alex in die Stadt gefahren, Hauptwache, und dann von der Hauptwache, wenn du noch Geld übrig hattest, bist du nochmal nach Offenbach gefahren. So war dann die Strecke jeden Dienstag.
Krass. Ja. Aber warum war es Dienstag?
Dienstag kam immer die neue Lieferung.
Ach so, okay, verstehe.
Ja.
Okay.
Dienstag und Alex Donnerstag.
Vielleicht. Ja. aber ich weiß, aber es war auch immer witzig, das zu beobachten, wenn dann die ganzen DJs halt da einlaufen und weil sie halt am Wochenende wieder in dem Club oder da spielen und dann halt irgendwie sagen, okay, wir brauchen hier die neuesten Sachen. Aber auch das ist halt, das ist ja, guck mal, das sind auch so spezielle Sachen, die einfach komplett verloren gegangen sind, die aber auch was jetzt nicht nur für die DJs ausgemacht haben, sondern auch so für die, also da haben sich ja auch Sachen ergeben, weißt du, was ich meine, so mit, ey, krass, wo gehen wir heute Abend hin, ja, lass uns mal chillen und dann kommt der DJ, so, ey, ich bin heute Abend da und da, ach, krass, cool, echt, da, okay, cool, ja, dann gehen wir doch mal dahin, weißt du, so dieses Ding, das ist ja auch weg, weil...
Ist weg, ja, dieses...
Also klar, wirst du bestimmt auch noch irgendwie Homies haben, die vielleicht mal sagen, ey, wo bist du mal wieder irgendwo unterwegs? Oder du sagst mal, ey, guck mal, ich mach da, was weiß ich, eine coole Oldschool-Party oder so, habt ihr Bock zu kommen?
Ja, du hast dann halt dieses ganz Social-Media-Kram und so.
Das hast du halt, ja, genau. Du siehst
also
halt
es gibt darüber, bestimmt auch Vorteile dafür, aber ich finde immer noch, dass, also das haben wir auch schon mit anderen Sachen gehabt. Ne, ich meine, wir wollen es jetzt nicht zu sehr glorifizieren, aber diese ganze Nummer überhaupt, ich meine, was hat das gemacht? Es war trotzdem, es war diese Jagd, das zu schaffen und dann die Platten zu haben, die zu spielen, warten zu müssen, was ja auch was mit einem macht, ne, was, was einem vielleicht hier oder da ja auch nochmal was lehrt oder so.
Das ist aber eine gewisse Wertigkeit.
Ja, die halt das ist gut, du brauchst keine Plattentaschen mehr tragen, du hast alles verfügbar und so weiter und so fort, das ist okay. Aber ich meine, immerhin, dann bist du an dem Abend, wenn du eine neue Platte hattest, bist du dann in den Club gefahren und hast die dann das erste Mal aufgelegt. Was sind so, ne, das.
Guck mal, erstmal das und du, zum Beispiel in Opium, wir haben hier jede Woche eine neue Platte gespielt. Mhm. Und jede Woche kamen einfach nur auch die hammerfetten Tracks raus. Rockwilder, Montel Jordan, es kam jede Woche eine neue geile Platte raus. Tupac, Hit 'em Up, Feierabend. Und dann später sind ja auch die ganzen Rapper gestorben. Mhm. Und es kam ja auch irgendwann nicht mehr, die Zeit war nicht mehr da, wo jede Woche die fetten Platten rausgekommen sind. Dann waren die nur noch, okay, lala. Ich meine, mittlerweile, was willst du im Club spielen? Du hast da, du wirst zugebombt von den DJ-Pools mit wirklich 1000 Liedern im Monat, wovon du vielleicht 10 Stück aussuchst, wo du sagst, okay, die spiele ich. Und ja.
Aber bist du da auch, sorry, ja, sag.
Nee. Sag. Ja, nee, das ist jetzt, das weiß ich nämlich auch noch. Aber ich weiß den Weg dahin nicht mehr. Wie ist denn das gewesen? Weil gut, wenn du jetzt sagst, du bist ein DJ-Pool, kriegst 1000 Songs, dann musst du da durchhören, das kostet natürlich auch wieder Zeit und alles. Aber wie war dieser Informationskanalfluss von wegen so, dass du weißt, was rauskommt? Oder wo hast du das gehört, dass du sagst, ich will die Platte haben, weißt du, was ich meine? Oder sagst du, oh, da kommt was Neues, das nehme ich jetzt? Oder?
Nee. Das war ja das Ding, du bist in den Plattenladen gefahren, du hast da einen riesen Stapel von Platten, ja, die hast du ja erstmal durchgehört. Was gefällt dir und was nicht? Gut, manche Platten kaufst du blind, wo du weißt, wow, neue Method Man kommt raus, ey, was willst du da reinhören? Die nimmst du. Aber es gab ja auch viele Independent-Platten damals, so von, sag ich mal, Rappern, die jetzt nicht so bekannt waren. Oder neue R&B-Künstler. Mhm. Oder Remix-Platten gab es ja ohne Ende. Und die musst du ja alle reinhören erstmal. Und dann sagst du, und du musst das auf dein Budget auch noch achten. Wie viele Platten kann ich mir leisten? Das ist ja nicht so, ich kaufe mir auf einmal, du hast dir ja in der Regel dann immer so 10, 15 Platten gekauft. Und die hast du dann auch im Club gespielt dann am Wochenende, Freitag und Samstags.
Ja.
Und dann merkst du ja auch, wie kommt der Track bei dem Publikum an.
Aber das wäre noch eine Frage. Hast du die, wenn du jetzt, also du kriegst jetzt einen Stapel Platten, Neuerscheinungen und hörst da rein.
Ja.
Bist du als Kriterium danach gegangen, finde ich geil? Oder hast du auch schon oft mit dem Kopf gedacht, so, warte mal, geil, das kann ich in dem Club spielen, weil das finden die bestimmt geil, die Leute?
Nee.
War rein dein Ding?
Mein Ding, was ich Bock habe zu spielen, spiele ich. Wenn jetzt so irgendwelche Hits, keine Ahnung, ich weiß noch, ich habe mich sehr, sehr rumgekämpft damals mit P. Diddy. Wie heißt das nochmal? Hab ich gesagt, was ist das für ein Scheiß? Aber ich habe es dann irgendwann doch gespielt, weil jeder drauf abgegangen ist.
Aber nicht I'll Be Missing You.
Ja.
Doch, der? Ja, okay. Ja gut, es war so eine harte Ballade eigentlich. Also,
weißt du, ich meine, ja, aber die sind so drauf abgefahren damals. Ja. Dann hast du singen, okay, knallst du rein.
Ja.
Aber machst du trotzdem Remix draus und haust einen anderen Beat runter und dann war das wieder cool. Weil du dann was Eigenes draus gemacht hast.
Ja, klar.
Ja.
Und, aber lass mal kurz nochmal, ich will einfach gerne auch nochmal so den, wir können es eh nicht ganz chronologisch alles aufbauen, das ist aber auch gar nicht so schlimm, aber, also wir kriegen noch einen Gast. Herein bitte. Nehmen Sie leise Platz auf der Couch, ist gar kein Problem.
Ladies and Gentlemen, live, my man Ruffy. Der Junge ist seit, wow, ich glaube auch 30 Jahren an meiner Seite. Und
das bleibt auch drin,
jetzt Ruffy. Auch hier, ne? Also, im Boot.
Das wird nicht rausgeschnitten.
Ist klar.
Guten Morgen.
Und wenn was wichtig ist, kannst du auch laut, darfst du auch laut mitsprechen.
Ich verrate lieber nichts.
Okay. wo waren wir stehen geblieben? Genau. Club, genau, also irgendwann kam ja mal der, würde ich ja sagen, so, also du hast ja dann schon eine sehr, sehr lange Zeit, ich sag jetzt mal, Clubs und Partys oder Veranstaltungen aufgelegt oder auf denen du gebucht wurdest, dann kamen ja schon noch ein paar andere Sachen dazu. Es kam ja auch irgendwann mal die ich sag jetzt einfach mal so, die Hochzeitsszene so ein bisschen dazu, ne, dass du auch auf Hochzeiten unterwegs bist als DJ. Dann, also war das alles so irgendwie ein automatischer Prozess, dass du gesagt hast, so, ja cool, da gibt's ja noch eine Sparte, die habe ich Bock zu bedienen, dann gibt's noch da, so, oder war das irgendwie...
Ich denke, das ist einfach alles so eine Weiterentwicklung gewesen. Ja, okay. Wie gesagt, ich habe von Anfang an alle Genres an Musik geliebt. Ich habe jetzt nicht gesagt, ey, ich bin Hip-Hop-DJ, ich spiele nur Hip-Hop oder ich bin jetzt ein Techno-DJ oder irgend sowas. Ich habe ja schon immer alles gespielt und auch ineinander so gemixt. Und ich denke, weil ich so vielfältig unterwegs war, bin ich dann auch auf ganz andere Veranstaltungen gekommen. Sommerfeste für irgendwelche Corporate Events oder, ja, wie gesagt, auch Hochzeiten oder so. Und für mich hat es dann auch immer mal Spaß gemacht, weil du konntest auf einer Hochzeit was komplett anderes spielen, als du im Club gespielt hast. Weißt du, wenn du hier drei, viermal, boah, guck mal, ich war Dienstags-Resident, Donnerstags-Resident, Freitag, Samstag, ich war viermal die Woche fast 20 Jahre unterwegs. Und wenn du dann halt in Clubs bist, musst du halt die angesagte Clubmusik spielen.
Ja.
Wenn du dann auf einer Hochzeit bist oder irgendwas anderes, du kannst voll durchdrehen und irgendwelche Sachen rauspacken, wo du denkst, wow, das haben die ewig nicht mehr gehört und es ist was anderes. So, es macht Spaß.
Geil, okay.
War das aber auch noch zur Plattenzeit? Weil dann,
ja, klar.
Das ist ja dann noch teurer, wenn du mehrere Genres bedienen musst.
Ja, ey, wie gesagt, mein Onkel, der war ja auch DJ. Okay. Und bei dem bin ich ja auch öfter zu Hause gewesen. Und ich so, oh geil, diese Funkplatte und die Funkplatte. Und hier, komm, leih mir die mal aus. Und ich muss sagen, aber bei seinen Platten ist da halt kein Fingerabdruck drauf. So, die sind wirklich,
die wurden nicht gescratcht,
High Quality.
Schon?
Nicht aber so, aber ja, so ungefähr. Weißt du, und ja, da habe ich schon Ärger bekommen. Aber das waren halt geiles Zeug.
Ja.
Und ja, es hat gepasst. Und guck mal, die 90s. Damals war ich im Urlaub oft in Spanien, Loretta Mar, und da hast du immer so 90s-Sampler gekauft. Da hast du immer direkt von Blanco y Negro Records alle 90s-Hits auf vier Platten Doppelalbum gehabt. Und da hast du auf einmal, ja, wie viel waren da drauf? Immer so 40, 50 Tracks. Mhm. Und da hast du genug gehabt.
Stimmt. Du hast auch mal, was war denn so die Auslandsstation, wo du aufgelegt hast? Auch einige, ne?
Wow.
Viel.
Ich bin aber
Lorette
ja,
auch, ne?
Lorette, ja. Lorette auch. Lorette Mar, ja, da auch viel aufgelegt. Dann, wo war ich noch überall? Ich meine, ich bin ja dann irgendwann, wann war das, so 2000er, irgendwann reingerutscht in die Gruppe Snap. Mhm. Dann war ich auf einmal DJ vom Turbo. Mhm. Und da waren wir auch auf der ganzen Welt unterwegs. Mhm. Norwegen, Schweden, Finnland, Italien, Polen, St. Petersburg. Okay. Wir waren eigentlich überall gewesen. So.
Aber gut, das war jetzt dann im Rahmen von den Auftritten.
Genau, das war dann mit Snap, aber ich habe ja fast immer dann die Aftershow-Partys gespielt.
Okay. Gut.
Und es war halt, einen Tag legst du auf in St. Petersburg, MTV 90s Party vor 50.000 Leuten. Einen Tag später in Rumänien, in so einer Stadt, 300.000 Leute Festival. Und dann fliegst du zurück und bist wieder dienstags im Cookies.
Kulturschock.
Ja, wirklich Kulturschock.
Aber das ist halt gut, da hast du nie so einen Höhenflug bekommen oder irgendwas, sondern ja, du bist wieder bei deinen Jungs am Dienstag in Cookies und alles cool. Ja.
Aber ich habe das immer, also immer wenn ich deinen Namen gelesen habe auf dem Flyer in Cookies oder auf, oder wusste, habe ich gedacht, da gehe ich auf keinen Fall hin. Nein, Quatsch. Da hab ich, nein, da habe ich gedacht so, ah Mann. Also weißt du, war so dieses so, ein bisschen tut der Peter mir schon leid, weil das geht halt bis 7 Uhr oder 8 Uhr morgens, ne?
Boah, Cookies.
Oder 9 auch manchmal.
Also ich glaube, das längste, wo ich im Cookies aufgelegt habe, war von 9 Uhr abends bis um 16 Uhr nachmittags.
Ach du Scheiße.
Ja. Und ich hatte letztens mit irgendjemand darüber gesprochen, ich glaube jemand von Prince oder so war das, der meinte so, hier guck mal, du warst Resident DJ im Cookies von 1998 bis 2019. Er meint, ich glaube es gibt keinen DJ in Frankfurt, der länger Resident irgendwo war als du. Sag ich, wow.
Also als YouTuber bekommt man so einen YouTube Award dafür. Eigentlich müssten die sich vom Cookies mal langsam was einfallen lassen. So ein goldenes ist Cookie ist doch so ein Dings, ne? Ist doch so ein Kronkorken.
Das so Cola-Ding.
Ja, genau, so ein Cola-Deckel. Das in Gold müssten die eigentlich langsam machen.
Goldener Cola-Deckel.
Ja, ein goldener Cola-Deckel. Für die Treue, für die Treue über die fast 15 Jahre, oder war das 98 bis
2000? 19.
Also, dann doch fast 25 Jahre.
Das war eine ewig lange Zeit auf jeden Fall, ja.
Boah.
Sieht man nicht in den Jahren, ne?
Wow. Ja, aber es ist hart.
Ja, im Cookies hat man einiges erlebt über die Jahrzehnte.
Ich, also ich muss gestehen, und nochmal, ich mache das ja echt noch nicht lange und auch nicht in dem Ausmaß wie du, aber mein Endgegner ist einfach wirklich mittlerweile die Uhrzeit. Also ich habe auch kein Problem, wenn eine Hochzeit bis 4, 5 Uhr geht, aber ich merke ab 2, wäre auch okay, wenn die jetzt nach Hause gehen. Also so.
Da redet einer ganz ehrlich.
Ja. Ja, aber natürlich mache ich weiter Party. Aber weißt du, so dieses, es wäre jetzt nicht schlimm, wenn jetzt die sagen, du, hey,
ich
glaube, tolle Party.
Du solltest einfach dein Mindset komplett ändern.
Ja.
Weil wenn du, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwo bin und ich steige mich dann einfach da voll rein und ich denke mir im Kopf, da habe ich die nächsten 10 Platten, was spiele ich? Was spiele ich, wenn das nicht passt? Was spiele ich da? Und ich bin da, mir egal, also schon mein Leben lang, ich lege auf, bis der letzte umfällt. Bis die jetzt sagen, ey, keiner kann mehr gerade laufen.
Ich glaube, das ist auch einfach also, die andere Wurzeln. Also das ist einfach ja, ne? Ich meine, du hast es ja von Anfang an gemacht und da hätte ich auch so noch eine Frage, aber Das ist eine ganz andere Herkunft.
Ja, natürlich, das habe ich ja vorhin gesagt. Das
was war jetzt,
was ich so bewundere und auch extrem respektiere, ist dieses, man hat früher mit 15, 14, 16, keine Ahnung, auf einer Geburtstagsfeier aufgelegt. Einfach
gesagt, weil man, in der Grundschule hatte schon.
Oder, ja, einfach weil man Bock hatte, aufzulegen. Und also nochmal, ich darf mich nicht falsch verstehen, ich habe auch, mir macht das auch Spaß, auf einer Hochzeit Musik zu machen und die Leute tanzen und haben eine schöne Zeit. Ich liebe das auch, denen eine schöne Hochzeit zu bescheren.
Ja, ja.
Ne, natürlich. Nur das Ding ist halt, also ist natürlich auch altersbedingt, ganz ehrlich, mit 20 würde ich auch sagen, feiert bis morgen Mittag um 14 Uhr, ist kein Problem. Aber so merkt man ja irgendwann auch, dass man halt denkt, so, ja gut, also im Bett wäre es jetzt auch gechillt, weißt du, so das Ding halt so, ne? Aber ich weiß genau, was du meinst.
Mit 20 heiratet keiner.
Ja, genau. Aber das habe ich mich manchmal gefragt. Also ich meine, du hast ja jetzt auch erzählt, du hast von einem Freund auf dem 60. aufgelegt, hast du gesagt, ne?
Ja, ja.
So, ich glaube halt, dass die wahrscheinlich Also, dass du mit 20 auch nicht auf einem Geburtstag von einem 60-Jährigen gebucht worden wärst.
Doch, bin ich auch schon.
Aber bist du auch schon?
Ja.
Okay, gut, dann ist hiermit meine Frage schon beantwortet.
Doch, und ich habe es geliebt damals, weil ich konnte diese ganzen Oldschool- und Funk-Teile spielen und die sind durchgedreht.
Und die haben gedacht, wie kann der Kleine nur das kennen?
Genau, so war das aber auch. Geil. Ja, okay. Ich habe es geliebt schon damals, Funk-Music, Barkeys und Ohio Players und das war einfach geil.
Ja.
Und das war sogar noch vor Dr. Dre, wo der das alles gesampelt hat. Und dann kam das ja noch geiler. Also, wow, guck mal, du kennst schon manche Samples.
Ja, ja, okay, verstehe.
Und ja.
Das hast du ja echt auch richtig früh angefangen.
Ja.
So. Weil wir haben, bevor du gekommen bist, auch nochmal überlegt, so wann wir das mitbekommen haben von dir, aber das hat ja schon noch weitaus frühere Wurzeln.
Na gut, wie gesagt, bei mir ist also irgendwann dieses, also ich habe, na klar, das ganze neue Generation habe ich natürlich noch mitbekommen, weil wir, wie gesagt, auch Auftritte zusammen hatten und so. Aber dann, also ich habe auch immer mal wieder mitbekommen, okay, jetzt ist der Doktor und dort, jetzt macht er das, jetzt ist er da, das hat man schon mitbekommen. Aber dieses, ich sage es mal so, der Anfang, also wie gesagt, wir haben es heute Morgen mal kurz am Telefon besprochen. Ich weiß noch, wir haben manchmal im Biegwald Basketball gespielt.
Oh wow, ja, ja, ja.
Und das fand ich halt auch so bezeichnend. Es gab halt immer einen Ghetto-Blaster dort, wo wir halt Musik gehört haben und der war halt von dir. So, also hätte auch nicht anders sein können. Ist ja klar, dass der DJ halt auch einen Ghetto-Blaster hat und den dabei hat. So, weißt du, also...
Mit Mixtapes drin, ne?
Mit Mixtapes drin, genau, so.
Ja, und das gehörte doch dazu. Ich meine,
ja, das ist doch total, genau aber, das Ding. Das aber es genau hat halt sonst auch keinen Ghetto-Blaster. Ja, also manche vielleicht schon, aber meistens...
Keine solche Mixtapes.
Und das auch noch, genau, mit den neuesten Songs.
Wow, ich erinnere mich noch, das war Casio. Casio-Player.
Aber der war echt groß auch. Der war auch echt groß. Die haben so locker immer so gefühlt 20 Batterien gebraucht, oder? So diese ganz großen auch.
Ey, was die Batterien gekostet haben.
Und die waren auch teuer damals,
die Batterien, genau. Ja, die dicken, fetten Dinger waren das. Da waren immer so 10 oder 12 Stück drin.
Ja.
Da gab es kein Spritgeld, da gab es Batteriengeld.
Ja, Batteriengeld.
Aber, guck mal, wenn du mal überlegst...
Du hast den da hingekriegt am Fahrrad.
Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube schon. Die so auf der Stange gehabt.
Vorne dranhängen,
oder auf dem Lenker vorne sogar.
Genau,
so,
auf Lenker. Genau, vorne dran. Geil.
Das war oldschool.
Aber wenn du überlegst, guck mal, wie krass, das meine ich auch wieder, dass du eigentlich halt auch viel mehr, ich sag jetzt einfach mal, für viele Dinge Startkapital brauchtest. Also wie auch das, ich meine, dann sagst du, guck mal, ist schon geil. Ich habe gerade ein Mixtape gemacht, ich nehme meinen Ghetto Blaster mit, stell den da auf den Basketballplatz, mach das rein und Leute werden sagen, oh geil, wer hat denn das gemacht? Ja, ich. Weißt du, so dieses. Und du brauchst. Also du, aber dafür brauchst du ja auch wieder Sachen. Also am Ende, und wenn es Geld für die Batterien ist, dann hast du das Geld vielleicht nicht für die Platten oder so ein Scheiß. Weißt du, das ist so...
Ja, ja. Nee, ich hatte damals, glaube ich, so einen Koffer gehabt, so einen orangenen. Da hatte ich meine Mixtapes drin. Die habe ich dann kopiert. Und ich glaube, ich bin noch im Schwimmbad rumgelaufen. Ey, Leute, wollt ihr mal reinhören? Auch mit Ghetto Blaster. Und wer will ein neues Mixtape haben? So.
Stark.
Aber damals, das war so, wow, die neuesten Tracks.
Ja,
und
klar.
Die Dinger gingen weg, da waren 5 Mark, das war wow. Ja. Für so ein Tape, was hast du bezahlt? Keine Ahnung, ein Euro, nee, nicht Euro, ein Mark.
Ja.
Und war schon...
Es gab ja auch eine Phase, ich weiß doch, ich glaube, du hast es auch gemacht. Das haben ja viele DJs gemacht, waren auch einfach dann, es nannte sich trotzdem noch Mixtapes, waren aber dann CDs. Keine Tapes, sondern CDs, im Club zu verkaufen.
Ja.
Was ich finde, was auch vollkommen legitim und auch cool war, weil du bist... Guck mal, also es gibt ja, also für mich war das eine absolut schlaue Idee, weil du bist abends da, da legt ein DJ auf, du findest seine Musik geil oder du findest geil, was er da gerade auflegt und zufällig steht da so ein kleines Kistchen mit 20 CDs, da steht drauf Mixtape 10 Mark.
Ja.
Das ist ja, komm.
Geil.
Den 10 habe ich noch einstecken, dann nehme ich das Ding halt mit und habe halt auch dann ja vielleicht die Songs, die heute Abend gelaufen sind oder Songs, die neu sind, weil nochmal, da war es ja auch so, heutzutage würde das keiner mehr kaufen, also es würde bestimmt auch noch mal jemand...
Heutzutage hat keiner mehr CD-Player.
Das auch noch, genau. Das kommt auch noch dazu.
Ja.
Aber das war ja auch so ein Move für Leute, an neue Musik zu kommen.
Absolut.
Ich meine, klar, dass es den ein oder anderen Künstlern, die auf diesen CDs dann drauf waren oder der GEMA nicht so ganz gefallen hat, ist ja ein anderes Thema, aber...
Das ging so los, ich glaube, das war ungefähr 2003... Da war ich mit DJ Super Jam. Wir haben ein DJ-Team gebildet, es hieß Crowd Control. Und wir wurden damals gesigned von Tape Kings in New York. Wir waren die ersten europäischen DJs überhaupt. Und wir haben damals, da war ja Tape Kings, Green Laden, Tony Touch, einfach die krankesten DJs von den Staaten drauf. Und wir so als europäische DJs, wie gesagt, wir waren die ersten. Und wir haben auch dort die ersten Mixtapes, CDs gemacht und die haben die da im Kofferraum verkauft. Wir hatten da auch innerhalb von einer Woche fast 2000 CDs verkauft in New York, in den Ghettos mit unseren Mixen, weil wir halt, wie gesagt, mit 4 Plattenspielern live gemixt haben und dazu noch hatten wir immer irgendwelche MCs drauf, wir hatten Geigenspieler drauf, wir hatten Saxophonspieler drauf, irgendwelche Freestyles. Wir haben ja auch die Heavy Rotation Mixtapes gemacht. Mhm. Das heißt, alle Artists wie Montel Jordan, DJ Kool, Fatman Scoop, eigentlich alle, die hier rübergekommen sind, waren bei uns im Studio und haben eine Radioshow aufgenommen. Für Kiss FM damals haben wir die gemacht. Und dazu haben wir dann für Heavy Rotation auch die Mixtapes aufgenommen. Alles bei uns im Studio. Dadurch haben wir dann auch natürlich eigene Mixtapes gemacht. Wenn die da waren, Shoutouts geholt, dies, das. Hier, hau mal bitte einen Freestyle noch drauf für uns. Ich weiß noch, Snoop Dogg, sein Bruder Badabing, der war bei uns da. Der hat da gerappt. Ja, es waren so viele Leute da. Es war von DMX, die ganzen Jungs waren da. Ja, waren viele auf jeden Fall. Und die haben wir halt auf unsere Mixtapes dann immer drauf gemacht. Und die gab es dann überall. Tape Kings. Das war auch gut.
Und somit wieder exklusiv, weil war ja dann nur bei euch.
Alles so. Remixes, ja. Ja, wie gesagt, über das Label Tape Kings dann. Damals, ja.
Geil.
Yes. Das lief auch ein paar Jahre, ja.
Aber das heißt, du hast dann schon, also, aber war das irgendwie, also waren das alles, ich sag jetzt einfach mal, so, ich nenn's einfach mal Fügungen, oder musstest du schon, oder gab's, jetzt nehmen wir mal kurz Corona vielleicht so ein bisschen weg, aber gab's Momente, wo du gedacht hast, okay, keine Ahnung, ich muss jetzt mal gucken, also ich nehme jetzt mal als dummes Beispiel einen Plattenladen, da wussten die, okay, jetzt kommt hier MP3, wir werden das nicht lange durchhalten als Plattenladen, der Schallplatten verkauft. So, weißt du, ich meine? Und gab es mal irgendwie als DJ auch Momente, wo du gesagt hast, so, ja, jetzt muss ich mal gucken, was man, wie soll ich sagen, so Horizont erweitern, Fühler ausstrecken, was man noch so machen kann, um halt weiter in dem Genre, oder nee, nicht im Genre, in dem Business zu bleiben.
Das ging eigentlich damals alles automatisch mit.
Ja, okay.
Ich habe, wo ich noch Platten aufgelegt habe, habe ich auf einmal einen Anruf bekommen. Ich glaube, der F hatte das sogar damals klar gemacht, oder Karim, von DJ Design. Die haben DJ gesucht, weil die haben für Pro Tools ein neues Plugin erfunden, womit man auf einmal scratchen kann. Womit man die Audio scratchen kann.
Das MP3s, ist, ne?
Genau, MP3s oder halt Audios.
Ja, oder Audios. Ja,
was ist das heute? Serato.
Ja, genau, okay.
Das heißt, ich war einer der ersten DJs in Europa überhaupt. Genau, da war ich auf der Messe mit Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands.
Ja.
Curtis Blow.
Ja, Curtis Blow, genau.
Und da habe ich Curtis Blow seine Stimme aufgenommen und dann live gescratcht und die Leute sind komplett durchgedreht. Das war eine Revolution damals, weil du konntest auf einmal in deine eigene Produktion deine eigenen Scratches reinmachen. Das war, wow, Meilenstein. Mhm. Und dann hat sich halt das, haben die Kollabo gemacht mit Serato. Und Serato hat es dann alles übernommen und weiterentwickelt. Und dann, damals ging es ja nur eine halbe Minute, was du abspielen konntest. Und wie gesagt, das ging dann immer weiter. Dann war ich auf einmal Serato-DJ und habe das dann auch, ich glaube, 10, 12 Jahre auch auf den Messen immer vorgestellt.
Die App oder das Programm?
Serato.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Und dann kam ja die erste Box raus, zweite Box, dritte Box, erste Mixer, zweite Mixer, ja, immer so weiter. Und ja, da hat sich das alles mitentwickelt. Mhm. Dann hast du auf einmal am Anfang deine ganzen Platten auf MP3 aufgenommen, damit du deine Mixe ja spielen kannst. Weil du hast ja damals nur Schrott-MP3s bekommen. Mhm. Oder so Radioversionen. Da gab es ja diese Mixe noch gar nicht. Und dann hat sich das ja auch erst weiterentwickelt. Krass. Wo die DJs auf einmal eigene Mixe, eigene Edits und alles gemacht haben.
Ja.
Und dann hast du selbst im Studio da deinen eigenen Mixer aufgenommen und gespielt.
Mhm.
Und ja, so hat sich das dann alles weiterentwickelt. Und mittlerweile ist das ja so krank, da sage ich, habe ich mein ganzes Leben lang drauf gewartet, dass du auf einmal einen Button drückst, auf einmal hast du es A Cappella. Mhm. Hallo, wie hast du damals auf A Cappella-Suche gewesen, A Cappella von Michael Jackson zu kriegen? Das war unmöglich. Mhm. Jetzt drückst einen Knopf, du kannst egal was mixen. Das ist, 2025 einfach nur. Da hat jeder DJ von geträumt damals.
Aber glaubst du, es wäre, also klar, für dich bestimmt, also natürlich geil, weil du hättest schon viel früher viel mehr Kreativität ausleben können wahrscheinlich, aber ich glaube, es wäre auch viel verloren gegangen, oder? Meinst du nicht? Wenn du das 10, 15, 20 Jahre früher schon alles gehabt hättest? Weil es sind ja viele Sachen, die du gerade erwähnt hast, die Entwicklung geprägt haben von dir so.
Ich glaube, das kannst du nicht sagen so, weil du kannst ja nicht sagen, hätte ich damals so gemixt. Ich meine, damals hast du ja auch A Cappellas gehabt und hast so gemixt. Ja. Nur heute hast du halt die A Cappellas, die du damals nicht hattest.
Ja.
So sage ich das jetzt und okay. So sehe ich das.
Ja, verstehe. Ja, ich finde es auch krass, was da mittlerweile technisch möglich ist.
Melodie wegmachen, nur die Beats auf einmal benutzen. Du kannst so viel kranke Sachen machen. Das ist
und keine Platten mehr schleppen.
Das haben wir schon hinter uns.
Ja. Stimmt, kann der Raffi auch ein Lied von mir wahrscheinlich.
Wow. Ja.
Das finde ich auch gut gebaut heute.
Ja, genau. gut, klar, technisch ist das natürlich. Aber du hast schon vorhin gesagt, du hast ja auch nochmal gesagt, so, es ist für mich, sage ich manchmal, Fluch und Segen zugleich. Auf der einen Seite hast du natürlich viel mehr Leute, die kreativ tätig werden können, weil man vielleicht nicht mehr so viel Geld braucht, um gewisses Equipment zu haben. Oder weil man auch irgendwie, also wie gesagt, du hast auch ja Zugriff auf alle Songs der Welt gefühlt, wenn du den einen oder anderen Anbieter nimmst.
Eigentlich schon,
und bezahlst so, ne? Ja, und mittlerweile gibt es ja sogar, kannst du ja mit Serato auch
Livestream das, ja.
Mit Songs auflegen und mit Songs scratchen und sie remixen, die du nicht auf deinem Rechner hast.
Ja.
Sondern die sind, wenn du eine gute WLAN-Verbindung hast, ist es einfach ein Stream. So. Und dadurch gibt es natürlich, glaube ich, viel mehr, die den Zugang dazu haben, den vielleicht wir oder du damals nicht hattest oder nicht so einfach hattest. Ne? Aber andererseits, wie du schon gesagt hast, ist es halt auch so, es kann halt theoretisch jeder. Ob er das dann gut kann oder nicht gut kann, ist eine andere Frage, aber ist schon, ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Und auch wie du schon sagst, es ist halt nicht mehr so wertig und auch halt dadurch sehr, sehr schnelllebig. So, es gibt halt, ist ja cool, wenn jemand ausprobieren kann. Also damals war es auch so, keine Ahnung, du sagst, okay, um Schlagzeug zu spielen, muss ich mir halt ein Schlagzeug kaufen. Ja. Oder ich muss jemanden kennen, der ein Schlagzeug hat, dass ich ein bisschen üben kann. So, dann fängt es ja leider schon an.
Mhm.
So, oder bei dir, ich meine, ganz ehrlich, wie viele Wohnungen waren in dem Haus, wo du gewohnt hast? Bestimmt 8 Wohnungen oder so?
Boah, ja.
Das heißt, das hat den Nachbarn bestimmt auch nicht immer gefallen, dass du da übst.
Ja, so, ja, weißt du? Also liebe Nachbarn, alles gut.
Ja.
Nee, ich glaube, die haben mich gefeiert.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Endlich was los hier.
Nee, wirklich, ich glaube, über mir, die Oma war schwerhörig.
Okay, sehr gut.
Und unter uns war ein Kiosk.
Ja, stimmt, war ein Kiosk.
Ja, ja. Und links und rechts weiß ich gar nicht mehr.
Ja.
Na gut, wenn die nicht geklingelt haben, dann ist auch wurscht.
Aber ich war da so, also das erste Mal bei dir zu Hause, ich übertreibe es jetzt vielleicht, aber gefühlt war das ja wirklich, in der Mitte vom Kinderzimmer war ein Gang, links war Platz fürs Bett und rechts war eigentlich Anlage und,
alles
und irgendwie halt Plattenspieler und vielleicht Tapes, noch ein Regal, Schränke für Platten.
Stimmt. Und mein Bruder noch auf der anderen Seite.
Ja. Genau, genau.
Ja.
So. Aber ich habe auch immer, ich weiß nicht, das hast du nie gemacht, weil das hätte sich da in der Straße, wo du das nicht gelohnt, aber es gibt ja immer mal so Filmszenen, wo dann Leute so ihre Boxen ans Fenster stellen und hast du auch mal gemacht? Bei dir da?
Wir haben eine Bushaltestelle drunter, natürlich.
Ja, ich weiß.
Ja, klar,
wir das gemacht. Hast du da auch gemacht, geil, okay, weil das war für mich sofort.
Der Wiener hat es auch gesagt.
Ja, aber das war sofort für mich, ich habe das 2-3 Mal in irgendeinem Film gesehen und dann, warum auch immer, ich wusste nicht, dass du es auch gemacht hast.
Das haben wir, ich glaube, gefühlt 10 Jahre vorher schon gemacht.
Geil, okay, wegen der Bushaltestelle.
Ja, und die haben alle gefeiert unten.
Ja, okay, geil, sehr gut. Also auch abgehakt und mitgemacht. Ja, aber sowas finde ich halt auch geil, dass so heutzutage, weiß ich nicht, wirst du sofort angezeigt und es ist
Ruhestörung
und es ist nicht so dieses, ey, guck mal, das ist doch witzig, was die machen. So.
Ja.
Ich weiß noch, aber ich glaube, das war nicht von dir, aber ich habe damals, da war auch irgendjemand noch dabei, der hat auch ein bisschen Musik gemacht und der hat mir damals meinen ersten Sampler verkauft. Das war so ein kleines schwarzes Kästchen mit einem Cinch-Anschluss und den konntest du beim Amiga da dran machen, wo der Drucker dran kommt.
Das habe ich auch gehabt.
Ja. Und dann konntest du damit Sachen
samplen,
also aufnehmen mit dem Computer. So hat es angefangen bei mir. Damit konnte man wirklich nicht viel anfangen, aber...
Das war so ein kleiner roter Kasten,
glaube ich. Ja, so ein kleiner Kasten, genau. Und dann war halt aber auch irgendwie... Bei mir war leider, ich habe es gebraucht gekauft und dann war...
Ich glaube,
du konntest... Auch das eine kaputt. Also
4 Sekunden damit samplen.
Ja, maximal. So, irgendwie.
Ja, ja.
Und ich habe damals dann die Platten auf 45 abgespielt, damit ich die dann wieder runterschrauben kann, damit ich mehr Zeit zu samplen habe.
Siehst du, aber genau das ist es.
Ja.
Diese ganze Kreativität, die da mit eingeht und alles drum und dran.
Ja, die wäre jetzt nicht da. Jetzt ist ja so, wie du sagst, ja, ein Knopfdruck, das, A cappella. Nee, ein Regler, zack, langsamer.
Ja, aber das hat doch auch die Kreativität gefördert.
Ich glaube auch,
und
ja.
Alles, den ganzen Output und die ganze Kunst an sich.
Ja, guck mal, allein das ganze Scratching. Heutzutage, die Jungs, die Scratcher, ey, die geben sich ein Video nach dem anderen.
Mhm.
Da Doppelflair, das, okay, DJ School. Bei uns hat eine Videokassette von der ITF damals 30 Mark gekostet. Das war eine Investition, die du geleistet hast. Und dann geschaut, wow, was macht Kid Capri da, was macht der? DJ Aladdin.
Ich erinnere mich gerade ein bisschen an die Stories von den Breaker-Jungs von We Were The Crown, weil die auch gesagt haben, so, ey, wir hatten ja nichts, wo wir uns das abgucken konnten.
Genau.
Es gab dann mal kurz 2 Minuten MTV, Breakdance-Beitrag, irgendwie, den haben wir uns aufgenommen.
Musikvideo oder sowas dann.
Und den haben wir 30 Mal geguckt und bei euch ja dann, keine, du hast
wir am haben Ende die Hälfte von dem Move gesehen.
Ja, ja,
so
genau.
Sachen mussten sich dann so weiterdenken.
Und mit Scratch ist ja ähnlich. Ich meine, klar, genau, vielleicht hast du mal einen Kollegen gehabt, der den schon konnte, dann konnte man sich das von dem abgucken, aber eigentlich war es halt dieses.
Ey, aber das ist genau das, ist auch die Frage, die ich noch offen habe zu deinen Anfängen ist. Du hast ein bisschen erzählt, wie du dazu gekommen bist, auch mit deinem Onkel und den grundschulischen Auflegen und so. Aber diese ganze, ich gehe jetzt mal in diese Hip-Hop-Nummer rein mit dem Scratch und allem drum und dran. Wie bist du dazu gekommen? Also
wie gesagt, wir haben ja damals, also nach der Schule habe ich immer in dem Booker rumgehongen und dann von morgens bis abends Scratchen geübt. Und du hast damals keine, ich hatte ja auch kein Video oder Fernseher dort gehabt, sondern du musstest auf irgendwelchen Platten hören, wie jetzt DJ Premier oder so, oh, wie macht er diesen Scratch? Und da hast du da echt den ganzen Tag rumgehangen und versucht, diesen Scratch nachzumachen, damit er sich so ungefähr anhört. So hast du das damals gelernt.
Du hast was gehört, hast gesagt, Flash, genau, das will ich auch machen.
Also, ja.
Ja, okay.
Weil du hattest nichts, da gab es kein YouTube oder irgendwas.
Ja, klar.
Du hattest noch nicht mal ein Handy, du hattest ein Squall. Squall hieß das.
Ja, Squall. Zum Anpiepen.
Ja, Pieper.
Für was auch immer man den wirklich gebraucht. Also eigentlich war der irgendwie.
Weil es gab bestimmt, ich hatte auch einen, der
hat nie einer drauf angerufen. Es gab bestimmt Leute, die brauchten den, aber manchmal war es auch so. Ja.
Der war halt, für mich tatsächlich ganz wichtig, wenn ich im Bunker war, dass mich jemand erreichen konnte.
Ach so, okay, weil du keinen Empfang. Weil du ja nichts hattest da.
Da hast du ja keine Klingel, nix. Und
ach piep, so.
Und dann bin ich rausgekommen.
Das war die Klingel quasi.
Ja. Und es hat funktioniert da. Ja, keine Ahnung wie, aber es hat funktioniert. Es hat gepiept.
Geil,
okay.
Das war die Klingel. Du hast ja auch produziert, wann hat denn das angefangen? Weil ich glaube, bei so neue Generationen, die Zeit war es noch nicht so richtig, oder? Also es muss
da
ja ungefähr mit FFMCs gewesen sein.
Ja, das war später FFMCs.
Ich weiß, aber da war ja schon den Track zum Beispiel, den du mit Fußstar gemacht hast, da hast du ja gerappt, aber auch den Beat gemacht.
Also genau, das war ja schon, ich schätze mal, das ist schon 5 Jahre später. Davor hat es auch angefangen im Bunker schon.
Mhm.
Damals, wie gesagt, der erste große gute Sampler war dann die MPC.
Mhm.
Und darauf war ich dann im Bunker weg und war nur am Samplen. Und da hat es dann angefangen mit Produzieren so. Damals hast du ja nur in der MPC diesen Sequencer gehabt und damit hast du dann programmiert. Da hat es angefangen. Dann hast du dir noch ein Planet Fett geholt, weil Dr. Dre ein Planet Fett im Studio hat und du denkst, oh, ich hole mir jetzt ein Planet Fett und meine Beats hören sich an wie von Dr. Dre.
Ja, klar.
Und hast du wirklich jede Finanzierung gemacht, die so geht, damals im Session Music.
Ja.
Ja.
Das muss man auch nochmal sagen, die waren auch teuer, die Sachen.
Boah. Die war teuer.
So, jetzt ist halt ein Plugin, sind auch nicht ganz günstig, aber es ist halt, und zur Not ist es gecrackt.
Der MPC, der hat 2400 Mark gekostet damals.
Ja.
Das waren schon Meilensteine, um das abzubezahlen.
Und viel Platz war ja auch nicht, weil du musstest zum Speichern ja diese 3,5 Zoll HD-Disk.
Zip-Disks hast du gehabt, noch extra.
Ach, stimmt. Okay.
Zip-Disk. Und da haben 250 Megabyte drauf gepasst.
250 Megabyte.
Das war ein Meilenstein gegen die Disketten. Ja,
stimmt. Was war da drauf? 3,5. Ist auch krass, gell? 3,5 Megabyte. Da waren einfach Songs drauf, ne?
Komm, du hast deine Disc Beats gehabt für deine Kicks, du hast deine Disc gehabt für deine Snares und für deine Hi-Hats und alles. Ja. Da war so, wow, das ist lange her.
Krass, ey. Das ist geisteskrank. Und, genau, aber irgendwann, das würde ich gerne auch nochmal aufrollen, dieses, klar, du hast gesagt, du warst schon immer sehr offen, was die Musikrichtung oder die Genres betrifft.
Ja.
Also muss ich tatsächlich sagen, habe ich jetzt heute auch endlich mal wieder was Neues gelernt, weil ich hatte dich für mich schon auch immer so eher als Hip-Hop-DJ so im Kopf. Das
liegt ja wahrscheinlich an dir oder an uns.
Ja, 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 weil klar, auf, dich so wahrgenommen, du hast ja selber gesagt, du hast ja auch.
Ihr wart ja auf den Hip-Hop-Partys, die ich aufgelegt habe. Genau. Von Hip-Hop-Jam bis was weiß ich genau. Was. Und was wollen die Leute hören? Spiel mal Hit 'em Up, spiel mal Dr. Dre, spiel so. Das. Und das waren die Zeiten, die wir zusammen miterlebt haben. Ja.
Aber wie kam es zu. Nee, stopp, bevor es zu der Frage kommt, zwischen noch eine andere Frage. Erinnerst du dich noch daran, was ist passiert, dass wir dich in Frankreich auf dem Festplatz, auf der Kerb vergessen haben?
Wow!
Ich wollte jump
der von Jahrzehnten vor Jahrzehnte zurück.
Ich
guck mal, Le Funk Connection, das war
ein. Du warst ja schon vorher dabei. Ich war ja nur bei einer dabei. Du warst, glaube ich.
Ich glaube, Le Funk Connection hat angefangen 1995, die erste.
Ja.
Da kamen die ersten Franzosen rüber von Sassé, von Paris, so Underground-Rapper wirklich. Ja. Und damals waren wir noch unterwegs mit Türkisch Hip-Hop, mit DJ Mahmoud, Murat G, Volkan T. Und ja, wir haben dann, wie gesagt, connected. Die sind eine Woche zu uns hier rübergekommen nach Frankfurt und wir sind dann durch Deutschland getourt mit denen. Dann sind wir eine Woche nach Frankreich, nach Paris und da ist halt komplette Eskalation gewesen. Und ja, auf dem Jahrmarkt.
Ich war nur einmal dabei, für die, die es nicht wissen. Du hast ja mehrmals mitgemacht, glaube ich.
Ich glaube, es war 98 oder so.
Wo wir 97, zusammen waren, war 97. Ja. Da warst aber tatsächlich du auch alleine. Da warst du nur als. Nur. Aber warst du als DJ dabei?
Ja, ja.
Also nicht mehr mit damals noch. Jetzt muss ich komme ich selber
Fuster. Mit
ja, nicht, ja,
ich
nicht
glaub, mit damals, der neuen Generation. Le Funk Connection, da waren wir schon mit Kareem viel unterwegs. Mhm. Und da waren wir egal wo und haben uns tot gefreestylt. Auf jeder Bühne so damals.
Wobei bei der letzten, die wir zusammen gemacht haben, war Kareem auch nicht dabei. Also waren F11 waren das dabei.
War davor noch. Ja, ja.
Ja, ja. F11 waren dabei, du als DJ, dann der Mahmoud als DJ. Olli, das war ja der von den Pfadfindern, der hat das ja ein bisschen organisiert auch mit, der Olli und der Zakari.
Und der Dings war noch dabei. Wie heißt unser SPD-Politiker?
Warte.
Turgut Yüksel.
Ja, nee, der hat das ja nur hier gemacht. Der hat ja auch den Contest gemacht an der Batschkap.
Ja,
der ist aber nicht mit nach Frankreich gefahren.
Der war.
Nee, okay, in Frankreich war nicht dabei.
War der dabei.
Ich weiß, in Frankreich waren wir dann. Die waren auch vorher, ich habe das gar nicht so krass mitbekommen. Da haben wir auch drei Auftritte mit denen zusammen gehabt. Das war einmal hier in Eschborn in diesem Bürgerhaus. Dann im Preungesheim, auch in dem Jugendhaus.
Preungesheim, ja, genau.
Und noch irgendwo. Und dann sind wir mit denen, ich glaube, wir waren sogar länger als eine Woche da. Ich glaube, wir waren so 10 Tage oder so da. Also ich habe übrigens auch noch die Videos, kann ich dir bei Gelegenheit mal geben. Aber ich werde diese Szene halt nicht vergessen, weil wir halt auf diesem, das war ja wie so Dippelmess bei uns, also so Jahrmarktmäßig. Also,
ja, aber du musst dir halt vorstellen, dort in Paris, das war gefühlte 10 oder 15 Fußballfelder groß. Nicht jetzt wie bei uns an der Eissporthalle, sondern gefühlt 15 mal so groß.
Ja.
Und keine Ahnung, wir sind da gelaufen, ich weiß noch, und wir waren mit zwei Autos dort. Das eine hat auf der einen Seite geparkt und das andere auf der anderen Seite. Und ich bin irgendwann auf die Idee gekommen, Jungs, ich fahre mit den anderen mit, keine Lust mit euch. Und irgendwann laufe ich dann auf die andere Seite, da ist der Wagen schon abgefahren. Ich so, oh shit. Und wir hatten damals auch keine Handys oder so. Und dann renne ich durch den ganzen Jahrmarkt auf die andere Seite, war auch kein Auto mehr. Und ja, dann ist auch immer dunkler geworden, immer mehr Ghetto-Style, so in Paris. Und irgendwann so, fuck, noch eine Nummer irgendwo gefunden von der Jugendherberge oder was war das,
wo wir damals waren? Das war so hier so Formula One. Nein, nicht Stunde. Ja. So ähnlich war es ungefähr, glaub mir doch. Das war so ähnlich wie eine Stunde.
Erstmal da angerufen, keiner geht ran. Ich stehe so,
aber war das nicht dann sogar, dass dich die Taxifahrer, der eine wollte dich nicht dahin fahren, als du gesagt hast, wo du hin willst? Ne?
Das war bei Sassé. Sassé, genau, es war so Ghetto halt. Und ich zum Taxifahrer, ich muss dahin. Der so, no. Wie, no, ich muss dahin, wirklich. Und ich hatte auch kein Geld dabei. Es war einfach wirklich. Irgendwann bin ich dann zur Polizei und die haben kein Englisch gesprochen, kein Deutsch, nur Französisch und haben nicht verstanden, was ich wollte. Und ich so, irgendwann, keine Ahnung, ich glaube, ich habe mir irgendeinen Taxifahrer geschnappt und gar nicht gesagt, wo ich hin will, sondern fahr da lang. Und irgendwann bin ich da gestrandet, ich steige aus dem Auto aus und alle schauen mich, die waren vor dem Haus, habt ihr alle abgehangen und alle gucken so, fuck.
Und kommt der, es war wirklich so.
Alle so,
davor hat es keiner gemerkt.
Ja.
Es hat leider wirklich einfach, weil es war ja auch so dieses
alle bla bla bla, alle, guck mal, alle dampfen, alle dies, das, so, alle so.
Ey, guck mal, wir sind doch in dem Auto. Ja, ja, was mit Dr. Hund? Ja, ja, dann wollt ihr mit dem anderen Auto fahren. Und wahrscheinlich haben die gleichen das im anderen Auto gesagt und dann waren wir irgendwann da und dann hat aber auch da dann
keiner gecheckt.
Da hat Zimmer verschwunden, gechillt und dann irgendwann vor der Tür, war ja gutes Wetter und dann kommt dieses Taxi angefahren und Dr. Hund steigt aus shit. Und alle so.
Boah, ich war stinksauer. Oh Gott.
Ja, und dann war, ich glaube, Effort, also schreibt so, alle wollen. Es war hart. Es hätte auch nach hinten losgehen können, muss man leider. Also es war ja alles witzig und so, aber es hätte. Ja, aber war schon.
Wir waren jung und alles cool.
Deswegen war
alles
cool.
Das war.
Hast jetzt, im Nachhinein ist es die Geschichte, die du erzählen kannst. Aber da, glaube ich, war es dann eher erstmal nicht so cool.
Ja, ja, vor allem, es war schon auch kurz so dieses. Also, ey, wir haben den einfach. Also nochmal, man darf es nicht vergessen, das war schon auch eine Entfernung. Also wir waren ja.
Ja.
Dieser Jahrmarkt war ja schon eigentlich zentral. So, und der Ort, wo wir gewohnt haben, der war ja so, das ist ja so die Vororte von Paris.
Das war schon ein paar
Das war schon ein richtiges Ghetto. Aber es war also auch dieses, dass du dann gesagt hast, ey, der eine Taxifahrer wollte mich halt nicht hierher fahren und so. Das war ja auch erstmal so einem gar nicht bewusst, aber im Nachhinein haben wir halt schon gemerkt, so ja. Das, aber ich muss auch sagen, das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, so okay, keine Ahnung, als es dann so ein bisschen mit Gangster-Rap hier losging, dachte ich mir so, okay, Leute, erzählt mir nichts. So, ich war in Paris, beziehungsweise im Vorort, so, weißt du, es gibt bestimmt auch harte Gegenden hier, aber das war schon anders.
Ich weiß noch, wir waren in, ich habe aufgelegt im Hot Brass und da gab es dann eine Schießerei in dem Club. Und da sind alle rausgerannt wie verrückt. Und wir so, was geht denn jetzt
ab? Ohne Plattentaschen.
Ey, ja, und in dem einen Ding, wo wir waren, sollten, haben die zu uns gesagt, wir sollen nicht rausgehen.
Ja, genau.
Weil es irgendwie ein Stadtteil
Mini-Krieg
da gab. Und dann bleibt ihr als die deutschen Gäste erstmal drinnen. Und ich weiß noch, als wir angekommen sind auf diesem Platz am ersten Tag, da hattest du damals eine schwarze Chevy Cosmos.
Boah, weiß ich nicht.
Hattest du, ich weiß es ganz genau, weil die hattest du an. Und dann kam so, sind wir auf diesen Platz gefahren, weil eigentlich das der Treffpunkt war, wo wir quasi abgeholt werden, um dann zu unserem Hotel gebracht zu werden. Oder wo wir halt so dann sein werden erstmal. Und ich weiß noch, dass so wir auf diesen Platz gefahren sind.
Ey, du verwechselst mich. Ich hatte mein Leben noch nie eine Chevy Cosmos gehabt.
100%.
Niemals.
100%.
Hast du gehabt.
Nein.
Ich habe mehrere Zeugen.
Safe, keine Cosmos. Chevy ja, aber nicht eine Cosmos.
Aber es war eine die schwarze Lederjacke mit unten im Leder, das war doch eine Cosmos, oder nicht?
Nein. Safe, 100%. Habe ich nie gehabt.
Aber du hattest eine Chevy, also eine, okay, da war's, aber es war auf jeden Fall eine teure Jacke.
Das war damals. Nein.
So, und ich weiß noch, dass wir da angehalten haben, alle sind ausgestiegen, wir haben gewartet und dann kamen so die ersten Jungs an und dann haben auch ein paar so zu dir gesagt, oh, schöne Jacke und ich dachte so, okay, wenn jetzt nicht gleich jemand kommt, der uns hier kennt und den Leuten vorstellt, fahren wir alle nackt wieder nach Frankfurt zurück. Gleich.
Wow, ey. Ich kann null an diese Szene erinnern.
Ich weiß noch 100%. Und dann kam der, aber erinnerst du dich noch an den Snoop, der also mit Spitznamen Snoop hieß, der mit den Dreadlocks, der auch echt geil gerappt hat?
Ja.
Der kam ja dann mit noch einem anderen Typ.
Mit Kusek.
Genau, und hat dann auf Französisch hat dann noch französische Ansage gemacht, den Jungs, die da waren. Und hat Kusek, gemeint, so, ab jetzt sind die
genau, für die paar Tage zu uns. Genau, Kusek ist so der Bürgermeister, sag ich mal, von dem Stadtteil gewesen.
Genau, also inoffizieller Bürgermeister. Ja. Genau. Ja, aber das war krass. Also da habe ich auch gedacht, so, okay, jetzt sind wir angekommen hier.
Das war einfach damals die Zeit, genauso wie dieser Film Hass. Weiß ich, ob ihr den gesehen habt.
Ja, klar, natürlich.
Also, diese Zeit war das und da waren wir dort und es war mega.
Ja. Also aber deswegen hat der Film, ich habe ihn dann auch danach noch ein paar Mal geguckt und ich dachte mir auch so, ich habe es dann noch, was heißt verstanden nicht, aber ich habe dann noch mal, es war anders, weil
mit
du,
anders, anderen Augen.
Anderen Augen, weil du halt sagst, ja, krass, wir waren halt
es ist
da.
So.
Vielleicht
ist es
nicht in dem Ort, wo der Film gespielt hat, aber es sah ja genauso aus.
Ja, es ist.
Ja. Okay, sorry für diese kurzen
Zeitsprung. Nee, ich muss jetzt noch mal nach, als Außenstehender, der nicht dabei war.
Ja.
Wie kommt man auf die Idee, wie alt wart ihr da, um euch da hinzuschicken?
So also es war kurz vor Abi, das heißt so 20, so ungefähr, oder?
Niemals. Ich war 16.
Nein, du warst volljährig.
Welches Jahr?
Doch, auf jeden Fall.
98
und 90. Wir sind doch gleiche Jahrgang, oder nicht? Wir müssen es ja nicht hier verraten, aber wir sind
gleich. Also ich bin 28.
Ja, ich auch, deswegen. Genau, wir sind gleich alt. So. Weil, wie gesagt, ich habe 98 Abi gemacht und das war auf jeden Fall, ich weiß es, weil das war ein oder zwei Jahre vor Abi. Das heißt, es muss so, und ich glaube, ich habe letztens sogar ein altes Poster noch gefunden und es muss 97 gewesen sein. Funk Connection 97. Wie gesagt, du hast ja gesagt, 95 hat es begonnen. Ich glaube, du warst dann dreimal dabei.
Mhm.
Weil einmal warst du auch, das weiß ich von F auch so, da waren die Jungs auch dabei, da warst du aber auch noch mit Mick, da waren Mickey und Fuß da noch dabei und so. Aber das letzte Mal war es tatsächlich, hatten wir zwei DJs dabei, das warst du und der Mahmoud. Und als Gruppe war nur Levent und Effe als Nu-Style und ich und Toddy als Ombush damals.
Ja,
und Dings war noch dabei. Die drei, wie hießen sie nochmal? Mit Stereo Jam, der Sascha und die Chiara, oder wie sie hieß. Weißt du, wie hießen die? Ich weiß nicht mehr, wie die als Gruppe hießen, aber die waren auch dabei.
Ja.
So.
Ja, aber nochmal, wie kommt man auf die Idee, wirklich
auf den Jahrmarkt zu fahren in
Frankreich? Nee, so einen Brennpunkt zu fahren.
Das hat der
ich meine, klar, vom Künstlerischen her ist es nachvollziehbar, aber.
Das war, also ich glaube, mich zu erinnern, das war der Dings, dieser Olli. Es gab den Deutschen Pfadfinderbund,
hieß aber das, glaube ich. Das war damals gefühlt kein Brennpunkt. Also es war normal.
Ja.
Es war, du triffst die Jungs. Das war jetzt nicht so, oh, wir fahren ins krasseste Ghetto überhaupt, sondern es war einfach so.
Das hat schon ergeben.
Es hat sich so angefühlt wie bei uns eigentlich. Es war jetzt kein großer Unterschied.
Eigentlich nein.
Also wir waren mit den Jungs fertig.
Ja, so. Es gab auch eine Szene, da war ich mit Toddy und ich glaube Levent abends im Auto unterwegs und wir wollten
Chocolate.
Ja, kaufen und sind auch mit dem und hatten den Snoop aber bei uns im Auto zum Glück, also als Dolmetscher, weil wir drei haben ja super Französisch gesprochen auch. Und dann sind wir auch in so eine, und wir hatten, der Toddy ist ja mit seinem Privatwagen gefahren, der hatte hinten halt getönte Scheiben, deswegen konntest du auch nicht sehen, dass hinten jemand sitzt.
Mhm.
Und wir haben den Fehler gemacht, den nach hinten zu setzen. Also wäre schlau gewesen, ihn einfach im Beifahrersitz zu setzen. Yeah. Und dann sind wir so rein und der sagt so, stop hier. Und dann, das waren auch so zwei, drei kleine Hochhäuser. Und da haben halt, die haben wirklich so auf diesen Vordächern vom Hochhaus gechillt und so. Mhm. Dann sind auch immer so Roller schon neben uns gefahren, haben so reingeguckt. Und es war ganz klar, die haben schon, der ganze Block wusste,
Tourist.
Da kommen zwei Vollidioten im Auto, weil die anderen zwei hinten ja nicht zu sehen waren. Und dann sind die auch schon so alle ans Auto gekommen und ich sag noch zum Toddy so, ich mach auf keinen Fall mein Fenster runter. Und der Snoop dann so von hinten so Fenster runter. Und dann hat er zum Glück so von hinten Französisch gesprochen und dann haben die so ins Auto reingeguckt und dann haben die wegen den Scheiben, dann haben sie ihn halt gesehen. Und dann war das voll cool, so dann waren die so ey, und dann ausgestiegen, dann war alles geil. Aber genau, deswegen war es halt, dann war, genau, weil wir hatten, aber man muss auch dazu sagen, wir hatten halt auch dort, glaube ich, dann zufällig die richtigen Kontakte, so, das ist halt
absolut unser, das war
also als Tourist hättest du, also einfach so hättest du da nicht hinfahren können.
Ja. Safe, nein. Wärst du auch nicht.
Genau, wärst du auch nicht. Genau. Ja. Aber um Tobis Frage zu beantworten, also soweit ich es mitbekommen habe, war das damals, es gab den Deutschen Pfadfinderbund, der hatte seinen Hauptsitz unter anderem in Bornheim, in so einer Seitenstraße von der Berger, glaube ich.
44 oder so.
Irgendwie sowas, genau. Ja. Und da haben die auch geschlafen, ja. Da war so eine kleine Jugendherberge. Und ich weiß noch, dass der Olli, also der das quasi auch so ein bisschen veranstaltet und geleitet hat, der hat dann später auch noch eine, keine Doktorarbeit, aber so eine, wie nennt man das, wenn man bei der Uni was schreibt zum Abschluss? So, ja, so eine Art Magisterarbeit über Hip-Hop und Rap und französischen Rap. So hat er das aufgebaut. Wir waren ja dann auch in Heidelberg dann einmal. Da warst du auch dabei, ne?
Ich weiß noch, wo wir da waren, wo du jetzt sagst, Snoop und so. Also die Jungs, die waren wirklich Ghetto. Die haben, die haben kein Zuhause gehabt. Die haben auf der Straße gelebt auch. Und die haben auch die Woche bei uns im Hotel auf dem Boden gepennt.
Ja.
Und also du hast richtig gemerkt, die Jungs, die leben für alles, haben 100% für die Musik gegeben und darauf alles gesetzt.
Mhm.
Aber sonst haben die auch nur Gangster-Shit gemacht.
Wir waren ja auch auf so einem Dings, ne? Wir hatten ja einen krassen Auftritt, also was krass, aber war in diesem, das hieß glaube ich New Morning, das war in Paris drinne. Das war ja eigentlich ein Wettbewerb. Wir waren ja als Gäste, wir haben halt einfach so Dings und da war, also ich weiß sogar, dass MC Solar da in der Jury war.
Ja,
und für die war das richtig so, jetzt, heute Abend kann sich mein Leben verändern, mäßig so, ne? Das
doch,
war auch kein Riesenclub, das war so, weiß ich nicht, nicht mal Batsch Cup vielleicht, so 600 Leute haben da reingepasst.
Ja.
Und die haben sich da, die haben sich so die aber, Seele aus dem Leib gespielt, live. Aber
dazu zu sagen, es war wirklich High Level von diesen Rappern, die waren krass alle damals schon so, wo du denkst, französisch, Hip-Hop, weißt du, die waren ja schon viel weiter als alle anderen damals. Und das war krass, das war geil. Das war wirklich super schöne Zeit mit denen.
Ja, fand ich auch. Ich finde aber, das hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, auch einen erweiterten Horizont zu bekommen. So,
es hat uns alle komplett geprägt, sag ich mal. Mhm.
Ja.
Ich denke, das ist in unserem Style, was wir gemacht haben, wie manche rappen heutzutage, komplett ist mit reingelaufen alles, denke ich. Alles,
ja.
Was wir da miterlebt haben. Guck mal, da war ein Rapper gewesen. Rico hieß der eine. Der hat gerappt. Also ultra krass. Ich zeig dir den Track später mal, wenn ich den noch habe. Auf jeden Fall, das war Sachen, wo du hast gedacht, Alter, was ist das denn? Das war neues Sachen alles, was du noch nie vorher gehört hast für uns. Ja. Und das hat uns mitgeprägt.
Ja, safe.
Ich meine, guck mal, die Beats, wo wir World Up Contest gemacht haben, was waren das? Französische Beats. Mhm. Womit wir ersten Platz damals gemacht haben. Ja.
Ja. Ja, geil.
Alles Influences von damals.
Das, ja, alles, auf jeden Fall.
Was ihr schon alles erlebt habt.
Ja gut, 30 Jahre ungefähr.
Ja gut, gut, aber guck mal.
Wie gesagt, wir 28, wir haben dann sehr früh angefangen.
Ja, was ich meine, weil guck mal, im Grunde, wir haben das ja schon öfter mal beleuchtet, aber wenn du eigentlich irgendwas hast, wofür du brennst oder die Leidenschaft hast und dann sagst, ja, das ist geil, das, da habe ich Bock, was zu machen. Mhm. Und ich meine, wenn du so früh schon angefangen habt, aber was das für einen Weg begleitet hat, ich meine, gut, Steve macht einen normalen Job jetzt, aber hat ja auch einiges vorzuweisen und alleine nur die Orte, die Konzerte und alles, ja, was praktisch auf eurer Agenda steht oder auf eurer Legende oder wie man es nennen möchte, ist halt schon echt krass, was sich da so ansammelt. Ne? Und ich meine, ich habe das ja immer nur so ein bisschen von außen mitbekommen. Also bei mir ging es ja mit dem Steve dann damals los und dann später FFMCs, du beim Luigi auf dem Geburtstag. Nein, nein, also ich habe ja so ein bisschen anderen Zugang dazu gehabt, dann mit den Tapes und so weiter. Aber das ist schon krass als, ich sag mal, ausführender Künstler, was man damals bis heute jetzt ja auch in deinem Fall auch, aber was das durch diese Kultur und die Leute, die daran teilhaben und mit Konzerten und diese Connection, die man hat und alles. Ich meine, wir hatten hier die Jungs von We Were The Crown, die einfach erzählt haben, ich weiß noch, dem Bobby habe ich gesagt, bist dir eigentlich bewusst, dass du praktisch mit einer der Keimzellen des Hip-Hop bist mit deinem Breakdance damals? Und du sagst dir so, nö. Ist mir gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo du es sagst, und es sind halt so krasse Sachen, wo man dass ihr tatsächlich ja auch, sagen wir mal so, in eurem Bereich, aber ich meine ganz ehrlich, es war ja trotzdem, es ist ein Teil dieser Frankfurt-Geschichte, der uns ja hier sowieso auch wichtig, aber uns persönlich auch wichtig ist, dieses, keine Ahnung, FFMCs-Ding und alles drum und dran und was davor war mit allen Gruppen, die ihren Part dazu beigetragen haben, ja, dass das einfach, das ist passiert ja. und das hat alles seinen Grund gehabt und das ist alles dadurch gewachsen und das ist für mich so, ich sag mal so als Konsument immer noch, ist das für mich auch dank durch diesen Podcast, dass man das so ein bisschen nachvollziehen kann, wer so seine Rolle da gespielt, wir hatten den Release hier oder die ganzen We Were The Crown Jungs und andere halt auch, du sagst hast so, wer wie irgendwie einen Part gespielt hat oder wer wie seine Rolle oder beziehungsweise seinen
Teil dazu beigetragen.
Sein Teil dazu, nicht nur dazu beigetragen hat, sondern auch da antizipiert hat, also das wirklich auch das aus seiner Sicht erlebt hat. Und das finde ich halt wirklich krass, was Frankfurt da auf die Beine gestellt hat oder was da für eine Kultur, Subkultur oder was hier so stattgefunden hat. Klar gibt es in anderen Städten, das kenne ich auch nur so peripher oder so, aber dieses, dass man so danach, also für mich ist es geil, weil ich halt tatsächlich auch die Möglichkeit hatte, sehr nah dabei zu sein, weißt, wegen den gemeinsamen Auftritten. Also ich weiß noch, wie wir nach Rödermark oder sowas gefahren sind, da New Style, Ambush, neue Generation und so weiter und so fort. In diesem Keller-Ding, was da, ich weiß noch, da war ich einer der ersten Gäste, der da unten drin stand, weil ich gesagt habe, wir haben da heute einen Auftritt.
Oh, ich glaube, das war sogar das, wo ich das Foto dir geschickt habe. Ich glaube, das war sogar das in Rödermark. Doch, doch. Ich habe dir ja zwei
Fotos geschickt von dir, ne? Das war für mich so.
Ja, ja, da sind wir alle aufgetreten.
Also das ist so ein Auftritt, ja, ist wurscht, aber das ist für mich so ein Auftritt, der hat sich bei mir festgesetzt, dass als ich das erste Mal so also diese nicht bekannteren Frankfurter Gruppen, sondern für mich, die dann praktisch dann bekannter wurden, also ihr, Effe, Levent und so. Ich glaube, der Jens war sogar auch noch dabei.
Das ist für mich wirklich so weit zurück gerade, bevor ich überhaupt meine DJ-Karriere gestartet habe. Das war ja noch davor, wo ich so DJ im Background war. Ich meine, wo das dann aufgehört hat mit diesen ganzen Konzerten, dann bin ich ja in einen Club gerutscht und dann war ich ja auf einmal 20 Jahre nur noch in den Clubs versunken, so ungefähr. Und ja, auch halt überall auf der Welt unterwegs. Und dann kam das ganze Jahr wieder, wie gesagt, mit Snap. Dann bin ich DJ von Pachanga geworden, auch Pachanga mitproduziert. Auf einmal hast du einen Track mit Masari. Du denkst dir, oh mein Gott, ich habe einen Track produziert gerade für Masari. Wie krank ist das denn? Und ja, dann ging es ja immer weiter so. Und dann hast du auf einmal Auftritte in Bulgarien gehabt, dann hast du auf einmal Warm-up gemacht für Maluma, dann hast du Warm-up gemacht für Daddy Yankee, für Karol G, für diese ganzen wirklich mega Superstars.
Mhm. Aber wie bist du denn da rein? Weil das wäre jetzt im Anschluss dann auch die nächste, nochmal der nächste Schritt gewesen. Wie kam denn die, du hast ja gerade so ein bisschen schon angeschnitten, aber Pachanga war doch, die waren schon in Deutschland beheimatet, richtig?
Genau, Pachanga, Ursprung aus Nürnberg.
Ja.
Und wow, die Nürnberg-Connection hat sich, ist so entstanden. Ich bin ja nach Frankfurt, wo ich gesagt habe vorhin, wir haben eine DJ-Crew gebildet, erstmal nach Heidelberg gezogen. Dann war ich, dann war ich von 2004 bis 2008 oder 2009 in Heidelberg und habe dann überall in der Gegend rund um Heidelberg, Stuttgart, ne, eigentlich auch ganz Deutschland aufgelegt. Dann von Heidelberg hat es mich gezogen nach Mannheim. Mhm. Da hatte ich dann eine DJ-WG mit meinem Kollegen DJ Most Wanted. Mhm. Und der ist halt auch ober der krasse DJ gewesen schon, hat die heftigsten Festivals veranstaltet und ja, dann habe ich jahrelang in Mannheim aufgelegt, auch Resident. Sorry, davor war ich erstmal Resident 4 Jahre in Nürnberg. Mhm. Das waren die Wurzeln dann nach Nürnberg, weil durch Snap bin ich auf zusammengekommen mit Rico Sparks. Der war dann auch im Studio, wo wir bei Snap waren, mit Turbo. Und dann war ich auf einmal Jahre mit Rico unterwegs, habe ultra heftige Sachen von ihm gelernt zu produzieren, wie der ist noch wirklich alte Garde gewesen, der hätte auch so viele Hits gemacht. Ich meine, der hat Everybody Dance Now gemacht, ist ihm geklaut worden, er hat so viele Tracks gemacht und alles, Keyboard gespielt, Produktionen, Backstreet Boys hat er produziert, alles mögliche, also wirklich viele Sachen, was heute keiner weiß, also Hut ab, wirklich eine Legende. Und der hat mich damals, glaube ich, ins Mach 1 nach Nürnberg reingebracht. Mhm. Das war so ein Elektroschuppen. Und da war ich auch 4 Jahre Resident, habe ich in der Hip-Hop-Halle gespielt. Aber das Problem war für den Club, ich habe immer die Techno- und Haushalle leer gespielt und die waren alle bei mir. Und nach 4 Jahren hat der Chef irgendwann gesagt, hier Doc, ich liebe dich, aber hey, du spielst mir die großen Hallen leer. Weil die halt, wie gesagt, ab 2 Uhr, wo die normalerweise durchdrehen sollen, alle bei mir sind und feiern. Und ich habe damals auch schon im Mach 1 so verrückte Sachen gemacht, wie Elektro gemixt mit Hip-Hop, auf 45 gepitcht und diese ganzen Sachen. Und ja, da bin ich dann auch gebucht worden, auf den großen, sag ich mal, Elektro-Partys waren das so. Mhm. Da hast du auch so mit Superstars aufgelegt, Swedish House Mafia, mit was weiß ich was allen. Und da durfte ich dann auch das Warm-Up spielen, weil ich kenne ja die Tracks und ich konnte die schon spielen. Und genau, danach bin ich nach Mannheim. Und da war ich dann auch wieder 4-5 Jahre Resident im Club Ritz in Mannheim am Wasserturm. Das war auch so ein Elektroladen, da habe ich, ja, der, also ich bin reingekommen, der Laden lief überhaupt nicht. Das Problem war, die haben da halt ultra hartes Hardcore-Techno und so gespielt, hat keinen interessiert. Und Mannheim ist eine Studentenstadt. Also habe ich angefangen, donnerstags und freitags dort aufzulegen. Und nach 3 Monaten war das irgendwie der heißeste Laden in Mannheim, 5-6 Jahre lang. Und nach Mannheim, ja, dann hast du mich wieder nach Frankfurt verschlagen. Und dann ging es halt immer weiter mit dem Auflegen so.
Krass, okay, ja. Wow.
Dann kam noch Big FM dazu. Dann habe ich meine eigenen Shows bekommen bei Big FM. Jeden Mittwoch die Big FM World Beats, wo ich dann halt Latino-Reggaeton gespielt habe. Auch 6, wow, wie viele Jahre waren das? Auch 6, 7 Jahre bestimmt. Jeden Mittwoch. Und dann samstags auch noch eine Show dazu. Ja. Und das ging dann auch eine Zeit lang. Dadurch hast du natürlich auch wieder neue Bookings bekommen, Warm-ups für Konzerte, die Big FM-Partys. Ja, da bist du...
Aber wenn du zum Beispiel so ein Warm-up für ein Konzert spielst, ist es dann so, wirst du dann explizit nur für... Bist du dann für die Tour zum Beispiel gebucht worden oder jetzt nur für eine Stadt?
Nee, ist verschieden. Es kommt drauf an. Ich meine, du kannst ja nicht mit Maluma durch die ganze Welt reisen.
Nein, das nicht. Aber ich meine jetzt, wenn die jetzt sagt, wir machen eine, keine Ahnung, Deutschland-Tour... Und wir haben, keine Ahnung, 8 Stationen in Deutschland. Bist du dann bei 8 Stationen dabei oder bist du dann, keine Ahnung, zum Beispiel nur in Frankfurt oder nur in Mannheim oder nur in Nürnberg oder so?
Verschieden. Zum Beispiel für Eminem habe ich die komplette Tour gemacht in Deutschland damals. Die Anger Management Tour oder wie die hieß. Mhm. Da habe ich in verschiedenen Städten aufgelegt. In Köln, in wo waren wir da überall? Hamburg, Köln und da kam auch 50 Cent dazu, Xzibit und das war auch crazy Zeiten.
Das heißt, da war
so ein Nebensatz, weißt du.
Ja, ja. Das heißt, da sagen die dann so, okay, hier, pass auf, keine Ahnung, wir kennen dich oder sonst was, wir suchen einen DJ, der hier mit auf Tour oder dann, aber du bist ja nicht wirklich mit auf Tour gewesen, du bist dann immer zu den Abenden halt hin.
Ich habe die Aftershow-Partys aufgelegt überall. Genau, genau, ja. Das war, ich weiß noch, die verrückteste war, glaube ich, auf der Reeperbahn im Dollhaus.
Ja, gut.
Okay, und das war auch eine krasse Story. Du bist da reingekommen, du hast da angefangen aufzulegen. Auf einmal denkst du dir, was geht denn jetzt ab? Die haben nur Frauen reingelassen. Da waren erstmal nur 200, 300 Frauen drin. Denkst dir, was geht denn jetzt ab? Und dann kamen noch ein paar normale VIPs. Und dann hast du aufgelegt, auf einmal standen neben dir Xzibit. Dann, wer war noch da? Oh, von Cypress Hill, wer war noch alles dabei? Ey, da war 50 Cent. Dann haben die alle drüben gechillt in dem anderen Raum mit Eminem. Und du hast halt aufgelegt und wer ist da noch? Irgendeiner ist ans Mic gegangen und hat dann da voll die Show gerockt. Ich kann mich nicht mehr so erinnern.
Ja, das war gut, damals. Kann ich mir denken, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann.
Aber es war auf jeden Fall eine mega fette Party und ging auch lange.
Aber war das da schon, also oder würdest du sagen, das, wie soll ich das erklären?
Das war die Zeit, wo 50 Cent in the Club rauskam. Also yeah, Hip-Hop war ganz oben.
Ja, yeah, ja, klar.
Ja.
Und, aber war das irgendwie, würdest du sagen, weil du dir deines Handwerks sicher warst, ist es halb so wild? Oder ist es auch so ein bisschen, dass man sagt, okay, ist schon eine andere Nummer, wenn jetzt hier irgendwelche, ich weiß einfach mal krassen Stars dabei sind?
Ich glaube, du machst dir gar nicht die Gedanken, du machst dein Ding.
Ja.
Okay. Da ist eigentlich egal, wer da neben dir steht, ey, rock jetzt fett die Show. Mhm. Weiß nicht, du denkst nicht, du machst. Also so ist bei mir. Mhm. Ja.
Das ist ein Mindset, nicht um zwei ins Bett gehen.
Ja, ja, ich lerne gerade viel dazu. Ich muss den Teil von mir rausschneiden. Vorhin, nein, Quatsch, alles gut. Ich hoffe, man hat es richtig verstanden. Ich glaube auch, dass zum Glück die wenigsten Menschen, die mich für eine Hochzeit buchen, hier zuhören. Wer weiß. Danach vielleicht, aber sonst nicht, genau. Ja, aber mich hat das mal interessiert, weil bei mir ist es so, ich muss gestehen, ich fühle mich also immer, wenn ich Sachen mache, die ich kann, oder wo ich zumindest glaube, dass ich sie kann, habe ich nie ein Problem gehabt. Also klar, ich war auch irgendwie nervös, wenn ich irgendwie einen Auftritt habe, ne? Also, weil ich ja auf der Bühne stehe. Aber es war nicht so dieses, meine Nervosität war, okay, ich hoffe, es geht nicht schief. So, nicht, dass ich einen Text vergesse.
Aber so Sachen dürfen dir gar nicht in den Kopf kommen. Du musst ganz anders denken.
Ja, aber das passiert manchmal leider. Also damals bei mir auch passiert. Okay. Also ich saß im Backstage-Raum, dachte mir so, okay, was nicht passiert ist, Text vergessen wäre scheiße. Dann, da bei dem Song, müssen wir die Ansage machen. Ja, also wir haben ja manchmal, also hast ja auch eine Setlist oder so. Ich glaube, Dings ist schon nochmal, also, aber da war es trotzdem so, ich war mir meiner Sache immer sehr sicher, weil ich ja wusste, dass ich es kann. Deswegen war es auch nicht, also es gab auch mal irgendwie Situationen, wo es so heißt, ey, heute Abend ist noch der und der bei der Show und guckt zu oder keine Ahnung, so weißt du das. Aber das war für mich so, im Nachhinein dachte ich auch so, krass, da waren ja eigentlich schon.
Ich weiß noch, München, Vorgruppe Backstreet Boys, der Europachef von Sony BMG und du hast mich verleugnet. Nur weil ich betrunken auf dem Stuhl getanzt habe.
Oh, ich kenne dich.
Er hat gesagt, mein Mitbewohner ist da. Da hinten irgendwo.
Du hast mich nie verleugnet.
Ich habe ihn nie verleugnet, auch wenn er seinen Gürtel ausgezogen hat, auf den Kopf geschnallt hat und die Wodkaflaschen durch die Gegend gespritzt hat und die Clubbesitzer zu mir kamen. Kennst du den? Ich so, ja, ich kenne ihn.
Leider ja.
Normal. Das ist mein Fahrer.
Genau, das ist geil. Mein Fahrer. Okay. Sehr gut. Ja? Das ist mein Fahrer. Sehr gut. Ja, aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, wenn man. Ich weiß schon, was du meinst mit Mindset. Das habe ich schon auch bei den meisten Stellen dann auch gehabt. So dieses zu sagen: Guck mal, ich weiß doch, was ich kann. Mhm. Ich mache jetzt hier mein Ding. Plus, das ist ja auch mein Job. Mein Job ist heute hier, eine geile Party für die Leute zu machen. Genau. Ist scheißegal, wer da ist. Ob der berühmt ist, nicht berühmt ist. Ob so, ne? Und dann mache ich einfach mein Ding. Aber das war nur so eine Frage, weil es kann schon ja sein, dass dann der eine oder andere sagt: Boah. Ich bin dann schon nervös geworden, weil ich wusste jetzt, keine Ahnung, komm. Weil es ist ja schon manchmal, du weißt ja selber auch, wie es ist. So, dann hast du irgendwo eine coole Party und du weißt ja, wenn ich jetzt hier die Bude auseinandernehme, also ist erstmal gut für den Namen plus für mich und für den Rest. Und es kommen ja theoretisch auch Folge, ich sag jetzt mal Aufträge, oder es kommen ja auch, also es kommt ja immer irgendwas dabei rum, so am Ende, ne? Genauso kommt ja leider auch was dabei rum, wenn du halt richtig Scheiße bauen würdest. Also ich habe auch schon von vielen DJs gehört, also nicht von ihm persönlich, aber diese Stories über andere erzählen, die sagen, ey, ich war mal auf der und der Party, da war ein DJ, der war so krass besoffen, der hat halt den Abend zerstört. Und dann weißt du halt auch, ja, dann weißt du aber auch so, okay, dann wird der wahrscheinlich nicht mehr so oft gebucht.
Natürlich, aber das sind so Sachen, ich glaube, jeder hat die Erfahrung in seinem Leben gemacht und jeder hat mal über die Stränge geschlagen, sag ich mal.
Ja.
Aber das sind alles Erfahrungen und das wird dir nicht nochmal passieren, weil du genau weißt, oh Scheiße, was habe ich da gemacht?
Ja.
Und klar, wenn du jünger bist, ey, das, du lebst, du gibst dein Ding, ey. Und, aber wie gesagt, das sind alles Erfahrungen, die man sammelt und dir wird das nicht mehr passieren.
Was war die beste und schlimmste Erfahrung?
Boah.
Muss jetzt nicht unbedingt auf eine dich, aber vielleicht hast du ja eine sehr, sehr krasses, wo du sagst, okay, das war für mich ein krasses Erlebnis und eins, wo du sagst, wie du gerade gesagt hast, ja, man ist jung und wild und das hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Du musst aber jetzt auch nicht, du kannst auch sagen, möchte ich nicht erzählen, weil das ist zu schlimm. Und es noch, Verfahren läuft noch oder so. Wow. Also ich sag dir ehrlich, für mich waren schon sehr viele Sachen dabei, die du im Nebensatz erwähnt hast, wo ich sagen würde, so, okay, da ist da schon ein bisschen was passiert, was geil war.
Schlimmste Erfahrung. Okay, ich habe eine Story für dich, ja?
Okay.
Wir waren mal gebucht auf ein Festival in der Türkei, in Gümüldür. Und da war auch Rico Sparks, da waren alle super krass Superstars dabei von, das waren die Techno-Zeiten damals. Mark Spoon war dabei. Alle Superstar-DJs, auch aus den USA. Sohn von Ozzy Osbourne habe ich aufgelegt. Alle möglichen, auf jeden Fall. Wir landen am Flughafen und ich weiß nicht, ob ihr die Zeiten noch kennt. Damals gab es an der Tankstelle, wenn du Punkte gesammelt hast, so eine geile Tasche, so eine Sporttasche. Die hat irgendwann jeder gehabt.
Geschenke auch. Weißt du?
Völke, genau diese Tasche. Okay, ich meine ganzen Mixtapes drin, Serato-Karte, alles. Wir kommen am Flughafen an, voll Stress alle. Okay, ich nehme meine Tasche. Wir fahren erstmal so 1,5 Stunden links, rechts. Das war da unten bei Gümüldür. Wo ist denn das? Bei Izmir. Musst du runterfahren noch weiter. Und da sind halt so Wege. Da geht es erstmal Kilometer nach unten gefühlt, wenn du mit dem Bus fährst. Wir kommen endlich im Hotel an. Ich so, oh geil, guck mal, die ganzen Jungs so. Ich pack meine Tasche aus, will den Mixtapes geben. Da ist auf einmal ein Hochzeitskleid drin.
Stark.
Wow. Ich so, fuck. Und einen Abend später habe ich die Show.
Ist so. In der Tankstellentasche, das Hochzeitskleid.
Hochzeitskleid. Und es hat aber trotzdem alles, was drin war, genauso viel gewogen ungefähr. Du hast gar nicht drauf geachtet, du bist ganz anderen Kopf, ganz anders unterwegs. Du denkst doch nicht, dass auf einmal was anderes drin ist. Okay, ich noch den Soundtechniker dann klar gemacht von dem Festival. Ey, wir müssen zurück zum Flughafen, ich brauche meine Sachen. Und ja, der Typ, der war, keine Ahnung, was er sich alles gegeben hat, der war auf jeden Fall sowas von truff, ein Auge links, ein Auge rechts. Und ist dann noch gefahren und hat den Sohn von Ozzy Osbourne mitgenommen, der dann zum nächsten Gig auch musste am Flughafen. Dann sind wir zurückgefahren, links, rechts, irgendwo gelandet in der Wildnis. Der hat keine Ahnung gehabt und keiner konnte Türkisch. Egal, wir haben es geschafft zum Flughafen. Gott sei Dank hat diese Frau, die heiratet, dort gewartet auch und wollte ihr Hochzeitskleid haben. Also meine Tasche.
Die hatte ja quasi das gleiche Problem wie du.
Ganz genau.
Was hätte sie mit Mixtapes auf der Hochzeit anfangen sollen?
Also super Glück gehabt.
Eine Party hätte sie machen können.
Ey, super Glück gehabt. Wir sind da wieder ins Hotel zurückgekommen. Riesenkrasses Festival. Und keiner kommt. Die haben gefühlt 80 Techno-DJs gebucht von der ganzen Welt. Und irgendwie, es waren da vielleicht 200 Leute. Anstatt 10.000, was kommen sollte.
Ach, Scheiße.
Okay, dann nach zweiten Tag alle DJs irgendwie, die waren dann voll strange drauf, weil irgendwie die haben auch, ich weiß nicht, wie die alle drauf sind, aber irgendwie kamen die mir alle auf Entzug vor. Und am dritten Tag waren die richtig aggro alle. Und ich war mit Rico, mit Superjam und noch einen Geigenspieler und wir haben uns einfach ins Hotel gesetzt, in unser Zimmer, haben Laptops aufgebaut und produziert. Es war einfach super geil. Du hast deine Tür aufgemacht, Strand, Meer, also für uns war es mega. Dann, ich weiß noch, da war einer, der hat gesagt, kannst du irgendwas klar machen, so zum ein bisschen rauchen und so, das wäre super. Ja. Ja, da kam der an mit so einer riesen Aldi-Tüte. Und wir, okay, alles klar. Wir haben gechillt, einfach Musik gemacht, das war echt cool damals. Aber die anderen rundum sind immer mehr Akku geworden. Mhm. Und auf einmal, ich weiß noch, DJ Pascha aus Nürnberg, der hat da am Pool aufgelegt. Und ich glaube, Max Boon ist total ausgerastet, hat gesagt, mach die Scheiße jetzt aus und hat ihn dann irgendwie, ich weiß nicht, der wollte ihn abschlachten, habe ich das Gefühl gehabt. Dann irgendwie, Pascha kam zu uns ins Zimmer gerannt, Rico, ich, wir stehen da, was ist los? Der sagt, ja, Alter, der Boon, der ist irgendwie komplett crazy gerade. Ich sage, nein. Auf einmal kamen da irgendwie Securities an und alles vom Hotel. Wieso, was ist denn jetzt los? Ja, und dann will einer die Tür eintreten. Wieso, boah, was geht denn jetzt ab? Und Max Boon, der war damals riesengroß. Der war fast 2 Meter groß. Und du hast dann versucht, so ihn zurückzuhalten. So, ey, alles gut, alles gut. Ja, haben wir sein Leben gerettet auf jeden Fall. So, es war einige Erlebnisse dort in der Türkei hatten wir.
Geil, aber das mit der Tasche ist hart. Aber auch, dass du die wiederbekommen, also dass du die wiederbekommen hast, ist geil.
Wann waren das ungefähr?
Türkei, gümmel dir. Das war die Zeit, wo ich in Nürnberg aufgelegt habe. Es müsste gewesen sein seit 2006, 2007. Ja. Okay.
Also weit nach diesem We Were The Crown Ding.
Ja, das waren schon 2000er auf jeden Fall.
Okay. Ja gut, ja. Krass. Klar von dem ganzen Ding her, weil
ja.
Wie gesagt, wir haben ja diese kurz kleine Special-Reihe gehabt und das hätte mich das auch noch mal interessiert, wie. Weil wir haben ja die Jungs, die von Beginn an da irgendwie dabei waren und die halt auch sehr viel über Rico Sparks geredet haben und was für einen Einfluss die, und das hat man wirklich gemerkt, bis heute.
Ja, absolut.
Wirklich das. So, dass die Leben vieler Jungs da geprägt hat. Und da würde ich doch nochmal nachhaken, auch im Sinne unserer kurzen Story vielleicht. Wie du erstmal. Nochmal, hast ja kurz schon gesagt, wie du mit Kontakt hast, vielleicht kannst du da nochmal zu was sagen und ja, wie du ihn wahrgenommen hast in dem praktisch späteren Kapitel.
Boah, Rico, was soll ich dir sagen? Rico hat der war Rock'n'Roll, der war ein Vollblut-DJ, der hat rund um die Uhr produziert und ja, ich war mit dem, boah, ich weiß nicht, wie viele Nächte wir durchgemacht haben im Studio und produziert, Mixtapes aufgenommen. Und ja, dann wieder ein nächstes Projekt produziert. Ich war schon wieder 2 Tage am Schlafen, da war der immer noch am Produzieren. Und so ging das dann. So ein paar, ich glaube 3-4 Jahre haben wir auch viele Tracks produziert, viele Mixtapes gemacht und in vielen Latino-Clubs aufgelegt. Damals in Nürnberg im Fogón, dann Latin Palace Django. Dort viel bei Reggaeton Latino. Dann haben wir, wie gesagt, auch die ganzen Warm-Ups gespielt für Daddy Yankee, für Don Omar, für Carol G, für eigentlich alle, die rüberkamen. Krass. Und
das ist eine ganz andere Szene nochmal und eigene Szene, ne? Und die ist echt groß auch, ne? Auch
in Deutschland. Die Latino-Szene, ne? Die ist ja, das sind ja ganz andere Ausmaße.
Ja,
ich meine, guck mal, ein Latino-Artist, die kosten mittlerweile zu buchen 280.000 Euro.
Wow.
Ja, also es ist ganz andere Ausmaße, weil die halt weltweit bekannt sind. Das sind ja Festivals, wo die nur noch spielen. Du kannst sie ja gar nicht mehr buchen, so, das ist, geht ja gar nicht mehr.
Weil ich fand's krass, ich habe das ja mal so, also ich meine, das wie hieß das, Django, war das nicht dieses Oberbayern vorher, wie das vorher?
Meier Gustl.
Oder Meier Gustl, genau. Und, genau, so hieß es. Und das war, eigentlich war das ja mal so eine, ja schon, so Schlager.
Davor, ja.
Après-Ski, sonst was. Diskothek, genau. So, ne? Und dann, direkt danach wurde sie ja zum Django's.
Richtig.
Das war ja wirklich richtig Latin.
Absoluter Latino-Schuppen. Ist der größte Latino-Club in Deutschland. Immer noch.
Und ich glaube, diesen kleinen Hip-Hop-Raum gab es am Anfang auch nicht als Hip-Hop-Raum, oder? War das schon immer so, dass die Hip-Hop und Latino gemischt haben?
Ich bin reingekommen ins Django. Ich glaube, das war auch so 2002, 2003.
Boah, so lange gibt es das auch schon.
Wow. Ja, ja, also.
Ja, ja. Da wir haben da auch schon mal eine heiße Solo aus Baguette
gelesen. Ja, ja, stimmt. Da haben sie gesagt, wir sind ein Paar.
Ja.
Kein Spaß.
Habt ihr Salsa getanzt?
Ja. Also, wir waren.
Es waren so ungefähr 6, 7 Paare auf der Tanzfläche. Wir waren eins davon.
Wir waren eins davon. Wir hatten ein paar Drinks mehr, aber wir haben gedacht, so, wir haben den einzigen
Salsa gegeben. Ich glaube, es sah ganz okay aus.
Ja, und ich muss auch sagen, und das fand ich aber auch geil, sag ich dir ganz ehrlich. Das war ja auch unsere Phase, wo wir auch natürlich immer noch in irgendwelchen Hip-Hop-Clubs unterwegs waren. Aber ich sag dir ehrlich, wir waren dann, ich weiß gar nicht, warum wir da in dem
Raum, weißt du es noch? Oben einer aufgelegt hat.
Stimmt.
Im Hip-Hop-Club.
Es gab ja oben in einem kleinen Raum, wo immer mal Hip-Hop lief, und da war jemand, der aufgelegt hat. Wir waren aber relativ früh da und unten war es ein bisschen leerer noch.
Wir waren etwas voller.
Aber es lief, also wir fanden die Musik halt auch geil, und dann haben wir so aus Spaß. Aber das war halt witzig, weil das fand ich so geil. Die Leute haben uns nicht ausgelacht, sondern das war dieses
Feiern.
Wir so, guck dir mal die zwei lustigen Typen an, geil, was die da für einen Quatsch machen, so, aber Spaß und so, und das war
halt
geil.
Ja, wir haben es halt gefeiert, weil wir haben es ja nicht verarscht, wir haben ja trotzdem gefeiert, wir haben ja die Musik auch gefeiert.
Das war genau, halt, weil's halt Spaß und das fand ich halt wirklich, war für mich auch so ein Moment, wo ich dachte, so schade, dass es, ja gut, die Gegend ist halt ein bisschen problematisch und auch mit Parkplätzen und bla und so, aber es war in dem Moment für den Abend für mich ein anderes Feeling.
Guck mal, ja, genau das Welt, ist es. Welt. Das ist das, was du jetzt sagst, warum ich in diese Latino-Szene gerutscht bin damals. Mhm. Dieser Vibe, es ist einfach komplett was anderes. Mhm. Hip-Hop und diese ganzen Stylo-Milo-Scheiß, sag ich mal, sorry, ist gesehen und gesehen werden, ich bin cooler als du. Und so war das über Jahre.
Mhm.
Bei den Latino-Partys, da kommst du mit deiner Mama, du kommst mit deiner Oma, mit deiner ganzen Familie, egal was, du fängst an aufzulegen, du kommst rein, erstens, du hast gute Laune, alle sind am Lachen und alle feiern.
Mhm.
Und es ist einfach ein ganz anderer Vibe, diese ganze Latino-Szene. Und es war auch wirklich mega über die Jahre, weil einfach nur geile Tracks wie damals davor bei Hip-Hop rauskamen.
Mhm.
Und das ist jetzt das Problem, wo der Switch ist gerade. Mittlerweile kommen auch nicht mehr so fette Club-Tracks raus. Das hat ja auch den Hip-Hop damals abgelöst. Das war vor ein paar Jahren, vor Corona, noch so ein Vibe gewesen. Da 8 Jahre, da hast du nur noch Latino gehört, nur noch Reggaeton in den ganzen Clubs. Keiner wollte mehr Hip-Hop hören.
Mhm.
Weil dieses Trap und alles, es war wieder für ein eigenes Genre, sage ich mal, auch an Publikum. Etwas für die Jüngeren. Dann die Jüngeren, die geben nicht so viel Geld aus, die kaufen nicht die Flaschen. Also war das für die Clubs uninteressant.
Mhm.
Du möchtest die Leute, die Flaschen kaufen, die Geld ausgeben. Und bei den Latino-Partys hast du auch, wie gesagt, ein komplett anderes gemischtes Publikum. Du hast Ältere, du hast Jüngere und alle feiern zusammen.
Mhm.
Und das, was du gesagt hast, der Vibe, es ist egal, ob ihr da tanzt oder nicht, Hauptsache ihr habt Spaß.
Ja, genau. Aber darum ging's, so hat man sich auch gefühlt.
Ja.
Und ich glaube halt, hätten wir das, gut, wir hätten jetzt auch so hätten wir nicht in einem Hip-Hop-Club tanzen können, aber...
man auch nicht gemacht.
Nein, aber hätten wir das gemacht, es wäre so dieses, was ist denn mit den zwei Spaß, die so, so hart übertrieben. Weißt, so wäre es gewesen. So. Und, ja. Aber da war das so, ey, geil. So, die, alle haben hier ihren Spaß, und zwar, das war
wirklich. Wir haben
so
auch echt alles gegeben. Man ist auch nicht aufgefallen, dass wir es eigentlich gar nicht konnten.
Nee.
Dass es improvisiert war.
Ja, aber das war wirklich lustig. Und wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das war halt auch so. Klar, du bist dann halt, nachdem die Party zu Ende war, oder zumindest für uns, und du halt dann raus bist und nach Hause holst, dachtest du schon so, schade, ich bin doch nicht in Südamerika, weißt du so.
Das ist wirklich, du bist in einer anderen Welt da drin.
Ja.
Das ist krass,
einfach. Das ist auch dieser Flair am Django.
Ja.
Du hast dort keine Frankfurter drin. Was im Django ist, du hast fast nur Touristen oder du hast wirklich viele Latinos von anderen Städten, von außerhalb.
Ja.
Die kommen am Freitag, gehen mittags shopping, gehen abends feiern in Django, gehen samstags wieder shopping und abends nochmal feiern und fahren am Sonntag wieder zurück. Krass. Da hast du so viele aus Nürnberg, aus Zürich, überall her.
Krass.
Und so lief das über die letzten paar Jahre auf jeden Fall.
Ist es immer noch so?
Mittlerweile, es ist wirklich im Moment in allen Clubs. Es hat sich ja viel getan. Es ist, es gibt so viel Auswahl. Es ist einfach im Momentan nicht einfach, sage ich mal. Weil ich schätze, es liegt auch daran, guck mal, was geht gerade hier in der Welt ab. Es ist, du hast keine Lust mehr so zu feiern, wie wo wir gelebt haben. Wir haben in der heilen Welt gelebt. Bei uns, was haben wir gemacht? Wir haben gefeiert. Montags Odeon, Dienstag Cookies, Mittwoch Living, Donnerstag Cookies, Freitag
Unity. Wenn du nach Haftbefehl gehst, Donnerstag Unity. Zum Unity.
Okay, aber es war auch so, nach Unity wieder Cookies, deswegen waren die wieder bei mir gewesen dann.
Ja, klar, Cookies war irgendwie immer auch eine
Cookies. U60?
Nee, Opium.
Opium.
Ja. Gut, das war immer Freitag, Samstag meistens. Ja. Ja, und es stimmt schon, es waren auch alles irgendwie. Ich überlege manchmal, ob wir nur so denken und reden, weil wir halt ein gewisses Alter, also 28, erreicht haben und halt überlegen, ob das so die. Für uns war das halt die goldene Zeit. Und ich würde manchmal gerne wissen, ob wenn wir jetzt 2021, ob wir auch so denken würden. Also glaubst du nicht, dass die Clubs oder sag ich jetzt mal Bars oder was, guck mal, es gab ja auch mal so einen Shisha-Bar-Trend, wo dann irgendwie gefühlt jede Shisha-Bar danach zum Club wird abends oder so. Ne?
Genau.
Und ich glaube aber, dass die Kids, die dahin feiern gehen, das schon geil finden. Und wenn du die fragen würdest, würden die schon sagen, also wenn die einen Vergleich hätten, könnte ich mir schon vorstellen, dass die sagen, was für uns vielleicht früher das Opium war oder das Odeon oder das Living oder das Cookies, ist für die heute, ich kann keinen Namen, deswegen kann ich nicht, weißt du, ist so der oder der Laden.
Guck mal, ich sehe das so, es ist komplett ganz einfach. Warum bist du damals in den Club gegangen?
Ja, wenn ich es wieder Raphael mache, dann um Musik zu hören.
Sag mir, warum bist du damals in den Club gegangen?
Um Musik zu hören.
Nein, siehst du? Genau das ist der Grund. Okay.
Ja.
Damals hast du keine große Auswahl gehabt. Du bist in den Club gegangen, du wolltest neue Leute kennenlernen.
Ja.
Heute, du hast Handy, du hast 1000 verschiedene Apps, wo du Leute kennenlernen kannst, wo du Leute datest. Das gab's alles nicht. Deswegen war der Kitzel, der Nervenkitzel damals da.
Ja, du, klar.
Alles hat sich geändert.
Und es war eine coole Kombi. Wie gesagt, Musik hören.
Genau, dazu, das gab's trinken, auch nicht.
Leute, Mädels kennenlernen, Jungs kennenlernen, whatever.
Ja.
Und halt.
Und neue Mucke. Alles auf einmal. Mucke,
coolen Abend haben.
Das war die Kombination.
Du hast recht,
krass. Gibt's nicht mehr.
Aus der Seite hab ich's noch gar nicht gesehen. Eigentlich kannst du all das, was wir damals, natürlich ist es nicht so spannend, aber du kannst all das, was wir damals an einem Abend erlebt haben, kannst du jetzt per kurzen Klicks von zu Hause aus kennen.
Guck mal.
Du kannst sofort neue Musik hören, du kannst sofort neue Leute, zumindest auf dem Bildschirm kennenlernen und du kannst, was haben wir noch? Ja, wenn du Bock hast, kannst du auch alleine im Wohnzimmer trinken und tanzen.
Guck mal, so. Wo ich gesehen habe, ich war live im Club, wo ich mir gedacht habe, ey, was ist passiert in dieser Welt? Wo auf einmal der Clubchef irgendwelche Pokémon-Monster kaufen muss, damit der Leute runter in den Club kriegt, weil die mit ihrem Pokémon-Handy draußen überall rumgerannt sind und dann unten dieses Monster gefunden haben.
Ernsthaft?
Okay.
Das ist kein Spaß.
Okay, ist krass.
Stell dir das vor. Alle Studenten am Handy nur noch, Pokémon zocken, rumrennen, Monster suchen. Was macht der Clubbesitzer? Du kaufst dir so einen Pokémon, der bei dir unten im Club ist, jetzt sie den finden. Ey, wie krank ist das? Es ist kein Spaß. Das habe ich alles miterlebt. Ja. Okay? Du fragst nicht, was sich geändert hat?
Sorry für die Frage.
Dann gab es ja auch noch Corona.
Ja, gut.
Du musst es so sehen. Guck mal, ich leg wirklich lange auf. Und es gab immer diesen Wandel. Eine Generation hat richtig gefeiert. Nächste Generation kommt, hat schon weniger gefeiert. Die Generation danach hat noch weniger gefeiert. Dann die nächste Generation sagt, ey, wie scheiße waren die, lass uns wieder richtig Gas geben. Und so hat sich das alle 4-5 Jahre, war immer so ein Hype auch in den Clubs, wo die Leute wieder abgefahren sind.
Mhm.
Natürlich hat sich auch mit der Musikevolution was zu tun. Gab ja, guck mal, was haben wir alles miterlebt? Drum, Bass, Jungle, oh, Hip-Hop, Trap, Dirty South. Ey, es hat immer eine Entwicklung gegeben.
Mhm.
Reggaeton. Immer hat sich was getan.
Mhm.
Und ja, aber es hat sich dann auch was in der Szene getan. Wie die Leute dann auch weggehen und alles. Das ist ja dann ein komplett verschiedenes Genre. Und guck mal, damals, Hip-Hop-Jams, warum sind die ausgestorben? Kann mir das einer sagen?
Ich würde einmal sagen, gut, in der Form, wie es sie gab, sind sie ausgestorben. Aber ich meine, es gab ja trotzdem zum Beispiel, also Sachen, die auf Jams passiert sind, wie zum Beispiel, keine Ahnung, es wurde gebreakt, es wurde gesprüht, es wurde gezeigt, was was ein DJ kann. Es wurde so, wurde halt ein bisschen aufgeteilt, glaube ich. Es gab halt dann Freestyle-Battles, da wurde halt nur gefreestylt. Vielleicht war auch nochmal ein DJ da, der die Platten auflegt, aber es wurde ein bisschen gesplittet, glaube ich. Mhm. Aber ja, es ist, glaube ich, aber auch ausgestorben, weil. Also glaube ich, weil, wie soll ich sagen, weil man auch vielleicht nicht mehr so interessiert war im Großen und Ganzen, sondern einfach sagt...
Vielleicht war es einfach durchgespielt.
Das meine ich, genau.
Ich will jetzt nicht sagen, dass alles da war, aber vielleicht kann man sagen, so die Generation hat alles rausgeholt und dann werden die halt auch alle älter Und dann gibt es vielleicht dann auch andere Dinge und dann kommt vielleicht in diesem Sinne nichts mehr nach, sondern, wie du es beschrieben hast mit Evolution, dann kommt halt irgendwie was anderes. Ne? Dann ist es vielleicht, ja gut, dann kam dann vielleicht Gangster-Rap, der freestylt dann keiner mehr, oder so. Weißt du, was ich meine?
Aber ich verstehe gerade, was auch, ja, und ich muss ja sagen, was mir auch aufgefallen ist, und ich muss kurz sagen, zu dieser Zeit hat mich das richtig abgefuckt, aber dann habe ich irgendwann auch verstanden, es gab auch mal so einen, zumindest für mich gefühlten Umbruch, wo ich überspitze es jetzt mal, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich habe gerade das Gefühl, dass jeder DJ, den ich kenne, plötzlich ein House-DJ ist. Weißt du, was ich meine? Weil viele DJs, die ich kannte, die eigentlich für mich als, ich sage jetzt einfach mal, Hip-Hop-DJ bekannt waren, plötzlich keinen Hip-Hop mehr aufgelegt haben. Hat einen Moment gedauert für mich zu verstehen, warum es auch manchmal so war. Weil aber, wie du auch gerade schon gesagt hast, es gab halt dann Sachen, die so ich mal, wo vielleicht dann auch so, wie du schon gesagt hast, dann, ja, es gab auch so ein Bruch, wo eben nicht mehr dieses so wöchentlich geile Hits rauskamen, wo du auch Bock hattest, auf Hip-Hop feiern zu gehen.
Ich glaube, bei mir hat es angefangen damals, es kam raus, Soulja Boy.
Mhm.
Und alle im Club sind rumgehüpft. Ja. Und ich so, shit, was ist aus Hip-Hop passiert?
Ja.
Da habe ich mir gedacht, okay, entweder bin ich jetzt alt geworden, oder ich fühle diese Sachen nicht mehr.
Mhm.
Und da war das auch, wo ich in die Elektroschiene gerutscht bin. Ja. Weil es einfach ein anderer Vibe war. Ich weiß nicht, ich denke, die DJs entwickeln sich ja auch weiter.
Ja.
Und wenn dann die Musik ins Stocken kommt und nichts mehr cool ist, was dir gefällt, ey, dann geh weiter, natürlich.
Ja. Also ich, du weißt, was ich meine, ich habe es jetzt so dumm gesagt, ich habe es extra auch mal so doof formuliert, weil das ist ja ein bisschen wie Leute, die gerne Rap hören oder bestimmten Künstler oder Künstlerinnen gerne hören, dann sagen, ja, ich würde gerne wieder den cool Savage von früher hören. So, nee, kriegst du halt nicht mehr, weil der war da, mit 20 hat er so gerappt, mit 25 so, mit 30 so. Ja. Ist doch cool, dass er, also bei vielen, ich fände es schlimm, wenn ein
geht ja nicht, du musst dich ja weiterentwickeln.
50-jähriger Mann, der mit 20 angefangen zu rappen, noch so rappt wie mit 20. Ist halt so, okay, Junge, bist auch, weißt du, und genauso ist ja dann am Ende, deswegen habe ich es ja irgendwann auch gecheckt, so, na klar, und ich verstehe auch, das hat ja auch viel mit dem Vibe zu tun, wenn du jeden Abend, ich war ja nur Konsument, was das Feiern betrifft, also ich war ja nur Konsument eines DJs, der auf einer Party oder in einem Club auflegt.
Mhm.
Wenn du das aber jeden Abend machst und jeden Abend auch dieses Geschehen siehst, ne, was passiert in dem Club, was entwickelt sich hier weiter, ist es ja natürlich, wie du schon sagst, eine ganz normale Entwicklung zu sagen, okay, ich merke schon, das funktioniert gerade nicht mehr so gut. Ich probiere mal das aus, weil das vielleicht bei den Leuten besser ankommt, oder das Publikum wandelt sich auch langsam so ein bisschen in dem einen Club, wo man Resident ist.
Dazu kommt dann, sage ich mal so, jetzt komplett überspitzt, da ist es ja irgendwann mal Fließbandarbeit. Weil wenn du dann jeden Abend immer die gleichen Hits raushaust, dann hast du halt das, worum du angefangen hast mit der ganzen Kreativität, da ist ja nichts mehr von übrig. Ja. Wenn du dann immer das reinhaust und das muss gespielt werden und das muss gespielt werden.
Aber schau mal, genau das macht ein Resident-DJ aus. Mhm. Wenn du auf einmal weißt, ey, der DJ, der spielt jetzt das, der nächste Übergang ist das, der nächste Übergang ist das, gab es natürlich viele DJs so, du weißt, okay, jetzt kommt das und das und das, dann kann kein DJ Resident sich über die Jahre halten.
Mhm.
Also, du musst jede Woche was anderes machen. Du hast den Druck als Resident DJ. Ey, guck mal, der Barkeeper sagt, ich spiele jetzt gleich das? Nee, fuck you, ich zeig dir, was ich spiele. Und dann, das musst du halt wirklich durchziehen jede Woche, damit du was Neues hast. Natürlich hast du irgendwelche Sets, wo du sagst, oh, jetzt passt das super geil und du weißt, die Leute rasten aus. Aber du musst auf jeden Fall immer ein neues Set haben und das jede Woche. Weil sonst war's das. Das geht dann 3 Wochen gut. Fertig. Und nicht 20 Jahre.
Ja, klar. Ja, krass. Aber ich verstehe das auch voll, was das vorhin ja auch nochmal betont, gerade in diesem Genre Latino-Musik und Djangos und so, dass man vielleicht auch dann, ich nenne es jetzt einfach mal Tapetenwechsel, irgendwann vielleicht auch ein bisschen braucht, zu sagen, hey, ich habe einfach auch mal Bock auf einen anderen Vibe oder ich merke gerade so, hier, das macht mir keinen Spaß mehr oder so. Und ich finde auch mittlerweile, wahrscheinlich ist man vielleicht, wenn man jünger ist, einfach auch ein bisschen zu naiv oder zu doof, das zu checken. Aber es ist ja auch überhaupt nichts Schlimmes. Wie du ja sagst, Weiterentwicklung ist immer gut.
Ja, so. Macht man ja selber auch.
Ja, na klar.
Ich meine, stell dir mal vor, du gehst 20 Jahre auf dieselbe Hip-Hop-Party, machst du ja auch nicht.
Hätte es die gegeben, hätte ich es gemacht.
Nee, hättest auch nicht mal du gemacht.
Nein, auf keinen Fall. Nee. Nein, aber, aber da ist nochmal eine interessante Frage. Und zwar, du legst ja auch immer noch aktiv in Clubs auf.
Ja, klar.
So. Und wir müssen ja trotzdem offen sagen, dass sich das Alter der oder Durchschnittsalter der Menschen, die feiern gehen, natürlich zu uns nach unten bewegt und bewegt hat.
Guck mal, du musst das so sehen, wenn du jede Woche im Club steckst, die Leute...
Bist du nicht alt.
Weil die Leute, die werden auch gar nicht älter im Club. Die bleiben ja immer dasselbe Alter, die weggehen. Das ändert sich nicht. Die feiern, sag ich mal, von 18 bis 23, 24. Dann sind die weg, dann kommen die Nächsten, die feiern. Die sind auch wieder von 18 bis 23.
Ja, aber wir, also in dem Fall du, wirst ja nicht jünger, das meine ich.
Aber du änderst ja nicht deinen Freundeskreis, sondern du änderst nur die Leute, die mit dir feiern. Mhm. Und die bleiben in dem Alter. Das heißt, automatisch wirst du nicht alter, sondern du siehst, was die feiern. Du reagierst drauf, wie die feiern. Und die feiern mit dir so ungefähr.
Also bleibst, du musst doch selber du
bleibst in diesem Age-Hang.
In dieser Generation dich bewegen, damit du überhaupt verstehst. Ja, okay.
Krass. Das heißt, du musst dich zwangsläufig auch sehr stark mit aktueller Musik beschäftigen, damit du sagen kannst, wenn ich jetzt auf einer Party auflege, wo die halt 22 sind, musst du ja das spielen, was die 22-Jährigen jetzt hören.
Musst du.
Das wäre für mich hart anstrengend, sag ich dir
ehrlich. Du musst, guck mal, das... Wo ich das richtig hatte durch diese Radioshows, ich musste ja in jeder Radioshow jede Woche, zweimal die Woche, eine Stunde Show, neue Lieder finden, die ich die Woche davor nicht gespielt habe. Ich kann ja nicht in jeder Show die gleichen Lieder machen.
Ja.
Und irgendwann, nach ein paar Jahren, wird es halt sehr, sehr hart, nicht das Gleiche zu spielen.
Ja.
Aber du verbringst 2-3 Nächte nur mit neuen Lieder hören die ganze Zeit, damit du neue Tracks hast, neues Set. Und das hält dich dann auch in den Clubs noch weiter fresh als irgendwelche jungen DJs, die gar nicht die Zeit reinstecken, um die ganzen Tracks rauszusuchen. Okay. Sondern die gehen Spotify Top 10, ey geil, ich habe die neuen Tracks. Aber ich denke, so läuft es nicht. Sondern du musst wirklich viel mehr reinhören, um kreativ wieder zu werden und um ein geiles Set mit Spannung aufzubauen. Du kannst nicht einfach die 10 Tracks hintereinander abspielen, die jetzt die Woche in sind und hast eine coole Show. Sondern ich kann dir gerne mal so meine ganzen Radioshows anhören. Du wirst hören, jede Radioshow ist eine fertig produzierte, krasse Show, wo ich auch Sänger drauf aufgenommen habe und alles, mit den ganzen Shoutouts, mit den Interviews drin. Also es ist wirklich High Level alles. Und nicht Radio ...
Ja, ja, verstehe. Hast du, ich hatte gerade die Frage sehr geil im Kopf zurecht, hörst du in deiner Freizeit noch Musik? Oder ist es, wenn du Musik hörst, immer so, dass du sagst, ich suche einen neuen Hit oder ich suche das, was ich nächste Woche auflegen kann?
Du kannst meine Kinder fragen.
Okay.
Mein kleiner ist 6, meine andere ist 9.
Ja.
Wenn irgendwie still ist und so, ich frage, ey, was fehlt? Und mein Kleiner sagt dir 100% Salsa.
Okay, geil. Geil, okay. Aber dann hörst du auch wirklich, also das heißt, wenn du Freizeit hast, also ich sag mal so, ich würde jetzt, wie ich es jetzt mitbekommen habe, sagen, okay, wenn du auf der Suche nach neuen Songs bist für einen Clubabend oder für eine Party, sonst was, dann ist es ja schon, ich nenne es einfach mal Arbeit, weil das ist ja was, was du machst, um damit was dann zu tun. Oder sei es nur eine Playlist zusammenstellen für eine Hochzeit, ist ja auch irgendwie Arbeit.
Das habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gemacht.
Okay.
Oder 15
Jahre. Aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Aber es gibt ja Momente, wo du sagst, jetzt, heute habe ich Freizeit. Das ist wirklich Freizeit. Keine Ahnung, ich fahre jetzt mit dem Auto, wir fahren mit Kids auf dem Spielplatz, wir fahren sonst irgendwo, das ist Freizeit. Da läuft dann aber trotzdem Musik. Und du kannst diese Musik auch hören, ohne zu sagen, also ohne in deinem Jobkopf zu sein. Weißt du, was ich meine?
Gut, mittlerweile muss ich wirklich gestehen, also es läuft manchmal, muss laufen Transformers-Musik oder Radio Teddy muss laufen die Kids, aber ich überlebe auch das.
Ja.
Und ich sag dir, du entwickelst dich sogar damit weiter. Weil sobald du eine Veranstaltung hast, wo ein paar Kids sind, du weißt genau, welche Kinderlieder gerade in sind.
Genau.
Und dann spielst du den Track und die Kinder fahren ab. Genauso wie bei den TikTok-Videos. Weißt du?
Ja, aber das war halt, war gut zu wissen für mich so, ob das, weil ich habe das zum Beispiel auch manchmal, wenn ich dann so morgens um 5 von der Hochzeit zum Beispiel nach Hause fahre, ich kann dann kein Radio hören.
Wow, Heimfahrt nach einer Party ist unterschiedlich.
Weißt du, also ich muss, also ganz aus geht nicht, weil ich auch Angst habe, dass ich zu müde werde, um einzuschlafen, wenn ich noch irgendwie eine Stunde fahren muss. Ich sag dir original, ich höre dann halt irgendwie entweder einen Podcast, am besten hört ihr Sigis Bar. Nein, aber nee, ich höre dann wirklich entweder einen Podcast oder ich habe auch schon mal mich dabei ertappt, dass ich einfach wie früher drei Fragezeichen höre oder so. Einfach, dass ich was höre, ja, ein bisschen denken kann, aber ich kann manchmal dann keine Musik hören.
Bei mir tatsächlich nach dem Club oder nach einer Veranstaltung, wenn ich heimfahre, bei mir ist auch manchmal wirklich Ruhe, aber ich denke dann über so viele Sachen nach, das ist dann so richtig Brainstorming. Mein Gehirn kommt runter, schaltet ab und ich denke, wie ist der Plan für morgen, was muss organisiert werden und so diese Sachen gehen dann durch den Kopf durch. Ich meine, guck mal, mittlerweile, ich habe auch noch einen Store, das weißt du ja,
ja,
und da läuft auch Musik. Ohne Musik geht das nicht.
Ja, gut, klar.
Ja.
Ja, okay. Aber es ist immer witzig, weißt du, wenn du so Leute hast, die irgendein bestimmtes Genre bedienen, wenn man denen die Frage stellt, dass es manchmal schwer ist für die, also keine Ahnung, wenn du jetzt einen Regisseur oder einen Kameramann oder so fragst, der guckt schon Filme mit einem anderen Auge, wie jemand, der halt einfach nur einen Film konsumiert. Mhm. Und so ist es ja schon auch ein bisschen bei dir. Ich meine, wenn du Musik hörst, also ich kann mir vorstellen, zumindest für mich ist es ja so, es war immer schwer für mich einfach nur zu hören. Ich überlege dann schon so, ja, das ist schon geil produziert. Oder das ist schon, die Stelle war schon, weißt du, das halt irgendwie. Selbst bei Kinderliedern ertappe ich mich dabei. Es gibt so, ich weiß nicht, was es ist, aber es gibt ein Lied, da ist einfach ein Sprachfehler drin. Und jedes Mal, wenn ich das Lied höre, regt mich das übertrieben auf. Weil ich sage, das geht nicht. Ich werde rückwirkend nochmal nachlegen, welcher Song das ist, aber es gibt da so einen. Nee, genau. Das Ding ist, dann bist du meine. Ich bin dein Prinz, mach euch einfach auf, alles gut. Ich bin dein Prinz, dann bist du meine Königin. Das stimmt halt nicht.
Wow.
Nee, weil warte, wenn er der Prinz ist, dann ist sie seine Prinzessin beim Paar. Nein, ich muss kurz das erklären. Und wenn du sagst, dann bist du meine Königin, dann ist es seine Mutter. Weil die Königin und der König bekommen einen Sohn, der ist der Prinz. Über so eine Scheiße denke ich nach, wenn ich Musik höre.
Das wollte ich gerade sagen, das geht, finde ich, schon wieder zu weit. Ja. Weil, wenn ich älter bin, dann ist meine Prinzessin auch meine Königin.
Okay. Ja, okay.
Du bist nämlich auch der König. Also ich will jetzt auf die Sprünge helfen, verstehe. Ja,
ja, okay. Aber weißt du, was ich meine? Über so eine Scheiße
denke ich nach. Ich deine Freunde.
Ja, gut. okay. Aber du hast gesagt, zu deiner Primetime warst du viermal pro Woche.
Wow, ja, da habe ich
vier
Dienstags,
Abende dann.
Ja, also, vier Abende, das denke ich über bestimmt 15 Jahre lang, ja.
So lang wirklich? Bestimmt, vier Tage
ja,
die Woche?
Ja, Dienstag Cookies, Donnerstag war ich Resident in irgendeinem anderen Club, genau, Mannheim. Freitag war ich dann auch wieder Resident in Nürnberg, Samstag Nürnberg. Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, ja.
Krass, okay.
Und dann kam ja noch dazu mittwochs Big FM. Und samstags auch nochmal vor der Show Big FM. Gut, manchmal mussten wir die Shows halt aufnehmen. Du kannst ja nicht nach Stuttgart fahren und dann nächsten Tag runter nach singen. Hm. Ja. Oder
das ist schon ein hartes Pensum.
Umtriebig,
würde ich sagen. Ja, umtriebig.
Ja, es war schon heftig.
Aber kam irgendwann mal der Punkt, wo du dir auch selber gesagt hast, so, okay, das reicht auch zweimal die Woche?
Ernsthaft, ich habe darüber nie nachgedacht, glaube ich. Du warst in diesem Hamsterrad, auflegen, auflegen, auflegen. Wenn dir jetzt ein Tag gefehlt hat, hast du dir gedacht, oh mein Gott, da fehlt ein Tag.
Mhm.
Weiß nicht, ja. Du hast gar nicht drüber nachgedacht. Du hast einfach deine Bookings gehabt und hast aufgelegt. Und wenn da noch ein Tag frei war, dann hast du gedacht, oh, da ist ein Tag frei. Dann denkst du dir, ey, das geht ja nicht. Kannst du dich am Freitag zu Hause hängen?
Ja, krass.
Okay. Ja, das war einfach Job. Da denkst nicht nach. Das ist wie ein, guck mal, wenn du einen normalen Job hast, du gehst fünfmal die Woche arbeiten.
Ja, stimmt eigentlich. Ja.
Also,
ja. Aber ist es nicht so, dass du, ich meine, das sind ja immer die Zeiten, zu denen man feiern geht, bist du am Arbeiten sozusagen.
Hey,
hat dir das irgendwas ausgemacht mal? Oder war das immer so, weil bei dir eh dann die Party war und von deinem Part so, als dass du praktisch der Regisseur bist für die Party, war das cool für dich?
Ich glaube, ich kann mich erinnern, ich habe einen Winter gehabt, ich habe kein Tageslicht gesehen. Es war einfach, du gehst heim, es ist dunkel, du wirst wach, es ist wieder dunkel. Es war und ja.
Ja, krass. Das,
ich meine, es gab auch wilde Zeiten so, aber ja. wenn du das regelmäßig machst, guck mal, du änderst ja alles. Du achtest mehr. Du kannst ja nicht Dienstag dich abschießen, Donnerstag abschießen, Freitag abschießen, sondern wie gesagt, es ist ein Job. Und da gehst du hin und das schaffst du ja körperlich gar nicht, wenn du dir jeden Tag, guck mal, für dich ist Auflegen, Party, Eskalation und Dings, für mich ist es ein Job. Mhm. Und einen guten Job zu machen, damit ich wieder gebucht werde. Wenn ich da, es ist ja auch, du bist viel am Nachdenken, was legst du auf, was machst du? So sehe ich das, ja.
Ja, aber ich habe das, muss ich zugeben, ja, ich sehe das auch, du nimmst zwar schon wahr, was um dich rum passiert, das musst du ja auch wahrnehmen, du musst ja schon irgendwie auch gucken, tanzt überhaupt jemand, weil sonst mache ich vielleicht was falsch, aber du bist schon sehr mit der Konzentration, wie du gerade sagst, welche Songs spiele ich jetzt noch, was passt geil, was für eine, ich sag mal so, du hast ja auch bestimmt nicht alles vorbereitet, also du hast ja bestimmt auch Dinge, ich sag jetzt mal Freestyle an dem Abend, ja, reagiert. Ich meine, klar, hast du mal
Erfahrung mit dem.
Du hast einen Ordner, aber ich habe keine fertigen Sets jetzt, wo ich sage, hey, ich gehe da rein, ich spiele jetzt die, gibt's nicht.
Aber du hast zum Beispiel mal jetzt, sag ich, du hast schon mal einen Remix, ich sage es einfach mal im Studio vorbereitet,
ja,
wo du viele sagst, den spiele ich heute Abend oder den spiele ich nächste Woche so, das schon, aber du guckst das halt.
Das sind aber eigene Mixe.
Ja, ja, genau.
Ich meine, guck mal, du bist ja als DJ eigentlich ein Psychologe. Weil, guck mal, du siehst dein Publikum, du sagst so, okay, die fünf Mädels lass ich jetzt tanzen, dann setze ich die hin, damit die aufstehen. Mhm. Dann musst du ja wieder, okay, jetzt siehst du, oh shit, ist viel zu heiß, die Stimmung ist viel zu hot. Du musst die Leute jetzt wegschicken, du musst die an die Bar schicken, dass die was trinken, damit du die Stimmung wieder noch höher schiebst. Mhm. Und da musst du ja auch so rechnen, was machst du jetzt, welche drei Songs, okay. Aber du darfst den Zeitpunkt halt nicht verpassen, dass es langweilig wird. Mhm. Sondern musst halt den Effekt bekommen, dass der nächste Track ein Banger ist und dann alles, wow, dass die Freude halt wieder größer ist. Ja, und nicht krass. Auf einmal ist, ey, was spielt denn der für einen Scheiß? Ja.
Also was ich noch fragen wollte, du hast vorhin noch mal kurz erwähnt, dass es ja mal so ein Trend oder so eine Phase gab, wo man Songs sehr, sehr kurz auch angespielt hat. Gefühlt so eine Strophe, Refrain, nächster Hit und so. Mhm. Und es gab ja auch Zeiten, wo du mit durchaus mehreren Kollegen einen Clubabend. Also ich meine, ich sag mal so, wenn du jetzt einen, du hast jetzt einen vielleicht noch nicht so renommierten oder bekannten DJ, der macht die ersten zwei Stunden, sagen wir mal von 10 bis 12, aber weil der Clubbesitzer weiß, ab 12 ist hier die Hütte voll, nehmen wir einen Dogtown, weil der reist dann ab bis 4, 5 Uhr morgens, so. Dann ist ja auch klar, dass dann ist zumindest dem DJ, der vor dir das Warm-up macht, relativ klar, dass der jetzt dir nicht irgendwelche Hits klauen sollte. Es ist ja auch Blödsinn, um 10 nach 10, wenn der Club gerade seit 10 Minuten offen hat, irgendwie einen Hit zu spielen, so, ne? Aber wie war das? Weil ich habe mir das manchmal. Also früher, also zu unserer Zeit, als wir noch feiern waren, hättest du ja nicht, hättest du nicht um 10 nach 10 Asche mit Jär gespielt.
Boah, nee.
Oder Lunasa got 500 oder so.
Um die Uhrzeit war ich nie im Club.
Ja, meine ich doch, aber du musst ja trotzdem schon Musik laufen lassen, wenn der Laden um 10 aufmacht. Das Cookies, das macht auch schon um 10 auf, oder?
Boah, am Ende war es auch noch um 11 so.
Ja, gut, aber 11 ist auch schon früh. Also ist noch keiner da.
Für Frankfurt.
Ja, ich meine,
mittlerweile habe ich mitbekommen, ist um 4 Uhr Cookies leer, die kommen erst um 4.30 Uhr.
Ach du Scheiße. Ja, was machst du da bis 4 Uhr? Stell dir vor, du bist gebucht von 23 bis 4 Uhr. Der erste DJ kommt von 23 bis 4 Uhr, der nächste von 4 bis...
Nein. Ich weiß, die ganzen DJs werden gebucht ab 4 Uhr.
Und vorher mix hier...
Vorher kann ich ja nicht sagen, was ist. Ich weiß nur, dass DJs gebucht werden ab 4 Uhr.
Krass. Aber weißt du, ich meine, wenn du dann so, du legst jetzt mit zwei, also ihr seid zu dritt mit zwei anderen, auch bekannten, sag ich mal, deinen Level DJs auf, weil der Club sagt, ey, wir brauchen hier für 6 Stunden Vollgas mit 3 verschiedenen DJs. Dann hast du ja theoretisch schon ein Set von 2 Stunden. Wie war das damals, dass man, also spricht man sich da ab, dass man sich nicht gegenseitig irgendwas klaut? Ist es scheißegal, wenn man einen Hit zweimal spielt oder
also, weißt du? Ich sag erstmal, die Zeiten sind lange vorbei, wo du 3 DJs gehabt hast, die Geld gekostet haben, weil kein Club kann sich das mehr leisten und kein Club gibt so viel Geld mehr aus.
Ja.
Es wird momentan vielleicht noch ein Warm-Up-DJ gebucht, wie du sagst, aber meistens sage ich auch so, ey, ich spare dir den Warm-Up-DJ, gib mir mehr Kohle und ich mache den kompletten Abend. Und ich weiß, was ich mache und du hast einen schönen Abend.
Mhm. Klar, leuchtet ein.
Und damals, wow, es war schon immer so ein kleines Battle unter uns.
Ja, DJs. Deswegen, ich mein, ist schon irgendwie ein Battle, was ja auch geil ist, ich mein, was auch gut sein kann. Ja,
aber ich weiß nicht, es war so mehr, ich habe ja viel damals mit Jalen oder Ray oder mit irgendjemandem so aufgelegt und du musst eigentlich, du rockst ja zusammen, du willst ja eine geile Party haben.
Ja.
Da heißt nicht, ich baller dir jetzt alle deine Hits weg.
Mhm.
Ich meine, ich weiß noch, ich habe noch auf Mixtape, nee, auf wow, Minidisc, da gab es ja noch die Minidiscs auch noch.
Ja.
Auf Minidiscs vom Cookies damals, da habe ich mit dem Jalen aufgelegt und da war MTV Music Awards.
Ah, das konnte man da aufnehmen, die hatten Minidisplayer, da konntest du die, genau, das aufzeichnen, was ihr auflegt, das weiß ich noch.
Genau, das ja, hab ja. Ich, da habe ich auch noch Minidiscs.
Ja.
Und da war MTV Music Awards,
ja.
Ich glaube, es war 2016 oder, ich kann mich nicht mehr erinnern, was für ein Datum. Auf jeden Fall, da war Jay-Z live und danach durch den Manager habe ich gekannt und haben wir klar gemacht, dass die ins Cookies kommen.
Ja, war aber viel früher, weil das war nämlich, da hat es Opium noch offen gehabt.
Das kann sein,
da war ja. Die Aftershow-Party im Opium und dann im Cookies.
Genau, aber da standen schon um 10 Uhr, wo ich ins Cookies gekommen bin, 200 Mädels mit Jay-Z-T-Shirt vor der Tür und wie so, what the fuck? Fuck, was geht hier ab?
Die waren
alle
auf der Bühne, das waren die Mädels, die auf der Bühne vorher waren, bei dem Song Girls, Girls, Girls.
Ja.
Und die dachten auch alle, dass sie umsonst ins Opium kommen.
Ja, genau, aber die sind nur umsonst ins Cookies gekommen.
Das siehst du immerhin. Ja, geil auch. Guter Move, weil im Cookies der Dings, der Stefan damals hat gemeint, hau ab, ich lass doch hier nicht 200, also Mädels cool, aber ich lass doch nicht 200 Leute umsonst rein, wenn zeitgleich 200 Leute die Zahlen auch reingehen können. Weil aber so viel Platz war da auch nicht.
Es war so, Jay-Z ist reingekommen und ja, also war schon geil. Jalen so, Jay-Z is in the building. Jalen Darktone. Und ja, wie gesagt, ich habe das noch alles. Und ja, war ein crazy Abend. Wir haben da echt coole Show hingelegt. So.
Aber du hast nicht von Anfang an beim Auflegen, moderieren ist das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine.
MC gemacht?
Ja, aber MC ist ja auch nicht wirklich, weil du, MC wäre ja rappen.
Guck mal.
Host. Hosten kann man sagen.
Ja, hosten. Ja, ja. Naja, das lag daran, dass ich eigentlich, egal wo ich war, wo ich angefangen habe aufzulegen, immer ein MC dabei hatte. Da brauchte ich nicht ans Mic zu gehen.
Stimmt, du hast
ich hatte immer Azrael dabei.
Ja, Azrael, ja.
Tausende MCs hatte ich dabei. Und ich habe denen ja auch alles viel beigebracht durch meine Erfahrung. So, ey, wie machst du das? Warte, mach jetzt das, das oder so. Und dadurch brauchte ich gar nicht MC zu machen.
Ja.
Ich meine, ich hatte schon Erfahrung wegen diesem ganzen Freestyle davor und Rappen und alles, aber ich hatte halt irgendwelche MCs immer.
Mhm.
Und warum soll ich dann noch dazu hosten? Ist too much. Und ich meine, das ganze DJing, wie hat alles angefangen? One DJ und one MC.
Mhm.
Und das hat zusammen das Team ausgemacht.
Mhm.
Und so habe ich das auch etabliert, sage ich mal. War ich überall unterwegs, The Dog and the Aswar Show und das war im Cookies ein paar Jahre lang. Dann sind wir auch ganz Deutschland unterwegs gewesen. Dann war ich mit Sessmann, MC Sessmann, MC Locura, mit den Latino-Partys, ist überall das Gleiche so. Und immer irgendwelche MCs dabei, ja.
Aber ich fand die Story von so geil, wir müssen da nicht weiter drauf eingehen, aber dass du das halt auch auf einer, einfach auf einer Firmenveranstaltung quasi machst oder gemacht hast, um die Leute halt anzuheizen. Weil, also ich find's geil, aber es gab Momente, wo es, aber wahrscheinlich auch, weil die es vielleicht einfach nicht gut gemacht haben, wo ich so dachte so, ja, okay, guck, also, es lag auch daran, dass die wahrscheinlich scheiße aufgelegt haben. Weil ich mir dachte so, mit dem Hosten holst du es jetzt auch nicht mehr raus.
Wow, du musst das machen. Umso mehr verrückt du bist, umso kranker wird die Party. Und genau
ja,
das ist
aber auch
das,
geil was auflegen. Die Frauen.
Ja, du musst natürlich dann deine Platten parat haben.
Ja. Aber ich sag schon, wenn der die Platten nicht parat hat, braucht er nicht anfangen zu hosten, weil dann...
Ja, wenn kein Banger dann kommt,
Party,
wenn danach nichts kommt, Party. Dann kannst du sagen, put your hands up, put your hands up.
Ja, und aber dann so kam es mir vor und ich dachte echt so, wow.
Okay, das ist ja dann heiße Luft.
Das war echt so dieses,
okay.
Zeit zu gehen, war nicht so die gute Party, aber ja.
Aber wenn du dann schon, wie gesagt, das Vordenken, was ich dir sage, die nächsten drei Tracks im Kopf hast, wo du weißt, okay, jetzt passiert das, dann bist du dir safe. Und
aber jetzt ganz ehrlich eine Frage. Machst du das zum Beispiel auch auf einer Hochzeit, wo einfach nur 50 Personen sind?
Natürlich.
Ja?
Ja. egal wie
geil,
viele.
Nee, finde ich wirklich geil, aber ist es für dich nicht manchmal so ein Gefühl, wo du sagst, weil es ist ja schon ein Unterschied, ob du das vor 5000 machst und, ja, und ein Echo bekommst oder bei 50, weil bei 50 tanzen ja auch nicht immer alle.
Ja, so, aber weißt du? Dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Mhm. Dann sagst du zum Beispiel, okay, jetzt habe ich ein Lied und sagst, okay, ladies and gentlemen, jetzt, wir brauchen einen Kreis, macht mal einen Kreis um das Brautpaar und 20 Leuten, ja, okay, kriegst du es auch hin.
Ja, ja, klar.
Ist egal, okay, und du hast ein Special, okay, das heißt, und es passiert was. Verstehe. Irgendwas aber musst du machen. Du
passt das an, natürlich, ja, an die...
Du kannst noch was lernen, Steve. Du bist wahrscheinlich der, ne? Hey... Und dann die, was, falsche Platte auflegen.
Ja, ich habe gerade von mir erzählt. Nein. Nee, aber ich finde es geil. Genau, man muss halt, du reagierst quasi schon. Deswegen ist ein Unterschied, ob du es vor 50 oder vor 5000 machst. So, und dann machst du natürlich vor 5000 wahrscheinlich was anderes als vor, ja, den 50, aber dementsprechend angepasst.
Ja.
Aber gut, das probierst du ja auch aus, ne? Also gab es da mal, ich sage jetzt einfach mal, Fehltritte? Weißt du, der Klassiker mit, du bist irgendwie auf der Bühne und sagst mal hey ho und keiner sagt was, so.
Klar passierte das,
ja,
aber dann musst du danach irgendwas sagen, um das wieder zu kartuschieren, ja, so, dann musst du irgendwas anderes machen, so.
Ja.
Ich glaube, mein Klassiker irgendwie ist so, ernsthaft? Irgend sowas, Leute, was ist los mit euch? Komm mal, ja, nee, so geht das nicht.
Ja, okay,
und dann wieder Next Level bringen.
Ja.
So ins Lustige zu ziehen, so, ja, ey, nicht mit mir.
Ja.
Und dann.
Ja, du strahlst schon sehr viel Souveränität aus, muss ich sagen. Aber ganz ehrlich, mit den ganzen Geschichten.
Ey, ohne Scheiß, warum buchen die dich, um, ja, eine geile Party zu, ja, haben? Ja. Wenn du das denen nicht gibst, dann brauchen die dich auch nicht zu buchen. Fertig.
Ja.
Also.
Aber das finde ich trotzdem krass, weil das, ich sag, das ist manchmal ein Punkt, der schwer ist, finde ich. Okay, in einem Club nicht ganz, weil, ich sage jetzt mal so, ein Geschäftsführer von einer Diskothek oder von einem Club könnte jetzt als Beispiel sagt, ey, ich muss mal gucken, ob ich vielleicht mal neue DJs an Land ziehen kann für meinen Laden. Und dann geht der mal ins Cookies, geht mal da, guckt so ein bisschen.
So war das früher.
So war das früher, ja, weißt du, und sieht dich und sagt, geil. Und dann spricht er dich an, sagt, hier, hast du mal Bock, mach doch mal einen Probeabend bei mir.
So hat alles angefangen. Ja.
Genau.
Ja.
Aber ich finde, jetzt mal als Beispiel bei einer Hochzeit oder bei einer Firmenveranstaltung, ist schon schwierig. Also ich glaube kaum, dass Brautpaare zum Beispiel in Clubs gehen, um sich DJs anzuschauen und dann sagen, den hätte ich gerne auf meiner Hochzeit. Weißt du, was ich meine?
Guck mal. Woher
wissen die, dass du, also das, so, der Doktor ist geil, weil der macht Stimmung, der macht das. Klar, Mund-zu-Mund-Propaganda von einer anderen Hochzeit, ja.
Das ist halt das Ding. Du darfst dich nicht abstempeln lassen als klassischer Hochzeits-DJ. Ich bin kein Hochzeits-DJ. Das sage ich als erstes am Telefon. Leute, wenn ihr einen Hochzeits-DJ wollt, ich bin da, um für euch wirklich den schönsten Tag zu machen. Ja, und wir werden verrückte Sachen machen. Glaubt mir, es wird crazy einfach nur.
Okay, geil. Ja.
Und darauf müssen die sich einstellen. Und
dann sagen die, so crazy sind wir nicht, dann suchen wir einen anderen. Oder die sagen, let's go.
Let's go.
Ja, da, aber dann ist es auch so.
Ja, ich mein, okay, genau.
Über eine Hochzeitsagentur, ich glaube, das Schlimmste, was mir passiert ist, die wissen, dass ich kein Ballermann spiele oder sowas, ja? Gut, einen Tag vorher ruft mich die Braut an, vor der Hochzeit. Ja, du weißt, mein Mann, der ist viermal im Jahr auf dem Ballermann, gell? Ich so, wie bitte? Ja, der ist ein Handballer und die sind alle auf dem Ballermann immer, durchgängig. Und seine ganze Mannschaft und alle. Und ich so, ey, ich habe keine Ballermann-Tracks, da hieß Ingo, genau. Und der hat auch noch geheiratet in so einem Ingo-Flamingo-Anzug.
Wow. Okay.
Alles hat gepasst, natürlich. Yeah. Und ich so, ey. Und der hat da halt nicht weit weg von mir gewohnt. Der sagt, komm jetzt vorbei. Ich bin früher gefahren, wir haben die halbe Nacht alle Ballermann-Hits rausgesucht, die es gab. Seine Top 200 gefühlt. Und also die Party war so eine Eskalation. Meine Mischung mit den Ballermann-Tracks, die waren alle nackig auf der Tanzfläche am Ende.
Geil.
Und sind gejumpt und es war verrückt. Und seitdem, wenn es sein muss, kann ich den Ballermann-Track spielen.
Ja. Und seitdem.
Steckst dir alles ab.
Ja. Und seitdem bin ich im Bierkönig seit 6 Jahren.
Aber es ist halt eine Überwindung. Ja, ja. Man, guck mal, du darfst halt nicht verwechseln. Du bist wirklich auf einer Hochzeit auch mehr ein Dienstleister,
ja, genau,
als du bist der DJ und machst, was du Bock hast.
Ja,
sondern. Sehr. Die Leute kennen dich nicht auf einer Hochzeit. Da sitzt irgendein Opa und du musst wirklich von Kind bis Opa auf die Tanzfläche kriegen.
Ja.
Also, was machst du? Spielst natürlich so, damit du erst natürlich für die Älteren, dass die erstmal tanzen so, die sind die Ersten, die abhauen und dann wirst du halt immer jünger so und dann hast du eine geile Hochzeit.
Ja.
Ja,
ja, ich finde aber, ich muss auch sagen, ich finde, das ist auch teilweise was, was Spaß macht, weil du ja viel mehr verschiedene Genres spielen kannst.
Ja.
Das finde ich halt selber immer sehr geil, weil ich glaube, also ich habe jetzt schon, ich habe zweimal so ein Ding erlebt, wo ich dachte so, macht mir Bock. Also so, das war so ein Pärchen, die wollten halt original so den Hip-Hop hören, den wir früher gehört haben.
Geil, das liebe ich.
Ist voll geil. Ja,
das liebe ich.
Aber ich habe dann manchmal auch da gestanden und gemerkt so, ja, krass, die sind schon teilweise krass langsam gewesen, die Songs. Weißt du, im Vergleich...
Oh, Coolio!
Ja.
Zu den, verstehst du?
Ja, was machst du? Wie haben wir denn da getanzt? Ja. Weißt du, so. Er ist echt so. Und die, fand, die haben mir so, eine, die haben mir so, so ein paar... Ich habe einfach gesagt, ey, schick mir mal so eure Lieblingssongs, dass ich so ein bisschen weiß, in welche Richtung es geht. Da war halt wirklich so Coolio, Gangsta's Paradise, yeah. Lunis, Agathe, Five on it. Und ich dachte so, geil, was für Song. Weißt du, dieses, boah, ich freue mich voll auf diese Hochzeit. Es war auch eine geile Feier.
Verstehst du da? Nicht langsam. Ja, ja,
und, ich, und dann war so, am Anfang wollten die aber so ein bisschen was Schnelleres hören. Mhm. Und das war halt so, keine Ahnung, so die, auch so ältere Sachen, aber so, wie heißt denn das? Was weiß ich, so Black Eyed Peas, dieses Agathe Feeling, so, das ist ja alles so 120, 130
BPM. Ja, 128, ja.
So, das ist schon schnell. Ja, weißt du? Ja. Und dann kommst du. Dann kommst du von da irgendwann auf Gangsta's Paradise. Und dann so, Alter, was denn? Dann, ich hab gedacht, gleich kommt jemand und fragt, ob die gehen sollen. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil es ja so.
Ja, aber da musst du dich dann auch wieder rein.
Ja, die hatten voll Bock, deswegen war es geil.
Also ich würde jetzt so halt runtergehen. Von, yeah, ich würde von 90s, genau. Nee, von Can't Hold Us Down so auf Freestyler den Beat runtermixen und sowas. Yeah. I'm a Freestyler. Und dann hast du so diesen Doppelbeat auf Halbbeat und dann kriegst du das irgendwie so rein, dass es dann nicht zu slow wird. Yeah. Also wenn du jetzt cuttest, dann ist halt heftiger Break.
Ja, yeah. Aber das solltest du nicht tun. Nee, aber es war irgendwann so dieses wie haben wir das früher gemacht? Die hatten voll Spaß alle, weißt du, aber ich dachte so, also wie haben wir früher im Club auf diese Songs getanzt und gefeiert. So, ich dachte so, wow, okay.
Mit der Bierflasche.
Ja, krass, ey. Und das Schlimmste war für mich einmal, deswegen habe ich vorhin auch das mit dem Alter gefragt, ich habe einmal eine Anfrage bekommen von einer Dame, wo ich die ganze Zeit dachte, es geht um ihr Geburtstag.
Ja.
Und die sagt so, ja, wir sind ja ungefähr der gleiche Jahrgang. Ich so, ja, genau, super und so. Und dann haben wir so gequatscht und ich denke mir so, cool. Und voll so super verstanden. Und ich weiß nicht, wo der Fehler wann passiert ist, dass wir nicht darüber gesprochen haben, worum es eigentlich geht. Also es war wirklich so dieses, ey, es wäre voll cool, wenn du, so hast du eine Anlage, na klar, hast du Licht, bring ich auch mit, geil, brauchst du sonst was? Nein, habe ich Tisch, brauche ich nicht.
Und sie wollte dann Britpop.
Nee, pass auf, nein, Location, alles geil. Und dann ich irgendwie so, cool, und dann, und das war wirklich knapp, ne, es war so dieses, ey, ich brauche gefühlt übermorgen einen DJ, so. Und ich so, ja, ja, klar, kriegen wir hin, passt alles. Und dann am nächsten Tag telefoniert. Ja, steht jetzt und so, Location klappt, perfekt, das. Und dann, habe ich so gedacht, okay, warte mal, dann war mir so ein bisschen, ja, wie lange soll es denn gehen? Und dann habe ich nochmal, wollte ich sagen, so hier ganz kurz nur eine Frage. Habt ihr irgendwie vom Veranstalter, gibt es ja manchmal leider so bei den Locations so dieses, die müssen um zwei ausmachen, wegen nebenan wohnt der Dorfopa, der will das nicht und so. Und dann meinte ich so, nee, wir haben Open End. Ich so, alles klar, perfekt, also ist ja alles cool so. Und dann, wann soll es denn eigentlich losgehen? Soll ich schon zum Essen da sein? Und die so, ach nee, die Kleinen kommen alle ein bisschen später. Und ich so, nein, nicht Kinder, nein, aber es, also ich so, bitte? Naja, meine Tochter mit ihren Freundinnen und Freunden. Und ich so, das ist nicht dein Geburtstag? Nein, die hatte mir das nie gesagt, weißt du, nicht so, okay. Also von deiner Tochter? Ja. Und ich so, okay. Wie alt sind die denn? Naja, 18. Und ich so, Alter. Boah, weil bei mir war genau der Punkt, so ich beschäftige mich schon noch mit Musik, aber...
Das ist, was ich meine. Da ist dieser Punkt, wo du wirklich, wo ich die Radioshows hatte, wirklich diese ganzen neuen Radiotracks, damals viele Deutsch-Rap-Tracks, was in war, damals Shirin und alles, Shirin ja. David, diese ganzen Oh Baby, gib ihm.
Ja.
Komm mal klar, das im Club zu spielen.
Ja, wenn du weißt, dass es ankommt, ist ja kein Problem. Aber ich stand halt da und dachte mir so, scheiße, was hören überhaupt 18-jährige Jungs und Mädels jetzt für Musik? Es war wirklich so, ich wusste vielleicht aus dem Radio zwei, drei Songs, wo ich sagte, aber du musst einen Abend füllen. Aber das Geile war, da habe ich gesagt, ey, du musst mir einen riesen Gefallen tun. Wir haben irgendwie, glaube ich, echt zwei Tage aneinander vorbeigeredet. alles cool, kriegen wir trotzdem hin. Mhm. Aber tu mir doch einmal mal einen Gefallen, das mache ich sonst nicht. Aber frag mal irgendwie deine Tochter bitte einfach oder guck mal heimlich, ob die vielleicht, hat die dir bestimmt Spotify-Playlisten und so. Und die sagt so, ja, kein Ding. schicke ich dir. Und das Geile war aber, es kommen diese Spotify-Listen und ich guck so und dann schreibe ich dann nochmal eine WhatsApp. Ich so, sind das deine oder die von deiner Tochter? Und die so, nein, nein, das sind die von meiner Tochter. Das Geile war aber, das war halt original Musik.
Oldschool.
Ja.
Ja.
Also auch so 90er. Ja, ich hab richtig Glück gehabt. Aber also auch so 90er. Und ich schwöre, ich habe da gestanden, ich habe die Sachen gespielt und diese Mädels und Jungs, die haben gefeiert und die konnten auch mitsingen und ich habe da so, es hat auch krass Bock gemacht, weil ich so dachte, geil. So, es gibt noch junge Menschen, die auch noch geile Musik hören, weißt du, so, weil die haben original diese Sachen, also auch richtig alte Sachen, also auch Cool and the Gang und sowas haben die halt gehört. So.
Ich hatte auch in so einem Club aufgelegt, da kam so ein Mädel und die meinte, kannst du mal Snow in Farmer spielen? Ich so, wow, cool, woher kennst du das? Ja, die CD steht bei meinem Vater im Schrank.
Mhm. Oh, shit. Das ist meine, die habe ich irgendwann mal ausgeliehen, die habe ich nie zurückgekriegt.
Ja.
Da denkst du dir schon so, yo, okay, dein Vater hat auch bei mir getanzt früher.
Ja, das ist geil.
Das ist krass, oder?
Ja, das ist geil.
Kommen jetzt die Väter mit ihren Söhnen?
Absolut,
oder?
Nee, also ich habe schon, egal wo ich auflege, sind die ganzen Töchter und Söhne. Ja.
Ja. Von, ja, das war geil.
Ja, auch guck geil. Mal, beste Beispiel hier, Raffi, sein Sohn.
Ja.
Ja. Ja, gut, klar. Ja. Aber das finde ich auch geil irgendwie, wenn man, ich sage es mal, generationenübergreifend das hinbekommt. Und hast du ja erklärt, dass natürlich die Wege, die bei dir halt waren durch jetzt Radioshows und so Geschichten, dass du musstest ja gefühlt immer am Puls der Zeit bleiben.
Ja.
So, und in dem Moment fühlt sich das halt auch nicht nach einem schweren Auftrag an, weil du halt sagst so, ey, ich weiß es halt. Mhm. Also, ne, so.
Ist so.
Gut, wie viele Lieder hast du im Kopf?
Ja.
Wie viele Lieder hast du im Kopf?
Mit was? Mit Namen und Titel oder was meinst du?
Nein, ganz ehrlich, er kommt mir vor wie so ein Computer. Er sagt immer, er hat, das ist nicht böse gemeint, im Gegenteil, sondern du sagst, du hast immer die nächsten drei Lieder, die du spielst.
Mhm.
Ich meine, aber du musst ja so einen Fundus an Liedern haben, der bei dir ja gewaltig sein muss von 30 Jahren, plus das, was davor war, sowieso auch noch. Es ist so, das ist so, wie kannst du, hast du deine Schubladen und wo holst du es raus? Weißt du so? Das war fast schon übertrieben.
Es war früher wirklich viel geiler mit den Platten. Du hattest da deine grüne, du hattest deine rote, die hast du alle zur Seite schon gesteckt und du wusstest genau so, okay, wenn das.
Die waren
schief drin. Die waren schief drin. Deswegen war die Vorbereitung von jedem DJ. Du spielst, du gehst so durch, alter geil, zack, 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 das hast du alles nicht mehr. Jetzt ist wirklich denken und dann. Manchmal bist du wirklich so, hey, wie hieß dieser fucking Track? Mhm.
Das schickst du also so. Gibt's das bei dir auch? Weil jetzt,
das gibt's überall, so. Glaube ich. Ey, bei so vielen Liedern, weil das Problem ist, das wird dann irgendwie anders geschrieben einfach, nur wo du denkst, ey, wieso finde ich den Track jetzt nicht? Aber das gibt's nicht
aber trotzdem,
überall.
Ich finde
gerade bei so Latino-Tracks, gell?
Oh, ja.
Ich wundere mich immer, wenn ich da stehe, wie er das macht.
Ja, aber da muss ja so trotzdem so viel über die Jahre so viel angefallen sein, was da drin ist. Und ich merke das ja nur mal an mir. Du sitzt im Auto, machst einfach mal so Rediscover die 2000er oder die 90er Hip-Hop oder irgendwas, machst du was an und dann kommt ein Track, wo du denkst so, boah, den habe ich 20 Jahre nicht, wie geil, den habe ich voll vergessen. Aber das ist ja bei ihm noch alles da und ich meine...
Guck mal, du gehst ja auch in deine Playlist immer durch, so ich scroll einfach mal rein. Ich glaube, ich habe jetzt 130.000 Tracks auf dem Laptop. Und du gehst halt immer rein und löschst halt was. Und da beim Löschen siehst du immer wieder einen Track. Oh, den habe ich ganz vergessen.
Ja,
also. Das ist natürlich. Das ja.
Aber sortierst du das wirklich noch?
Natürlich. Wie willst du die sonst finden?
Nein, nein, ich, ja.
Was aber, meinst du jetzt mit sortieren?
Was meine ich mit sortieren? Du, ich meine, klar, dass du jetzt. Du. Neue Songs holst du dir.
Ich meine, es gibt. Leute, die haben Genres, geil, super geil, super, super geil.
Das sind die Ordner.
Das sind deine Ordner.
Ja. Primetime, Primetime 2, Primetime 3.
Ja, das ist ja Blödsinn.
Ja, ja, weißt du.
Okay, klar, du hast natürlich wahrscheinlich, du unterscheidest dich einmal nach Genre natürlich.
Du schreibst 90s, du schreibst 2000 und dann klar, kommen alle Tracks und so ungefähr, ja. Oder Burner, gibt alles deine Schubladen, die du im Kopf hast.
Aber du pflegst das schon auch regelmäßig?
Musst du, sonst findest du die nicht mehr.
Ja.
Unmöglich.
Ja. Das heißt, wenn jetzt neue Sachen kommen,
dann machst du dir wieder einen neuen Ordner.
Machst du dann auch wieder Genre oder reicht dann manchmal das Jahr? Zum Beispiel, dass du sagst, das
Jahr?
Ja, das war halt ein Hit von
Monat.
Oder Monat, ja, genau.
Ja, nee, da machst du dir einen Monat und denkst du dir, okay, von den Tracks, die baust du dann noch irgendwie ein, dass die Leute neue Musik hören.
Mhm.
So mach ich das.
Mhm.
Jetzt auf Hochzeiten.
Aber dann musst du ja auch
weiß nicht, da brauchst du Hits.
Ja, genau.
Und am besten nicht zu lange. Ja. Sonst wird es langweilig für die. Hochzeit ist zu schnell vorbei, da musst du. Da ist zum Beispiel so eine Zeit, wo du sagst, okay, du brauchst keine Tracks, zwei Hooks laufen lassen, sondern Hochzeiten, bam, 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 sonst.
Ja, ist es so?
Sonst kannst du ja gar nicht den ganzen Abend mithalten.
Ich hatte tatsächlich schon auch Leute, die gesagt haben, so, ey, bitte.
Bitte nicht rummixen in den Liedern.
Nee, nicht mixen, aber bitte spiel sie.
Die Original
nicht ganz aus, aber spiel sie.
Purple Rain.
Mach nicht nach. sieben Minuten. Nein, ja. Mach nicht nach einer Minute aus.
Ja, es kommt ja drauf an, was für Lieder. Aber wenn du jetzt irgendwelche 90s-Sachen spielst, ich weiß nicht.
Die gehen 4,5 Minuten, brauchst du nicht.
Genau. Ich kann jetzt nicht Mr. Wayne 4 Minuten spielen.
Auf keinen Fall, ja.
Weißt du, oder Barbie Girl.
Ja, ja, genau. Kann man spielen, aber keine 4,5 Minuten.
Nein, nein, da musst du mixen halt, wie gesagt.
Ja. Aber ich finde das auch, ey, das ist schon, aber das heißt, die sind dann schon noch wirklich auf deinem, du hast die immer dabei.
Ja.
Weil wir auch über Streamen und so gesprochen haben.
Alles dabei. Ne? Ja, aber nix streamen ist alles zu unsicher. Überleg mal, dein Internet ist weg, was machst du
nur? Ja, klar.
Stehst da und ich meine, mir ist es schon einmal passiert, da ist mir wirklich der Laptop ausgegangen während Auflegen.
Boah, das wäre auch eine Horrorgeschichte für die Frage gewesen.
Ja, Gott sei Dank habe ich noch meinen Pioneer Remix Controller dabei gehabt. Das ist so eine Beatmaschine und Effektgerät. Mhm. Und in der Zeit, es war im Gold Club in Bad Kreuznach damals, 5 Uhr morgens, Club voll, das ist so Primetime, da geht es auch bis 7, 8. Und ja, Musikbreak auf einmal, shit, was machst du? Du hast halt dann nur noch so eine 808 in deiner Maschine drin. Auf einmal fängst du an, spielst, komm, Baby, sei dir mit mir down. Und der ganze Laden schreit auf einmal mit und du... Und in der Zeit hast du den Laptop wieder hochgefahren und weitergemacht. Und keiner hat's
gemacht. Okay, der ist zum Glück nur ausgegangen.
Ja, keine Ahnung, war zu heiß oder irgendeiner beim Vorbeilaufen ist Powerkabel rausgegangen und du beim Auflegen hast es gar nicht gemerkt.
Ja, ja.
Irgend, weiß ich nicht, bin wieder hochgefahren, alles safe.
Gut, okay, weil das ist so, ich finde, es gibt keine, das ist, glaube ich, so die schlimmste Vorstellung, dass er wirklich nicht, also abstürzen ist schon schlimm, Musik geht aus. Also bei uns gab es, wo ich war, einmal einen Stromausfall, weil einer, ich habe auch 5-mal gesagt, bitte keine Gläser in München, und der hat ein Bierglas, das Ding ist an der Wand runter und an die Steckdose und die Steckdose ist durchgebrannt und da war alles dran. Also Anlage, Licht, alles. Aber auch andere Sachen. Da war einmal der Laden komplett dunkel. Mhm. Und dann auch alle Blicke natürlich auf mich, weil du bist schuld. Und ich so, ey, ich hab nichts gemacht, es war alles dunkel. So, und wenn bei so einer Nummer halt was kaputt geht, das meine ich halt. Weißt du, jetzt, ich meine, dann ist ja der Laptop ist wieder hochgefahren, das war okay, aber stell dir vor, das Teil wäre nicht mehr angegangen. Schon hart.
Ist mir tatsächlich auch schon einmal passiert, aber wo ich wusste, dass der Laptop irgendeine Macke hat, hatte ich mein Backup dabei.
Okay.
Und habe den dann hochgefahren. Einzige Problem ist, der Backup war halt nicht so sortiert, aber es hat gerettet.
Ja.
Und ich denke, du solltest, egal wo du bist, immer einen Plan B dabei haben.
Aber ist der Plan B bei dir dann also ein zweites Laptop?
Ja, wenn du weißt, dein Laptop ist nicht mehr 100% safe, dann 100% einen anderen Laptop. Kann passieren, wenn du ein Update gemacht hast oder irgendwelche Sachen, wo du nicht hättest machen sollen. Oder Laptop zu voll, Desktop zu voll, er wird warm, es ist zu heiß. Ich meine, ich habe auch schon Partys gehabt, da musstest du erstmal ein paar Bags drunter stellen, um den Laptop wieder zu kühlen. Da habe ich anderen, Beach Club habe ich aufgelegt, da musste ich anderen wieder, kein Laptopkühler dabei, keine Ahnung, was mich geritten hat. Nee, wird schon nicht. Aber was passiert, die stellen dich mitten in die Sonne, kein Schirm, Sonne knallt drauf.
Weißt du noch, wo du mich hingefahren hast? Auf dem Golf, am Golfplatz?
Golfplatz.
Eine Minute und der Laptop ist heiß. Und
freie Trauung.
Tick, 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 alles weg.
Freie Trauung, Golfplatz, grüner Rasen, kein Sonnenschirm, nichts.
Und Laptop stottert.
Nee, die haben einfach, ich habe gesagt, geht nicht. Also die haben gesagt, hier wird alles aufgerichtet. Ohne Schirm, nein. Also wir brauchen es gar nicht probieren, weil es wird nicht klappen. Und dann hat irgendeiner mir einen Regenschirm besorgt, quasi als Sonnenschirm. Dann war es okay, weil es war ja Mikro, war ja alles an der Anlage dran. Ich habe gemeint, wenn es der Laptop packt, dann packt es die Anlage. Also irgendwas wird hier,
wie gesagt,
nicht halten.
Improvisieren, du siehst einen Kühlschrank voll mit kalten Bags, sagst geil, 3 Bags drunter, sobald die warm werden, nächsten 3 drunter.
Geil.
Und läuft.
Stark. Sehr gut.
Bei Geiser.
Bei Geiser, ja, stimmt. Hast du noch was, Tobi?
Ich hätte noch so eine abschließende Frage.
So, stell sie.
Dein Name.
Ja.
Darktown.
Ja. Wie bist du zu dem gekommen? Das ist ja nochmal so ein Schritt nochmal ganz weit zurück.
Wow.
Weil ich meine, ganz ehrlich, jetzt haben wir zum Kreis zu schließen, weil wir haben jetzt ja auch sehr lang drüber reden, was du alles gemacht hast. Ich glaube, wir haben nur angerissen, obwohl wir schon einen Moment hier sitzen. Aber ich meine, wir wissen ja auch, was du für einen Namen hast und dass dein Name einen sehr guten Klang hat, wo der draufsteht, da ist Party und so. Also
vor allem auch jetzt über 20 Jahre beibehalten.
Ja.
Nee, fast 30 eigentlich. Doch, eigentlich von Anfang an.
Seit 89, ja.
Na, siehst du mal. Doktor. So, und jetzt nochmal rückwirkend die Frage, wie bist du auf den Namen gekommen?
Ich hatte noch einen Onkel, der war Doktor. Okay. Der war Zahnarzt in Spanien für so spezielle Fälle und da kam irgendwie das Doc und da ich Musik gemacht habe, dann der Ton und ich sag halt immer, sind deine Ohren kaputt, mache ich sie wieder ganz, Dark Tone.
Stark.
So okay. War das so der Background.
Sehr cool.
Geil, okay.
Doktor der Töne.
Wo es herkommt, kann ich mir. Ich wollte nur wissen, wie es bei dir ist, ne? Weil
aber auch geil, dass er so lange. Also, ich meine, ist ja auch völlig legitim, wenn einer sagt, ey, ich habe 10 Jahre den Namen gehabt, irgendwie passt es nicht mehr zu mir, weil ich bin jetzt älter. Aber das finde ich halt geil, dass es auch einfach beibehalten wurde. So.
Zeitlos,
ja. Zeitlos. Hallo? Ja, ja.
Patentamt kostet Tausende von Euros, den Namen zu sichern, ja. Ja. Es gab sogar mal einer, der sich Doktoren genannt hat.
Ja.
Das Lustige ist, er hat einfach auch noch auf Insta meinen Hut kopiert, alles. 1:1 Kopie.
Also bist du so.
Also.
Bist du kopiert?
Es war echt eine 1:1 Kopie. Und der Typ, der hat gedacht, der wäre wirklich der Doktor. Hat sich bei Clubs beworben und alles. Das ist kein Spaß.
Krass.
Ja, also denkst du, Koma Music, der hat dann bei dem nochmal Druck gemacht. Und dann hat er sein Insta gelöscht und alles. Sonst wäre ich halt mit Patentamt und alles, das ist ja geschützt, aber ja, also manche Sachen sind halt so. Das ist schon crazy, gell?
Ah, das merkt schon keiner.
Yeah.
Da sind wir wieder der DJ von Nelly, was?
Da hab ich im Club gesprochen, da sagt er, ja, du, wir haben doch vor ein paar Wochen schon mal telefoniert. Sag ich, wie bitte? Zum ersten Mal? Nee, du kommst doch da und daher. Ich so, nein, ich komme aus Frankfurt. Er so, ja, du hast doch gesagt, kommst daher. Ich so, nee, das stimmt was nicht. Und dann habe ich gesagt, ey, ernsthaft? Ja, ja.
Geil.
Geil.
Apropos Doktor, der die Ohren wieder ganz macht. Wir haben hier in Sigis Bar eine Spezialkategorie. Mhm. Und zwar haben wir eine in unserer Bar eine Jukebox, die aber in Form, also die Songs, die in dieser Jukebox sind, werden auf Spotify, als Spotify-Playlist abgebildet. Wird natürlich bei dir jetzt gefährlich, weil
130.000
Songs auf deinem Laptop. Das würde zu lang dauern, die alle aufzuzählen. Aber machen wir 3, oder?
Ja.
Machen wir so. Wir machen bei dir jetzt einfach Top 3, nenn's einfach mal All-Time-Favorite-Songs, die du gerne auf dieser Playlist finden würdest, bei uns, in Sigis Bar, damit sie weiterhin in Sigis Bar läuft, in der Jukebox.
Wow, okay, das wäre auf jeden Fall MC8, Menace to Society.
Mhm.
Dann. Wo ich letztes Mal gefeiert habe, auch war, ich habe seit langer Zeit wieder Eazy-E, It's On gehört.
Stark, ja.
Boah, habe ich gedacht. Gänsehaut.
Mhm.
Und als dritten Track würde ich sagen, boah, ich habe so viele Sachen im Kopf.
Ja, das ist gemein, ich weiß.
Schwer.
War für dich wahrscheinlich noch schlimmer. Machen wir so, mit dem ein Song, mit dem du bei der letzten Party, wo du sagst, jetzt ist alles vorbei.
Im positiven Sinne. Es war schon Daddy Yankee Gasolina Remix.
Okay.
Das Abriss, egal jung oder alt.
Und auch wahrscheinlich egal, ob Latino Party oder.
Egal, ja.
Ja. Okay. Sind alle drei noch nicht drauf, ne? Nee. Hast du einen heute? Ich hab keinen. Du bist gerade von einer Schnarke attackiert. Aber hast du einen heute?
Nee. Ich trau mich nicht.
Nein,
Spaß. Ich hatte letztens halt auch wenig. Nee. Machen wir Akon Locked Up drauf.
Stimmt,
das passt heute von dir. Auf jeden Fall.
Das war so gut.
Ja, sehr gut.
Ja,
ey, wir haben es geschafft, Peter. Magst du noch was Abschließendes sagen?
Hat mich gefreut, bei euch zu sein.
Natürlich, endlich
geschafft haben. Aber wie gesagt, ich hatte viel Trouble die letzten 2 Jahre.
Alles gut.
Und ja, ich wünsche euch viel Glück, macht weiter so. Natürlich mega gerne. Spaß gemacht.
Ja, auch danke an den Raffi, du hast auch mit dafür gesorgt, dass er hierher kommt.
Gerne, gerne.
Obwohl der Junge hier auch die mega Stories hat von früher.
Nee, wir haben schon mal gequatscht. Wir werden ihn auf jeden Fall auch mal hier einbauen.
Der hat noch einige Stories auf Lager.
Weiß nicht, ob wenn er alle Stories ist, ob wir den dann auch senden können im Podcast. Aber wir können folgendes machen, wir könnten ein Foto machen mit einem schwarzen Balken über deinem Gesicht.
Da so eine Sonne. Wir aber zwei Podcasts machen.
Achso.
Einmal das offizielle, einmal das unoffizielle.
Okay.
Aber das Nachbar kommt.
Ja, sehr gut. Nee, auch von meiner Seite danke. Ich werde gleich dem Tobi die letzten Worte überlassen, aber was mich sehr geflasht hat, das wusste ich mich tatsächlich vorher nicht. Wie gesagt, ich hatte dich immer wirklich als Hip-Hop-DJ eingeordnet, zumindest anfangs. Das war sehr cool, auch nochmal zu hören, dass das von Anfang an gar nicht so war, sondern schon immer sehr, sehr breit gefächert war. Und da waren schon noch ganze Sachen dabei, die ich nicht gewusst habe. Die
guck mal, du kannst sogar Mr. a.k.a. Wigan fragen im Opium,
ja, ja,
dass ich Ärger bekommen habe, wenn ich Michael Jackson Billie Jean gespielt habe.
Ja,
ich liebe den Song.
Ja, aber
und ich feiere ihn. Und ich habe den immer reingemixt irgendwie mit Dong Song oder was weiß ich was. Und die Leute sind durchgedreht.
Ja.
Und da sagt er, ah, komm doch, das kannst du nicht machen und so. Aber war mir scheißegal. Deswegen sage ich, ich liebe Musik. Und Michael gehört dazu.
Ja, safe. Das macht es am Ende auch aus. Dann übergebe ich hiermit die letzten Worte an dich heute, Tobi.
Ja.
Ja.
So. Jetzt muss ich wieder erstmal sammeln, weil das war schon... Ich bin erstmal geflasht, was das für eine Biografie ist. Also erstmal so, wie gesagt, wir haben es wahrscheinlich nur angerissen. Wir haben unsere Schnittpunkte gehabt in gewisser Weise. Aber was mir heute krass aufgefallen ist bei dir, ist erstens so wirklich, du hast es vorhin Mindset genannt, aber das mag auch Mindset sein oder ein Teil des Mindsets, aber wie du es auch im anderen Satz gesagt hast, dass das von Anfang an vom Herzen kam. Und das finde ich halt krass. Diese Beständigkeit, die du über diese Jahre hinkriegst, dich immer wieder neu zu erfinden, aber dich nicht selbst zu verändern oder so zu verändern, dass es nicht mehr du bist, sondern dass du diesen langen Zeitraum hinbekommen hast, um dich wirklich zu entwickeln und dich nicht zu verändern in dem Sinne. Und das können die Leute nicht sehen, aber ich habe das gesehen, wenn du geredet hast, dass immer noch dieses Feuer brennt, aber auf der einen Seite so eine ernste Art und Weise, weil man damit nicht, also es ist Leidenschaft, es ist Liebe zur Musik, aber es ist auch, du nimmst es sehr ernst, was du machst. Und gut, Steve als Kontrast war jetzt auch wirklich hart dann dazu. hast dich ja ein paar Mal hier nackig gemacht, ist auch okay. Das macht dich auch sympathisch. Nein, zurückzukommen ist der Punkt halt, dass du das mit einer Ernsthaftigkeit betreibst, aber so viel Leidenschaft da rein und dass du diese Kombination hinbekommst. Ich habe die nächsten drei Lieder im Kopf, ich weiß, in welche Richtung das geht und so weiter und so fort. Und dass du diese Beständigkeit nicht verloren hast, weil es gibt ja immer mal wieder, hört man der und hier und das und der legt da auf oder was auch immer macht, aber dass du so eine praktisch eine konstante Kurve weiter nach oben gemacht hast und dich, wie gesagt, weiterentwickelt hast, dieses ganze DJ-Ding auflegen, auf so vielen, im wahrsten Sinne des Wortes, Hochzeit tanzen, so viele verschiedene Facetten zu haben und so viele verschiedene Sachen zu machen und trotzdem immer auf einem gewissen Level zu bleiben und sich nicht zu verändern. Ich glaube, das ist mir heute wirklich hängen geblieben, zu sagen, ey, Respekt und Hut ab vor dem, was du für die Musik auch gemacht hast. Also wie gesagt, dein Name ist Programm. aber das ist der steht ja schon sehr, sehr lange auf Flyern und auf Plakaten und alles drauf. Und ich find's cool, dass ich das auch tatsächlich nicht von ganz Anfang, aber dass ich schon relativ früh, wie gesagt, du mein erster DJ warst, den ich live erleben durfte und das immer irgendwie hängen geblieben ist. Und ich freue mich, dass das so immer weitergeht und dass ich auch keine Sorge habe, dass es in Zukunft so weitergehen wird, weil du hast eben schon gesagt, man muss mit dem Plan B irgendwo hingehen und ich glaube, dass du das auf jeden Fall schaffst, auf deinem Level und auf deinem Weg weiterzugehen und du strahlst so eine Souveränität aus, was das angeht, dass ich, also wie gesagt, wir sind früher, wenn auf dem Flyer stand Doctone, dann war das immer so, da müssen wir halt hingehen. Das war schon programmiert, dementsprechend danke nochmal für all die Jahre auch und für all die Abende, auch wenn ich mich nicht an alle erinnern kann, aber schön, dass du es endlich geschafft hast, hier zu sein. Und,
gerne, gerne.
Das war mal heute so, ne? Heute ohne Aufruf, sondern einfach nur mal genießen, dass du da warst. Danke dir.
Freut mich, danke euch.
Hast du schön gesagt.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar.
Ey,
Frikadelle in Sigis Bar.
Alles frisch hier.
Cowboy-Schorle
in Sigis Bar.